Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, ich bin Fritz Popper.
Grüß euch, das ist der Manuel Scheller.
Servus, das ist Linus Strafter.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, this is Karen Schiffrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Herrschaften, Big Show 706, Sportradio 360. Unser heutiges Programm beginnt mit Fußball. Ganz viel Champions League, ein kleines bisschen Bundesliga und das mit dem großen Kai Dittmann und mit dem großen Michael Leopold. Leo mit einer Ansage, möchte ich sagen, was den kommenden österreichischen Nationaltrainer anbelangt. Dann geht's weiter mit Stefan Koch zur Easy Credit BBL, ein kleines bisschen auch zum internationalen Basketball. Dann Eddie Mielke hat am Wochenende wieder bei der MotoGP zu tun, gemeinsam mit Stefan de Voice Heinrich, das erste Motorsportsegment. Dann kommt Stefan Ehlen dazu zur Formel 1. Radsport folgt mit Christoph Leuchtenberg, der zwar in Kanada ist, aber natürlich auch an diesem Wochenende Paris-Roubaix, wo auch immer, sich anschauen wird. Flandern-Rundfahrt letzte Woche, ganz, ganz spannende Geschichte. Dann gehen wir aufs Eis in Deutschland, DEL. Das Finale steht fast fest, also eine Mannschaft ist schon im Endspiel, nämlich die Eisbären Berlin. Und es sieht danach aus, als ob es wirklich ein sehr, sehr attraktives, gut, auch Ingolstadt wäre ein attraktiver Finalgegner, aber die Kölner Haie vielleicht sogar noch mehr. Wir bleiben auf dem Eis in den USA mit Heiko Uldörp. Dann wird Alexander Ovechkin sportlich geehrt, sonst haben wir natürlich schon unsere Probleme mit ihm. Und keine Probleme oder nur Luxusprobleme im Baseball, Axel Goldmann und Tom Heberlein und hinten raus noch ein Anruf bei Paul Häuser in Monte Carlo. Der Paul ist bis zum Ende der Woche dort, wie wir erfahren werden, und hat natürlich auch das Aus von Alexander Zverev gesehen. Das gibt's in der Big Show 706 von Sportradio 360. Big Show 706, Sportradio 360. Es geht los mit dem Fußball und ich freue mich sehr, dass nach langer Zeit mal wieder auch in meiner Show zu Andreas Renner kommt. Er natürlich immer gerne, weil Andreas Renner langfristiger plant als ich, Michael Leopold von Sky begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, lieber Leo.
Hallo Jens, ich komme auch zu dir gerne, aber deine Anfragen sind tatsächlich eher turbulenter Art.
Ja, das ist wahr. Also keiner plant so gut wie Renner. Ich frage mich nur, warum ist Kai Dittmann noch nie zu Gast gewesen im Musikradio 360? Guten Morgen, lieber Kai.
Die Antwort musst du geben oder Andreas, weiß ich nicht, aber trotzdem guten Morgen.
Ah, ja, möglicherweise hört er Schlager, ich weiß es nicht. Was hörst du denn für Musik?
Ja, du, vielleicht kann man mit gefährlichem Halbwissen da auch groß rauskommen, ich weiß es nicht genau.
Ich durfte auch einmal ran, es ist schon Jahre her, über Austropop, und danach hat mich Andreas nicht mehr gefragt. Wahrscheinlich mit Recht. So, jetzt hätte man...
Nein, wollte über Andrea Berger erzählen, hat er nie gesagt, lass Fußball machen.
Komm, lass über Torleute sprechen. Leo, vor vielen Jahren hätte man mit Blick auf das Bayern-Spiel gesagt, naja, es sind halt diese zynischen Italiener, die sich hinten reinstellen und dann dann halt früher oder später das entscheidende Tor schießen. Jetzt hat Inter spät mit 2-1 gewonnen. Ich bin aber irgendwie bei Matthias Sammer, der in der Halbzeitanalyse gesagt hat, naja, er sieht ein sehr unterhaltsames Spiel mit einem starken Inter, mit noch stärkeren Bayern eigentlich. Was hast du gesehen am Dienstagabend?
Ja, schon in etwa das, was du da beschreibst und was ihr auch gesehen habt. Fakt ist einfach, dass Inter einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Auch wenn der italienische Fußball natürlich nicht mehr den ganz großen Peak hat, ist die Liga nicht ganz so blind, wie sie gerne viele sehen. Und da gehen sie vorne weg und sie haben auch in München gezeigt, dass sie einfach eine gute Mannschaft haben. Und was sie definitiv, weil du sagtest, das würde man so suffisant sagen, was sie ja wirklich in Perfektion beherrschen, ist Tempo verschleppen, Tempo im richtigen Moment aufnehmen, Tempo rausnehmen. Das ist ja auch eine große Gabe und ein Qualitätsmerkmal einer Mannschaft. Und ja, wie dann das letztlich entscheidende Tor fällt, da müssen sich die Bayern natürlich an die eigene Nase fassen. Für mich gab es zwei Schlüsselmomente in diesem Spiel. Der eine war die Riesenchance von Harry Kane und der andere logischerweise das 1-2.
Kai, ich wollte die Chance gerade ansprechen von Harry Kane. Was denkst du, macht sowas mit der Mannschaft? Ja, wenn der beste Stürmer, der sowas, egal gegen welchen Gegner, wahrscheinlich schon am Samstagabend gegen Dortmund, haut er so eine Chance rein, wenn man ihm das linke Auge zuklebt. Aber irgendwie war das für mich auch der ein sehr früher Wendepunkt in dem Spiel.
Weiß ich gar nicht. Sehe ich ein bisschen anders, weil die kennen ihn ja auch und der hat jetzt ja nicht jeden Ball reingeschossen, dem der vor die Füße geflogen ist bisher in seiner Bayernzeit. Ich glaube, die wissen, den nächsten macht er dann halt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es drumherum zu viele Themen gab und überhaupt gibt bei den Bayern, über die sie so nachdenken müssen. Ja, das ist dann alleine, wenn du da mit Guerrero spielst, du rennst immer in der Gegend rum und sagst so, ja, warum steht jetzt eigentlich der Müller und was macht eigentlich der Guerrero und wie macht er das und wie müssen wir da aufpassen, dass das Leo angesprochen hat, dass du immer ganz viel nachdenken musst über, was macht Inter Mailand bei der ganzen Geschichte. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern das Ding tatsächlich im Kopf verloren haben, weil sie zu viel über Dinge nachgedacht haben, die du in den 90 Minuten besser ausklammerst und dich auf andere Sachen konzentrierst. Aber um das dann noch abzuschließen, mit 1-2 zu Hause bist du noch nicht raus. Also von daher super ärgerlich, ja, macht die Sache noch ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht kriegen sie den Kopf frei. Das hatten sie ja zwischendurch so unter anderem gegen Leverkusen, hatte ich das Gefühl, dass sie das eben in der Champions League, ne, dass sie da wirklich unverkopft gespielt haben. Das Gefühl hatte ich jetzt am Dienstag gar nicht.
Aber ich bin mir immer, also ich verstehe schon alles, was du sagst. Ich glaube trotzdem, wenn du auf den Platz gehst, ich glaube nicht, dass du da irgendwie ein Thema Müller im Kopf hast. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, auch wenn ich es jetzt persönlich auch nicht ganz verstanden habe, warum er ihn rausgelassen hat. Aber wenn er der Meinung ist, dass der für, ich sage jetzt mal, 90 Minuten auf keinen Fall mehr taugt, wenn er ihm vielleicht sogar auch für 45 Minuten nicht mehr taugt, dann ist es ja, also wenn das seine Entscheidung ist, dann ist es aus seiner Sicht natürlich auch die richtige Aufstellung. Ich verstehe es nicht, weil ich glaube, dass Thomas locker 70 im Köcher hat, auch auf dem Niveau nach wie vor. Aber das ist die Betrachtungsweise von außen. Wenn er der Meinung ist, nein, dann ist das Trainerentscheidung. Und ich glaube jetzt nicht, dass dann ein Sané, ein Olise, ein Goretzka, ein Kimmich am Platz rumlaufen und sagen, lass doch mal hätte er doch mal den Thomas spielen lassen.
Nee, Leo. Ich sag ja, es ist eins von vielen Themen. Und dann waren es am Ende für mich zu viele. Verstehst du?
Das, ja. Müller, Guerrero, was macht denn der Müller noch mal ausführen?
Aber der hätte Jens sowieso noch mal zugefragt. Also von daher, gut, du bist Moderator. Ja. Du nimmst das mal vorweg, verstehe.
Nein, ich wollte überhaupt nichts vorwegnehmen. Du merkst, es beschäftigt mich.
Ja, und Thomas Müller ist eine Sache, zu dem komme ich gleich. Ist natürlich, Soler, ich habe fast ein bisschen Angst, dich danach zu fragen, weil ich weiß, du kennst Thomas Müller natürlich persönlich auch sehr gut, meine ich sogar, und vielleicht ein bisschen schwierig darüber zu sprechen. Aber Müller war ja nur ein Thema, dann haben andere Leute gefehlt, einfach weil sie nicht spielen konnten, Kai. Musiala, Upamecano, Davis und natürlich keine Mannschaft kommt ohne Verletzungen durchs ganze Jahr. Aber kann man das wirklich daran festmachen, auch daran festmachen, dass eben jemand wie Musiala, das ist ein Unterschiedsspieler, wie so Deppert heißt, dass der eben hauptsächlich gefehlt hat?
Ja, ganz ehrlich, ja. Ja, also bei Musiala müssen wir gar nicht drüber reden. Da fehlt dir eine Qualität, die ansonsten in Europa vielleicht noch 5 andere Mannschaften auf der Position haben, wenn überhaupt. Ja, und mit Upamecano hinten fehlt dir zumindest Tempo. Ja, der macht natürlich immer noch einen Fehler mehr als Dyer, aber der bügelt zwar mit seinem Tempo wieder aus. Und mit Davis auf der Seite ja sowieso. Das ist dann schon mal echt ein kompletter Unterschied. Und du hast es vollkommen zu Recht gesagt, du kommst da nie durch. Nur in dem Fall muss man fairerweise den Bayern zugestehen, dass ihnen 2,5, beim Upamecano mal jemand halben raus. Ja? Aber bitte. 2,5 Schlüsselspieler fehlen, die in einem Viertelfinale in der Champions League enorm wichtig sind.
Leo, Thomas Müller hat ja dann im Interview nach dem Match auch das mit diesem Tempo, das mir natürlich gar nicht auffällt, weil ich vom Fußball keine Ahnung habe, aber mit dieser Tempoverschleppung gesagt, jetzt die Bayern sind ja nach wie vor im Spiel. Das hat er ja, glaube ich, auch. Und ich glaube, die Bayern sind die Mannschaft, die am Dienstag oder Mittwoch verloren hat, die noch die besten Aussichten haben. Ja oder nein, Leo?
Die noch die besten Aussichten haben? Was ist das denn für eine Frage?
Nein,
jetzt?
Von
ich
jeder
würde sagen,
Mannschaft,
die drei, die zu Hause relativ deutlich gewonnen haben, würde ich sagen, haben relativ gute Chancen aufs Halbfinale.
Nein, ich
aber ich würde den Producer natürlich auf keinen Fall ins Wort fallen wollen.
Ich habe falsch formuliert. Von jenen Mannschaften, die am Dienstag oder Mittwoch verloren haben, sind die,
Bayern,
sind die Bayern diejenige Mannschaft, die noch die besten Aussichten hat.
Ja, von den Mannschaften, von die eine, die zu Hause verloren hat. Da bin ich bei dir. Ja, und du kannst mir auch zu Thomas alles fragen, weil ich die Antwort logischerweise berufsbedingt sehr, sehr pragmatisch geben werde und im Endeffekt es auch wahrscheinlich sogar in Teilen genauso sehe wie er ja auch. Und er sieht's ja auch, er nimmt es ja jetzt auch pragmatisch, nachdem es mit Sicherheit ein paar Tage gebraucht hat, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, und das hat er ja auch im Interview, dass ich tatsächlich nicht mehr gesehen habe, weil ich auf der Couch eingeschlafen bin. Aber ich habe es natürlich gelesen, was er gesagt hat, und das ist ja genau der Punkt. Also der will jetzt nicht in jedes Stadion gehen und sagen, heute bin ich zum letzten Mal da, sondern oder vielleicht zum letzten Mal da, sondern der will halt Spiele gewinnen und der will Meister werden und im Idealfall das Finale daheim 2.0 spielen. Alles andere, was da passiert ist, wurde schon so viel darüber gesagt. Mir ist es ein Rätsel, wie das passieren kann, dass eine Ikone, ein Franchise-Player, würden die Amerikaner sagen, par excellence, in Anführungszeichen so kommuniziert wird, wie der Abschied kommuniziert wurde, nämlich mit einem Durchstechen an wen auch immer. Ich finde es furchtbar, aber das ist wieder eine ganz andere Thematik.
Okay, lass mich bitte bei dir, Leo, anschließen und dann gerne dann auch Kai. Aber wo soll diese Energie, die Thomas Müller ja immer noch hat, wenn er reinkommt im Interview, sicherlich auch vor Match im Training? Für mich ist es komplett unvorstellbar, dass Thomas Müller ab 1. August 2025 sagt, das war's für mich für Fußball. Ich sehe ihn aber auch nicht in der Bundesliga. Jetzt hört man viel von den USA, aber wenn ich es richtig verstehe, hat er privat hier eine unfassbare Anbindung an München. Ist es für dich vorstellbar, Leo, dass er sagt, Bayern oder nix? Oder ist es wirklich so, er muss einfach noch weiterkicken, weil da so viel Energie da ist?
Das ist alles komplett offen. Also ich glaube, er muss sich jetzt einfach mal sortieren und dann wird er eine Entscheidung treffen. Aber dass er die Lust auf ein weiteres Jahr Fußball hat, das hat er mehrfach kommuniziert und genauso ist es ja auch. Ja, und bei den Bayern, ich glaube, die ihn lange, lange kennen, die wissen es eh, aber auch manche, die ihn vielleicht noch nicht so lange persönlich kennengelernt haben, werden merken, wie so oft im Leben, du merkst erst, wie sehr der fehlt, wenn er weg ist, ja. Und vielleicht wird das auch der ein oder andere in der Teppichetage noch feststellen.
So, und da geht die Frage weiter an Kai. Wer regiert in der Teppichetage? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller beim FC Bayern München verabschiedet wird, ohne dass Uli Hoeneß hier den Daumen gehoben hat am Tegernsee.
Ja, ganz sicher. Steige ich nicht durch. Ist mir ehrlich gesagt im Grunde auch egal. Und selbst wenn Thomas Müller mit all denen, die ihn beraten, da hingegangen ist und auf eine Verdoppelung seines Gehalts gepocht hätte, bleibe ich dabei, so diplomatisch wie Leo, kann ich das jetzt nicht sehen, die ganze Geschichte. Ich weiß ja, warum und wie er es so gemeint hat. Das geht gar nicht. Ja, also ein Umgang mit so einem Spieler, fast zwei Jahrzehnte, das Gesicht, die Stimme, das Trikot der Spieler des FC Bayern, also ich bin total am Boden, ja, weil ich nicht gedacht hätte, dass im großen FC Bayern so eine Nummer passiert. Das ist nicht mehr zu kitten, die ganze Veranstaltung, selbst wenn er mal irgendwann CEO wird. Aber dass sowas geht, ich bin verwundert, dass das so, ja, allgemein zur Kenntnis genommen wird und sich so wenig Leute so echt mal darüber aufregen. Und wer ist dann am Ende?
Oh, da haben sich schon viele aufgeregt. Und ich finde, ich habe es ja auch nicht diplomatisch gesagt. Ich habe zuletzt auch im Doppelpass bei den Kollegen im Doppelpass schon sehr, sehr deutlich gesagt, was ich davon halte. Und vor allem ganz entscheidend ist ja, weil du Uli Hoeneß ansprichst. Damit hat es ja letztlich begonnen, Jens. Ulis Auftritt, und das war ja das, was ich im Doppelpass vor, ich glaube, 3 Wochen inzwischen, ja, angemerkt habe, bei der Premiere der Dokumentation Einer wie keiner, da sich hinzustellen und zu sagen, ich lege ihm sinngemäß nahe, aufzuhören. Da wussten ja alle Bescheid, ja. Und da war ja auch rund um diesen Termin eine Aufsichtsratssitzung, und gefühlt wusste man da ja so zwischen den Zeilen, hoppla, Ja, das wird möglicherweise doch nicht so einfach, wie es Max Eberl einst beschrieben hat im Januar. Und dann weiß man ja auch ungefähr, wo diese Entscheidung ihren Anfang nahm. Aber nochmal, ich wiederhole mich, alleine das so zu kommunizieren, dass es irgendwo durchgestochen wird und erst zu lesen ist bei einer Ikone wie ihn, ist Wahnsinn, ist nicht entschuldbar, ist unfassbar. Und es kommt ja noch dazu, da gibt's ja so viele Punkte, über die du diskutieren könntest, aber das würde ja den Rahmen sprengen. Ich meine, man hat ja auch hochbezahlte Marketingabteilungen beispielsweise, ne? Ein letztes Jahr Thomas Müller, wie das auch immer dann, weil es wurde ja auch über das Geld gesprochen in den Medien, ne? Ich glaube, dass Geld nie ein Thema war in dem Fall, aber wenn das wirklich Thema gewesen wäre, also mit einem letzten Jahr Thomas Müller, glaube ich, hätte man durchaus refinanzieren können, wenn man das geschickt hätte anpacken wollen, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und noch ein anderer Side-Aspekt.
Aber Kai, wird nicht das Geld langsam ein bisschen zum Thema beim FC Bayern München?
Nicht ja. Langsam, das ist es. Und weißt du, das macht die Sache für mich ja noch so bitterer und geschmackloser bei der ganzen Nummer, dass du sagst, die Kohle, die wir einsparen müssen, jetzt haben wir gedacht, naja gut, vielleicht geht der Kimmich, da sparen wir ein bisschen was ein, vielleicht geht der Davis, da sparen wir ein bisschen was ein, weil jetzt sparst du auf Kosten von Thomas Müller, das musst du nicht auch mal reinpfeifen, ja, dass du sagst, okay, ich finanziere meine Mannschaft, weil ich meine Vereinsikone von der Gehaltsrolle habe, ey, das finde ich unglaublich, ich kriege das nicht voneinander.
Gut. Vor einer kurzen Pause, lass uns noch, da frage ich jetzt den Ex-Torwart Kai Dittmann. Thibaut Courtois hat in der ersten Hälfte bei Arsenal wieder ein paar Bälle rausgeholt, wo du sagst, okay, möglicherweise wirklich der beste Torhüter der Welt. Und dann stellt sich Declan Rice hin zum Freistoß, mein Sohn neben mir. Wir haben es auf zwei Screens geschaut und Robin sagt zu mir, wir mögen beide Real Madrid nicht, wohlgemerkt. Sag bitte nicht Declan Rice. Und dann haut er ihm nicht einen rein, sondern haut er ihm den zweiten. Und beim zweiten sage ich nichts, Kai, aber beim ersten Freistoß, sagst du ja.
Ja, wir sind uns einig. Wir sind uns komplett einig. Also ich muss auch sagen, ich finde den Typen super im Tor da hinten, aber ich habe mir auch gedacht, den zweiten musst in der Ecke stehen, sonst hältst du den nicht. Nehmen wir mit rein. Müssen wir ein paar Punkte in der B-Note abziehen.
Ja, das ist der Dienstag und Leo, nur das.
Mann, jetzt feiert doch den Rice mal.
Ja, okay,
ihr seid ja immer von der negativen Seite.
Ich meine, das war ein Torhüter-Thema gestern. Also, wenn es um Thema Freistoßschützen geht, bist du drin, dann wird Jens dich fragen. Aber zu Torhütern lass mich auch mal was sagen.
Naja, also es war schon zu feiern, weil ich fand es ja lustig, dass man ungefähr eine halbe Minute vor diesen Freistößen Roberto Carlos geblendet hat, der. Und ich meine, das kann man jüngeren Fußballfreunden schon erzählen, 8000 Freistöße probiert hat, 18 reingegangen und trotzdem irgendwie als Freistoßlegende gilt, Kai. Nicht zu Recht.
Nochmal, wenn du den Confed Cup damals vor der WM 98, glaube ich, war, oder 2000, weiß ich nicht, wenn du so ganz genau nimmst, als er den um die Ecke geschossen hat, ja, also alleine da kannst du 10.000 Freistöße diesen einen reinmachen, der wird immer für mich als Freistoß-Ikone bleiben, weil der Ball ist wirklich im 90-Grad-Winkel dreimal richtungsändernd irgendwann da hinten im Tor eingeschlagen. Das geht eigentlich gar nicht. Überragend.
Ich würde sogar so weit gehen. Du bist ja scheinbar der Statistiker. Ja? Der ein oder andere sagt vielleicht alleine ob seiner Schusstechnik ist er eine Legende. Aber gut, ja. Das ist wieder ein anderes Thema jetzt. Komm du mit deinen Statistiken ums Eck.
Ich glaube, der ist neben Fabian Barthez eingeschlagen, wenn ich mich da richtig erinnere. Kurze Pause mit Michael Leopold und Kai Dittmann, es läuft gut.
Hallo, hier ist Ruth Kroll, hier ist Sportradio 360.
So, Big Show 706, weiter geht es mit dem Fußball, mit Michael Leopold, mit Kai Dittmann am Samstag. Steht jetzt nun, bis der HSV zurückgekehrt, hoffentlich im kommenden Jahr. Ich hoffe, dass Thomas Wagner hofft, dass der heute leider nicht dabei sein kann, vielleicht nächste Woche, ist der deutsche Klassiker, Leo, nun mal BVB gegen den FC Bayern. Im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder tatsächlich Bayern gegen den HSV. Aber nach diesem 0-4 gestern des BVB Und dazu kommen wir gleich, dann hoffentlich in der Analyse von Kai Dittmann. Aber Leo, ganz generell, was ist dieses Spiel am Wochenende wert? Normalerweise freut man sich da Wochen, Monate drauf, zumindest dann, wenn der BVB um die Meisterschaft mitspielt. Aber jetzt an diesem Samstagabend schonen da beide drei Viertel ihrer Mannschaft. Ist es für Dortmund vielleicht sogar schon wurscht? Warum sollten wir uns auf Samstag 18.30 Uhr freuen, außer natürlich auf die sonore Stimme von Wolf-Christoph Fuß?
Jetzt pass auf, jetzt sprichst du ja mit zwei nicht mehr 20-Jährigen, ja?
Ja,
hier.
Ja.
Und deshalb fange ich mal ganz vorne an, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt eins übergebraten bekomme bei meinen Kollegen oder vom Chef oder wo immer. Ich weigere mich ja seit Jahren, weiß nicht, wie es geht, weiterhin zu sagen, Klassiker. Also ein Klassiker in der Bundesliga ist für mich Bayern gegen Gladbach, Köln gegen Gladbach oder im Zweifel Bayern gegen den HSV.
Ja, bitte.
Das vorweg. Kai, willst du was zu sagen?
Nee, ich höre dir interessiert zu.
Also von daher ist es das Topspiel. Und es ist natürlich das Topspiel der ja wahrscheinlich wenig gut gelaunten im Moment. Ist natürlich auch von der Brisanz her bei Weitem nicht mehr das, was es mal vor ein paar Jahren war. Aber es ist natürlich für die Tabelle und für den Ausgang der Saison ein unglaublich wichtiges Spiel. In erster Linie, also für die Bayern natürlich auch in puncto Meisterschaft, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das nach Hause spielen. Aber für den BVB ist es natürlich ein Meilensteinspiel, wenn du noch in den Europacup willst. Also insofern würde ich sagen, bezieht sich die Brisanz exakt aus dieser Thematik. So, und jetzt Kai, und ich bin gespannt, was er zum Thema Klassiker sagt.
Du, mir ist es ja wurscht. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Das ist das Ding der letzten 10 Jahre gewesen, wo es oftmals
auch mal so diplomatisch plötzlich. Vorhin dürfte mir Diplomatie vor. Und
nein, ich bin ja im Gegensatz zu dir und ich hoffe, du nimmst den kleinen Seitenhieb so hin. Ich bin mehr so der Pragmat und gucke mir Fußball an, wenn du so auf Schlagzeilen gehst. Nein, Quatsch. Aber wie gesagt, die letzten 10 Jahre kann man das so hinstellen. Und Leo, das dürfen wir beide, du hast das ja gesagt, wir sind 21 plus. Irgendwann fängt ja immer an, eine neue Ära an. Und die hat vielleicht vor 10 Jahren dann eben angefangen. Und in 10 Jahren sagen die dann zu Recht Klassiker zu dem, wo wir jetzt mit Bayern Gladbach, ne, weil wir natürlich die 70er und 80er Jahre noch kennen. Also ich kann das schon verstehen. Da bin ich aber, da bin ich echt ausnahmsweise dann mal wirklich offen und sage, hey, kann jeder nennen, wie er will.
Kai, was aus dem gestrigen Spiel, was man mitnehmen kann, also Dortmund hat dann schon Chancen gehabt. Andererseits muss man sagen, Barcelona hat noch mehr Chancen gehabt. Wenn das Spiel gestern 7-1 ausgeht, darf und soll sich auch keiner beschweren. Aber gibt's irgendwas, was die Dortmunder jetzt... so das blöde Wort mitnehmen können, irgendwas, was den Dortmundern zeigt oder sagen könnte, hoppla, am Samstagabend in der Allianz Arena, ganz chancenlos gehen wir nicht hin. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht.
Die sagen, wir wissen nicht, wo wir stehen und nehmen das als Vorteil. Ja, weil wenn du das wüsstest, wo du stehst, ja, dann müsstest du ja aufhören. Ich hatte die am Wochenende zuvor in Freiburg und wenn Freiburg da irgendwie ein bisschen Wucht im Sturm gehabt hätte, hätten die Dortmunder dann nicht 4-1 gewonnen. Ganz einfach. So, das wissen die. Und jetzt musst du eben einfach sagen, vielleicht erwischen wir einen guten Tag, ja, und Barcelona glaubt, die sind schon durch. Dann hast du echt noch eine Chance, aber ansonsten sind es halt einfach die Probleme, die sich komplett durch die Saison ziehen. Das sind die Dinger hinten, ja, das sind hier mal ein paar Probleme im Mittelfeld und du bist immer so gut, wie es der Gegner zulässt. Und in dem Fall hat Barcelona beschlossen, im Hinspiel gestern zu zeigen, dass sie nicht viel zulassen, aber das ist wirklich für mich die einzige Chance. Das war, wie du es auch gerade gesagt hast, ja, standesgemäße Geschichte, da darf sich niemand hinstellen und sagen, boah, Tor zu hoch oder irgendwie sowas. Genau das war der Unterschied für mich. Ne, 4 Dinger bei der ganzen Sache, hätte dann eben 5-1, weil ja, die hätten auch einen machen können. Aber das ist die Situation von Borussia Dortmund. Und Michael hat es ja gerade auch angesprochen. Du musst in der Liga deine Punkte holen, weil das natürlich auch finanziell extremst wichtig ist, international und gerade auch Champions League zu spielen. Du kannst versuchen, noch das Halbfinale zu erreichen gegen Barcelona, aber das Allerwichtigste ist eben in der Liga und da gilt dasselbe wie fürs Barcelona-Spiel. Du weißt nicht, wo du stehst und wenn du schaffst, da einen Vorteil draus zu machen, hast du eine Chance, das Spiel zu gewinnen.
Einer. Solltest du es übrigens nicht schaffen in den Europacup in Dortmund, müssen sie ja eigentlich jeden Tag eine Kerze anzünden, FIFA überlegt hat, da so einen neuen Wettbewerb einzuziehen, für den es 2,50 € gibt, weil der garantiert dir natürlich, das habe ich schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich glaube sogar bei dir, oder? Aber hast du nicht moderiert, also eben mit Thomas auf alle Fälle irgendwo in der Show. Oder war es Thomas? Das glaube ich war der Podcast von Thomas.
Das war der Podcast von Thomas wahrscheinlich.
Ja, genau. Habe ich das schon mal gesagt und da musst du ja danken. dankbar für sein, weil das rettet dir ja finanziell definitiv dieses eine Jahr, dass du möglicherweise nicht europäisch spielst.
Du bist nicht sexy, wenn du nicht europäisch spielst und wenn du eine neue Mannschaft aufbauen willst. Und auf dem Punkt ist, oder an dem Punkt ist ja Borussia Dortmund gerade, dass du sagst, pass auf, all das, was wir jetzt die letzten Jahre da zurechtverwaltet haben, das kann so nicht mehr funktionieren. Wir brauchen eine Philosophie, wir brauchen eine Identität und dafür brauchen wir ein paar Spieler, die eventuell auch Geld kosten. Und dann hast du auf der einen Seite da nur, die überlegen sich schon, ja, ob die sagen, oh, boah, ey, cool, ein bisschen Bundesliga und zwei Runden Pokal, ja, oder da kommt irgendwer Aston Villa um die Ecke und die sagen, hey, oder Nottingham oder wer auch immer, Champions League, ja, boah, da kann ich mir schon vorstellen, wie sich die meisten Spieler entscheiden werden. Dann wird es schwierig, da eine richtig gute Truppe hinzustellen, obwohl du viel Geld hast.
So, das aber, Leo, ich wollte es noch kurz einschieben. Ein Mann hat ja gewusst, dass dieses Spiel 1-4 ausgehen wird. Ich habe sehr genau aufgepasst in der Konferenz und bei alle Spiele, alle Tore. Aber hat Didi Hamann dann das Abendessen für alle Beteiligten bezahlt? Oder musste man Didi Hamann das Abendessen bezahlen am vergangenen
Tag? Es wurde von Erik bezahlt, aber es gibt ja bei uns immer kein Abendessen, sondern Mittagessen. Okay, und das ist bei Didi relativ easy zu bezahlen. Der isst jeden Samstag eine Pizza Diabolo. Um dann nach dem ersten Bissen zu sagen, kein Witz, oh, ist die scharf.
Aber das,
das kann man einem nämlich vorab nicht wissen, wenn man eine Diabolo bestellt. Vor allem, wenn man es jede Woche tut.
Also wer es nicht gesehen hat bei alle Spiele, alle Tore letzte Woche, wurde dann nochmal eingespielt. Der Tipp von Didi Hamann tatsächlich 4-1 in Freiburg, weil der BVB in Freiburg immer gewinnt, auch wenn das vielleicht nicht ganz dem Spielverlauf entsprochen hat. Aber das von Kai angesprochene Problem, Leo, ist das nicht auch, ich meine, das trifft auf jeden Fall auf Leipzig zu, wenn Leipzig nicht in den Europacup kommt oder nicht in die Champions League kommt, werden sie ihre besten Spieler nicht behalten können, beziehungsweise keine guten Spieler dazukommen. Möglicherweise trifft das auch für Stuttgart zu. Speist sich auch ein bisschen daraus die Spannung, die wir jetzt ja wirklich im Kampf um die Champions League Plätze haben?
Also beim VfB Stuttgart sehe ich das mit der Europacup-Teilnahme, ob das Pokalfinale ist, ja in Anführungszeichen entspannt. Also da haben sie natürlich eine sehr, sehr gute Chance, zumal sie auch den einen oder anderen, um nur jetzt mal Stiller zu nennen, ja auch verlängert haben. Also Schlüsselspieler. 100% natürlich, was du sagst, Dortmund und Leipzig trifft es da am härtesten. Ich glaube sogar von allen genannten Leipzig am härtesten, weil die natürlich auch diesen Financial Fair Play Gedanken noch im Hinterkopf haben müssen, ob der Konstellation, die vielfach diskutiert wurde und jeder kennt. Und ja, also in Leipzig ist natürlich keine Champions League, da wird's duster dann, ja klar. Also das ist, brauchen wir nicht weiterreden. Also die müssen in die Königsklasse.
Und gerade dort, jetzt wollte ich gar nicht über Leipzig sprechen, aber weil ich es gerade selbst ansprach und weil Leo das auch sagt, dort wird im Sommer Kai, ein Trainerposten frei. Und ich meine, unattraktiv ist das ja nicht, möglicherweise in der Champions League, aber ich frage mich, gibt's denn im Moment gerade Trainer, die frei sind? Und Jürgen Klopp wird das, also Leo, du hast ja mit Jürgen Klopp, glaube ich, auch vor kurzem mal auf einer Bühne gesprochen, den sehe ich da zu 0%. Gibt's im Moment überhaupt Trainer, die frei sind und die Leipzig dann mit kleinem Geld angehen könnte? Mir fällt spontan, fällt mir außer Roger Schmidt, den ich sehr schätze, grundsätzlich für das, was er tut, fällt mir eigentlich niemand ein.
Ja, mir fällt jetzt gerade ein, dass ich mal durchforsten wollte, wer denn alles bei diesen Farmteams als Trainer unterwegs ist. Ja, weil normalerweise, ja, du lachst, ja, aber das haben die ja schon oft gemacht, dass sie gesagt haben, wir gucken mal, ja, und nehmen dann einen, der aus unserem eigenen Stall kommt oder zumindest einmal da gewesen ist. Das ist so die eine Geschichte. Aber da gilt ja dasselbe, wie das, was ich bei Dortmund gesagt habe. Du brauchst jetzt wieder eine Philosophie, die wird Ihnen Jürgen Klopp schon aufschreiben. Und dann brauchst du einen Trainer mit dazu. Jetzt sagen wir alle, oh, der Kloppo ist da. Und dann kommen die und finden das super. Nur du weißt natürlich auch, der Übervater sitzt da oben. Der weiß alles besser, weil er ja auch schon hier und da ein paar Titel gewonnen hat, inklusive Champions League. Boah, da bin ich mal gespannt, wen die da holen. Und mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn du sagst, ey, boah, guck mal, ach ja, stimmt, der war vor 2 Jahren mal bei Botafogo oder wie die da alles gekauft haben. Weil die dann wieder eben anders ticken, sich überlegen müssen, ja, wie stark darf denn der eigentlich sein, mein Trainer? Oder muss das nicht im Grunde genommen einer sein, der bei Herrn Minzlaff da jeden Morgen um 9 anruft und dem den Tagesplan vorlegt? Also ich bin echt super gespannt bei der ganzen Nummer. Es bräuchte, da sind wir uns, glaube ich, echt einig, eine starke Persönlichkeit mit einem super Sinn und einer super Philosophie für den Fußball. Ob die am Ende sich trauen, sowas zu machen, wage ich Stand heute echt zu bezweifeln. Hm.
Ich glaube, Jens, dass es in Leipzig, also es gibt viele Punkte, aber ich glaube, zwei ganz wesentliche, die man, finde ich, diskutieren muss. Das eine ist, wenn ein neuer Trainer kommt, egal wie der heißt, ist es wirklich machbar? Also der Anspruch des Clubs ist ja verständlich, ob der Finanzen auch und des Invests und des Engagements im Weltfußball ist der Anspruch, den sie haben, ja definitiv verständlich. Nur ist es auch für jeden Trainer wirklich leistbar, wenn du eben auch ganz oft Schlüsselspieler in sehr, sehr jungen Jahren hast, ja, die einfach per Natur Ausschläge nach oben und nach unten haben, ja. Schau mal Xavi an, zum Beispiel Xavi Simons spielt ein erstes großes Turnier, holpert dann so ein bisschen durch die Vorbereitung, ist mal verletzt und kommt dann ewig nicht in den Rhythmus. Und das ist ja normal bei jungen Spielern, ja. Also passt das zusammen und was ich auch weiß, dass sie das unfassbar triggert, ist, dass sie natürlich unglaublich viel Geld in den Nachwuchs investieren und 0,0 Durchlässigkeit haben. Wenn du überlegst, wenn du mal schaust, welche Spieler aus dem Nachwuchs in der Bundesliga spielen, ja, die in Leipzig im Nachwuchs gespielt haben, da landest du plötzlich bei Chabot und bei Demirovic, zwei, die in Stuttgart spielen, du landest bei einem Martel, bei einem Kraus, aber die sind dann schon eine Etage drunter quasi gefühlt und aber das ist Wahnsinn, ja. Und weil du Philosophie angesprochen hast, das triggert sie natürlich unglaublich. Und da müssen sie besser werden, weil da brauchst du einfach, ich sage jetzt einfach eine Zahl pro Jahrgang einen, den du da irgendwie durchbekommst. Und das hat ja auch wieder am Ende, ist ja Fußball nun mal auch ein Geschäft. Das hat ja auch am Ende wieder diesen Business-Aspekt. Im Zweifel kannst du halt auch meinen eigenen Jungen verkaufen, ja. Und das ist, und die zwei Sachen, die finde ich, die kommen mir in der öffentlichen Betrachtungsweise und in der Diskussion über Leipzig immer viel zu kurz. Ich bin gespannt, wie Sky sieht, der Marco ja auch gut kennt. Und ich finde schon, dass das oft, dass man dann oft den Trainern nicht so gerecht wird, ja. Bei allen Plus-Minus-Listen, die du aufmachen kannst, was kann er, was kann er nicht, was hat er geschafft, was hat er nicht geschafft. Das ist schon ein Punkt, finde ich, den man nicht außer Acht lassen sollte.
Kai, fühle dich angesprochen.
Zum Thema. Ja, ich bin ja auch dabei, nur das Problem ist, wir reiten komplett vom Hof, weil das Thema Nachwuchsleistungszentrum ist für mich so ein Ding zwischen Romantik und reiner Geschäftsphilosophie, weil ganz im Ernst, wer soll das denn schaffen mit 18 Jahren? Du brauchst ein Megatalent.
Ja, das geht ja nicht um 18, jetzt muss ich dir ins Wort fallen, Kai. Also schau mal Mainz an und schau mal Freiburg an. Also dass es eine Durchlässigkeit gibt, schauen wir auch in Wolfsburg an, was da junge Leute auch jetzt wieder nachkommen. Also dass es da eine Durchlässigkeit gibt und da, du musst ja, da sind wir wieder bei der Philosophie. Ja, dann leihst du sie immer aus und dann hast du sie irgendwann mit 20 bei dir. Ja, also da würde ich dir schon, also das sehe ich jetzt anders, weil Leipzig und Mainz für mich, Freiburg und Mainz beispielsweise für mich ein Paradebeispiel dafür sind für Durchlässigkeit und für herausragende Nachwuchsarbeit.
Ja, weil Freiburg und Mainz Zeit haben, mit den Spielern zu sagen, pass auf, wir gucken uns das Ganze mal zwei Jahre an, du kannst dich entwickeln, du darfst auch Fehler machen. Diese Zeit haben sie in Leipzig nicht und diese Zeit haben sie in München auch nicht, wo ja immer, ja, da gucke ich ja logischerweise ganz besonders drauf, 100.000 super Torwarttalente wieder aufs Neue kommen, die auf der Bank sitzen, gelobt werden ohne Ende und irgendwann auf der Ersatzbank in der zweiten Liga versauern. Geht nicht. Kannst du nicht. Du hast einfach für die Geschichte keine Zeit. Jetzt meckere ich und du bist mal kurz ruhig. Deswegen finde ich diese Geschichte Nachwuchsleistungsfilm. Stell dich hin und sag, pass auf, wir machen das alles super und verkaufen Spieler für 250.000, wenn du mal Glück hast, für 750.000 Euro, dann refinanziert sich die ganze Geschichte und vielleicht kriegst du mal eine Perle in 5 Jahren, wo du sagst, boah, das ist der. Aber alles andere macht für mich keinen Sinn und ehrlich gesagt ist das Augenwischerei bei jedem Top-Club, der den Anspruch hat, Champions League zu spielen.
Na, ich sehe es ein bisschen anders, weil das, also du kannst dann international auch Barcelona reinwerfen, weil ich glaube, das stimmt, du wirst ab und zu nur logischerweise nur eine Perle haben, die du mit 17 reinwerfen kannst, aber du wirst immer wieder welche haben, die du mit 18 vielleicht an den Zweitligisten ausleihst, 1-2 Jahre oder vielleicht auch mal in der Auslandsstation wie Belgien oder die Niederlande oder so und dann holst du sie zurück. Das ist eine reine Philosophiefrage. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders.
Ich sehe bei Leipzig dann, um das jetzt dann abzuschließen, ich weiß, time is of the essence, aber ich glaube halt, Leipzig verlässt sich halt oder hat sich die letzten Jahre immer darauf verlassen, dass in dieser ganzen Kooperation mit Salzburg, die ja offiziell keine ist, aber dass man eben über diese Schiene dann eigentlich schon fertige Spieler holt. Also Upamecano war vielleicht noch nicht ganz fertig, aber war auf jeden Fall zu gut für die österreichische Liga, vielleicht und ist dann in Leipzig zu dem geworden, was er jetzt bei den Bayern ist, wie Kai sagt. Unfassbar schnell, macht hier da noch einen Fehler, aber eigentlich schon ein Weltklasse-Verteidiger. Und vielleicht ist.
Ja, aber guck dir, guck dir das an, jetzt du darfst ja auch gerne dagegen meckern, auch wenn ich mir Hoffenheim angucke, die jetzt auch gesagt haben, wir setzen auf die Karte Österreich. Das ist ja auch alles okay. Nur es ist halt im Moment nochmal eine Weltunterschied zwischen der österreichischen Bundesliga und der deutschen Bundesliga. Natürlich. Und in Leipzig konntest du die alle super gebrauchen, als du dabei warst, dich zu etablieren. Nur jetzt reicht das von der Qualität einfach nicht mehr aus. Ja, und wenn du guckst, auch wenn Ilzer da noch bekommen hat aus Österreich, da die sitzt auf der Bank. Ja. Das reicht nicht, weil da eben anders gespielt, anders trainiert wird. Und das, was Leo sagt, mit dem leider in 2 Jahren in die zweite Liga aus, was ja wichtig ist für diese jungen Spieler ist, jung aufzusaugen, was eigentlich die Identität dieses Vereins. Ja,
das tun sie im Nachwuchs in Freiburg und im Mai. Ja, das meine ich mit Philosophie, weil die regional scouten, weil die
nicht gewinnen willst. Ja, und dann gehst du in die zweite Liga, wo die sagen, ja, boah, okay, und dann gucken wir mal in Elversberg und so, dann bist du super. Aber es geht ja um diesen täglichen Ablauf, diesen täglichen Wahnsinn mit uns Medien, ja, mit dem Druck, mit der Beobachtung, mit der Konkurrenzsituation, dass du das kriegst und dass die gucken müssen, fällt der mir da raus oder nicht? Und jetzt Jens noch den Schlenker wieder zurück. Das ist mir halt mittlerweile, das geht halt mittlerweile auch mit Salzburg nicht mehr. Vielleicht werden sie hier und da mal einen finden. Aber der Unterschied ist für mich einfach im Moment viel, viel zu groß zwischen einem ambitionierten oder sehr guten österreichischen Bundesligisten und einem ambitionierten Champions League Teilnehmer aus Deutschland.
Treppenwitz am Ende der Ausführung von Kai, der ich in Teilen folgen kann. Ein fehlender Österreicher ist möglicherweise aber auch der Schlüssel zum Glück bei Leipzig.
Das dann ist es bei Rangnick oder wen meinst du da?
Xaver Schlager hätte ich gerne ins Rennen geworfen.
Xaver Schlager, ja. Ja, und ich hätte übrigens gerne, in Österreich gibt es ja Verwerfungen, aber das wirklich jetzt als Abschluss, Kai, in Österreich gibt es ja Verwerfungen im ÖFB mit Ralf Rangnick und ich würde gar nicht ausschließen, dass Ralf Rangnick, es soll jetzt dann einen neuen Präsidenten geben, dass Ralf Rangnick früher als gedacht den Hut draufhaut und ganz ehrlich, Kai, wenn Marco Rose sagt, in Salzburg ist mir doch gut gegangen, Ich glaube, er ist ein sehr integrer Kerl. Also alles, was mir Martin Konrad über Marco Rose erzählt, taugt mir. Ich kann mir Marco Rose gut als österreichischen Nationaltrainer vorstellen. Kann sich das Kai nach deiner Einschätzung auch Marco Rose selbst vorstellen?
Bin ich mir relativ sicher. Also du musst ja immer wissen, wenn du Nationaltrainer bist, hast du so alle 3-4 Wochen oder 5 Wochen mal deine Spieler zusammen, den ganzen großen Medienrummel und den Rest machst du dann eher so im Verborgenen. Deswegen behaupte ich ja nach wie vor, das wäre kein Job für Jürgen Klopp, der täglichen Kontakt braucht und Medien und Pressekonferenzen und all die ganzen Geschichten. Bei Rose kann ich mir das sehr wohl vorstellen. Bei Rangnick, glaube ich, auf der einen Seite reizt den natürlich brutal eine mögliche WM-Endrunde, das ist mal das eine. Ja, dann kannst du das hat der halt noch nicht gehabt, ja. Dann bist du bei so einer Geschichte mal mit dabei. Auf der anderen Seite, wenn du guckst, du kannst im Grunde genommen Dortmund oder Leipzig übernehmen, ja, und die sagen zu dir, hör zu, mein Lieber, sag du, wir machen. Ja, du kannst dir die Truppe so hinstellen, wie du willst. Pff, auch nicht schlecht.
Hm. Achtung, Jens, Körperspannung. Jetzt pass auf. Ja, habe ich tatsächlich noch nirgendwo gesagt. Fällt mir gerade spontan ein, weil ich ihn letzte Woche in Stuttgart als Interviewpartner hatte. Sollte Ralf Rangnick noch vor der WM in den Sack hauen beim ÖFB? Es gibt einen, der würde wahnsinnig gerne nochmal eine Nationalmannschaft trainieren und bringt den Titel Weltmeister mit.
Ich ahne es.
Und hat auch mal in Österreich gearbeitet.
In Innsbruck hat er gearbeitet, in Innsbruck, ja, ja.
Absolut. Könntest du dir vorstellen, dass Österreich 2026 in den USA mit Jogi Löw als Nationaltrainer geht?
Nachdem Hansi Flick in Barcelona aus Gründen, die ich nicht verstehe, so erfolgreich ist, Ja.
Ich bin bei dir.
Was hältst du davon? Ist das eigentlich jetzt nicht eine, das ist doch eigentlich das, was du brauchst in deiner Show, oder? Eine Geschichte, die noch keiner angeführt hat und die aus dem Nichts kommt und wenn man, je öfter man drüber nachdenkt, die gar nicht so abwegig ist.
Macht komplett Sinn, ja. Der schätzt die Lebensart, der ist souverän mit den Journalisten. Er ist Weltmeister, was will man einem Weltmeister erzählen? Aber ich würde trotzdem gerne, mir gefällt im Moment so, wie die Österreicher spielen, auch wenn sie keine Tore schießen gegen Serbien. Bisschen Ralf Rangnick noch. Mit Europameister mit Jogi Löw 2028. Damit könnte ich leben. Herrlich. Leo, von dir wissen wir, was du Samstag machen wirst. Samstagnachmittag. Die Konferenz, das Original. Aber falsch, um Gottes Willen. Bitte, klär uns auf.
Oh Gott, wie bist du denn vorbereitet?
Null.
Also wir wechseln uns im Studio ja ab und wer nicht im Studio ist, Britta oder ich, geht ja immer ins Stadion und ich bin tatsächlich beim, jetzt hätte ich fast gesagt, Klassiker.
Da schickt Sky natürlich dann die ganz große Kapelle hin. Samstag dann ab 17.30 Uhr mit Michael Leopold. Wo wird Kai Dittmann am Samstag sein?
Ich mache mir meinen eigenen Klassiker und fahre mal zu deinem Landsmann Christian Ilzer nach Sinsheim und guck mir das mal an. Die Mainzer sind da zu Gast, haben ein bisschen Federn gelassen im Kampf um die Champions League. Aber gucke ich mir trotzdem an.
Oh ja, und da möchte ich gerne deine Einschätzung über die Lockerheit des Meistertrainers Christian Ilzer. Die würde ich dann gerne live und exklusiv bekommen. Er ist mit Sturm Meister geworden, dafür bin ich ihm doch bis zu einem gewissen Grad dankbar. Aber ein bisschen lässiger könnte er schon sein. Also da tut mir leid. Wie dem auch sei. Danke Kai, danke Leo, es war fantastisch. Kurze Pause in der Big Show 700 und...
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Big Show 706. Weiter geht es mit dem Basketball und ich freue mich, dass Stefan Koch wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Stefan.
Lieber Jens, ich habe immer Zeit für dich. Du rufst nur einfach zu selten an.
Das nehme ich als Vorlage, um mich wieder öfter bei dir zu melden. So, ich habe aus persönlichen Gründen, ich habe es ja gerade vorhin gesagt, meine Tochter ist heute nach längerer Zeit aus Australien zurückgekommen. Ich wollte nicht am ersten Abend schon nicht da sein, aber es wurmt mich doch ein bisschen, dass ich mich nicht akkreditieren habe lassen für das Spiel der Bayern gegen Fenerbahce in der Euroleague. Wie signifikant wäre denn tatsächlich für den deutschen Basketball insgesamt ein Einzug der Bayern in die Playoffs?
Ich glaube, man überschätzt das. Die Bayern waren schon mal in den Euroleague Playoffs. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt im deutschen Basketball in seiner Gesamtwahrnehmung so übermäßig mehr Standing verschaffen würde, als er aktuell hat. Es wäre eine tolle Sache für die Bayern, die aus meiner Sicht heraus wirklich eine sehr starke Euroleague-Saison gespielt haben, die sich das auch verdient haben, die natürlich so ein bisschen auch kompensieren mussten. Devin Booker länger raus, Oscar da Silva, gerade auf den großen Positionen war es da nicht immer einfach. Also von daher hätten sie sich das verdient, aber ich glaube, dass es jetzt für den deutschen Basketball gesamt jetzt nicht so bedeutend ist. Ich habe den Eindruck, dass man da immer ein bisschen übertreibt, was das öffentliche Wahrnehmung unseres Sports betrifft.
Also es geht gegen Fenerbahce. Ich bin natürlich persönlich relativ betroffen. Ich bin mit dem Radl 7 Minuten vom SAP-Garden entfernt. Ich weiß nicht, konntest du dir schon ein Bild über den SAP-Garden machen? Ich finde, also ich war 3-mal bei Bayern-Spielen. Ich finde, dass gerade im Basketball die Stimmung richtig gut ist, gell? Oder zumindest gleich von Beginn an gut war.
Ja, also es ist ja nicht umsonst so, dass alle sagen, wenn die Bayern im SAP-Garden sind, sind sie eine andere Mannschaft. Sie sind zu Hause so viel stärker als auswärts in dieser Euroleague und es hat ja in diesem SAP-Garden, da müssen wir uns ja nichts vormachen, wirklich auch Basketballfeste gegeben. Spiele, wo die Bayern komplett eskaliert sind oder Einzelleute wie Andi Obst gegen Barcelona und das wird immer wieder in Verbindung mit dieser Halle gesehen und das sehen eben auch nicht nur Außenstehende so, sondern das habe ich von Spielern selbst auch schon gehört.
Okay. In Ulm ist auch viel los und jetzt waren die Bayern am Dienstag in Ulm zu Gast. Ulm hat relativ glatt gewonnen. Jetzt habe ich aber natürlich durch die Diskussionen mit dir und auch mit Michael Körner gelernt. Naja, und auch als Fußballfan, man muss Prioritäten setzen. Ich gehe mal davon aus, dass die 1A-Priorität der Bayern nicht das Spiel am Dienstag war. Hatte oder hat dieses klare Ergebnis trotzdem eine gewisse Signifikanz?
Ja, für mich hat dieses klare Ergebnis eine Signifikanz. Erstmal hat es eine tabellarische Signifikanz. Die Bayern sind nur noch ein Spiel vor den Ulmern. Die Ulmer haben nicht nur dieses Spiel, sondern auch den direkten Vergleich gewonnen. Für mich hätte es weniger Signifikanz gehabt, wenn der direkte Vergleich bei den Bayern geblieben wäre. Ja, die Bayern haben nicht in Bestbesetzung gespielt, wegen des Spiels heute Abend. Kein Shabazz Napier, kein Vlado Lucic, kein Devin Booker und Entschuldigung, Head Coach Gordy Herbert war auch nicht dabei. Aber was die Ulmer gezeigt haben, vor allen Dingen offensiv, und das zum zweiten Mal innerhalb ganz kurzer Zeit, sie haben ja schon gegen Chemnitz 117 aufgelegt, den Bayern über 100 einzuschenken, und sie haben wirklich sehr, sehr guten Basketball gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, Ulm kann die Bayern in einer Serie schlagen, aber wenn es eine Mannschaft kann, dann sind es die Ulmer, und wenn sie diese Form an den Tag legen, dann wird es für die Bayern, falls es ein Finale gegen Ulm gibt, auch wirklich schwer. Für mich war das ein Statement-Sieg der Ulmer, was ihre aktuelle Form betrifft, sehr beeindruckend, und wie gesagt, das Signifikante, sie haben auch den direkten Vergleich gewonnen.
Wie viel hat diese Mannschaft der Ulmer, die ja vor, korrigiere mich bitte, aber ich glaube vor 2 Jahren doch relativ überraschend deutscher Meister geworden ist, wie viel hat diese Mannschaft aktuell jetzt noch mit jener Meistermannschaft gemein? Wir wissen, der Coach Porno ist nicht mehr da, der ist in Bamberg, ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob es eine traurige Geschichte ist, aber jedenfalls keine erfolgreiche Geschichte im Moment. Aber wie viel Ulm vom 2023 steckt jetzt noch in dieser Mannschaft?
Personell natürlich sehr wenig. Wir haben noch Karim Jallo, der ganz wichtig ist, der eine bärenstarke Saison spielt. Wir haben Philipp Hakenroff, war glaube ich vor 2 Jahren auch schon dabei. Tommy Klepeis, der aber extrem viel verletzt ist. Also das ist sicherlich nicht mehr so viel, was wir vor 2 Jahren hatten. Ich glaube, bei den Ausländern ist keiner mehr dabei, aber du hast gesagt, Tono ist weg, aber Tylan McCoy ist noch da. Und Tylan McCoy, viele Leute sagen, der wahrscheinlich beste Co-Trainer der Liga. Ich würde das sofort unterschreiben. Und der ist vielleicht auch ein bisschen für Konstanz da mitverantwortlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der neue Head Coach Ty Harrelson das bislang, keine Frage, wenn man sich anschaut, wo die Mannschaft steht, exzellent handelt.
Okay. Eine Mannschaft, wo ich das ganze Jahr mir denke, die ganze Saison über denke, okay, irgendwann müssen sie mal ins Rollen kommen, aber irgendwann gehen einem auch die Spiele aus, das ist Alba Berlin. Erwartest du von Alba noch einen Run, so dass sie vielleicht sogar in die Top 6 kommen könnten, bevor die Playoffs losgehen, oder ist Play-ins das höchste der Gefühle in diesem Jahr?
Ich glaube, dass die Playoffs noch möglich sind für Alba. Das klingt jetzt hart, nicht wegen der Stärke der Berliner, sondern wegen der so extrem engen Tabellensituation. Das heißt, du musst gar nicht so wirklich überragend spielen, um nach vorne zu kommen, so eng wie die Tabelle ist. Ob ich erwarte, dass Alba noch ins Rollen kommt, im Sinne von in eine Form kommt, in der sie um den Titel mitspielen können, muss ich ganz klar sagen, nein. Denn dafür ist schon zu viel Zeit vergangen. Dafür gab es zu viele Momente, wo alle gesagt haben, jetzt kommt Alba ins Rollen. Es ist nicht passiert. Jetzt kommt Alba ins Rollen. Es ist nicht passiert. Sie haben den Trainer gewechselt. Das hat danach erstmal wirklich gefruchtet mit einem deutlichen Sieg in der Euroleague gegen Baskonia. Und jetzt gab es am Wochenende mal wieder einen guten Sieg in der Liga gegen Vechta, allerdings auch gegen ein ersatzgeschwächtes Vechta. Und ich will jetzt nicht sagen, der Trainerwechsel ist schon verpufft, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber der Trainerwechsel hat den Bock auch nicht umgestoßen, und ich glaube auch nicht, dass die Berliner den Bock noch so umstoßen, dass sie am Ende der Saison das Berlin sein werden, das wir vor der Saison erwartet haben.
Okay, zum Thema Trainerwechsel hätte ich da noch eine Anmerkung im Hinblick auf die NBA, aber welches Team, also die Hamburger sind jetzt das Team, das 4 Spiele in Folge gewonnen hat, okay, haben in Göttingen gewonnen, ich glaube, das ist jetzt noch nicht überzubewerten, aber gibt es eine Mannschaft, die im Moment richtig heiß ist in der Easy Credit BBL?
Ja, ich würde sagen Hamburg, trotzdem würde ich sagen Hamburg. Hamburg hat seit der Länderspielpause 5 von 6 gewonnen. Die Hamburger sind für mich so eine Mannschaft. Gestern in Göttingen, das war ein Pflichtsieg, ist überhaupt keine Frage. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht heraus, dass Schlüsselspieler bei Hamburg im Moment alle oder fast alle sehr weit oben spielen. Bray Ivy hat die Saison angefangen als erweiterter MVP-Kandidat, hatte dann ein bisschen ein Loch, spielt im Moment wieder sehr, sehr gut. Niklas Wimberg von den Bayern gekommen, als Schlüsselspieler geholt, lange Zeit in dieser Saison unsichtbar, weil in der Preseason sich das Bein gebrochen und extrem lange gebraucht, um reinzukommen. Jetzt ist er da und so ist das bei mehreren Hamburgern, dass die im Moment ihren besten Basketball spielen und an ihrem Optimum kratzen und die Ergebnisse belegen das auch und deswegen würde ich schon sagen, Hamburg, also wenn du mich vor 4 Wochen gefragt hättest für meine Playoff-Play-In-Kandidaten, hätte ich gesagt, Hamburg wird es schwer haben aus meiner Sicht. Mhm. Jetzt muss man sagen, wow, die sind aber sowas von dabei bei der Vergabe um diese Plätze.
Fast ausgeglichenes Point Differential. Ist auch lustig, wenn man sich das mal anschaut. Die Bayern und Ulm knapp an die 200, Ulm sogar drüber. Dann hat Alba noch plus 100. Und ansonsten muss man schon suchen nach positiven Point Differentials. So, meine Frage zum Trainerwechsel ist folgende. Die Denver Nuggets haben relativ kurz vor Beginn der Playoffs sowohl den General Manager als auch den Trainer rausgeschmissen. Und jetzt nur ganz allgemein im Basketball gesprochen, Stefan, du als Coach, als Ex-Coach, macht das überhaupt beim Fußball, sagt man immer, okay, dann kommt halt, keine Ahnung, Friedhelm Funkel und sagt, ich verstärke mal die Defensive. Funktioniert sowas beim Basketball auch? Funktioniert das überhaupt auf dem Level der NBA oder sagen da sowieso die Spieler schon an, wo es lang geht? Ist Nikola Jokic da jemand, der eigentlich auf dem Feld sowieso coacht?
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage und waren, wenn ich mich richtig erinnere, gleich mehrere Fragen in einer.
Entschuldigung, ich entschuldige mich.
Also ist ja wie die Kinderüberraschung, 3-3. Ja, ja. Aber Trainerwechsel können auch im Basketball fruchten. Ich glaube, dass es so ist, wenn wir jetzt so Friedhelm Funkel als Beispiel und wir verstärken die Defensive, ist immer die Frage beim Basketball, wie viel Einfluss soll und kann der Coach kurzfristig auf die Spielstruktur nehmen. Also das ist eigentlich gerade so spät in der Saison die grundsätzliche Frage. Also wie viel veränderst du, um deinen persönlichen Stempel der Mannschaft ein Stück weit aufzudrücken und wie sehr kannst du das oder kannst du dich aber auch im Zaum halten, weil du weißt, dass jede Veränderung erst einmal umgesetzt werden muss und Zeit benötigt. Ich glaube, dass späte Trainerwechsel in der Regel wenig mit taktischen Fragen zu tun haben, sondern einfach mit dem Thema, die Mannschaft braucht eine andere Stimme, die Mannschaft braucht eine andere Stimmung, als dass es da um taktische Fragen geht. Und in der NBA, die Macht der Spieler ist natürlich viel, viel größer als in Europa. Und es gibt ja europäische Coaches, die immer mal, also ich denke zum Beispiel Željko Obradović, der jetzt sicherlich nicht mehr ein Kandidat dafür ist, aber in seiner Prime ja ein Kandidat für die NBA war und dann, glaube ich, mal so sinngemäß gesagt hat, naja, hier in Europa bin ich ja der Chef und in der NBA wäre ich nicht. Ja, das weiß ich, man hört ja auch immer wieder aus der NBA, dass Spieler mit der Macht, die sie haben, auch durch diese mächtige Spielergewerkschaft, dass sie zum Teil auch wirklich ganz klar Trainerwechsel forciert haben und ihren Willen auch durchgesetzt haben. Ob das jetzt bei Mike Malone in Denver so war, da bin ich viel zu weit weg.
Generell, aber ich weiß, Dieter Schatzschneider hat uns das mal in einem Gespräch mit Olli Seidler gesagt, damals beim HSV, ja, Ernst Happel wird in Österreich zu Recht ja auch als Heiliger verehrt, aber dann hat Schatzschneider zu Olli Seidler gesagt, du glaubst doch nicht, dass der Happel von außen dann gesagt hat, wann wir pressen sollen, sondern nein. Da hat Felix Magath dann das Kommando gegeben und dann haben wir gepresst. Ist das deine Erfahrung nach in einem Basketballteam? Ist das jemand wie Vlado Lucic, der bei den Bayern dann sagt, okay, jetzt gehen wir nochmal 10% in der Defensive rauf?
Ja, das, und ich finde, das widerspricht sich auch nicht. Aber ich will kurz noch was sagen zu Ernst Happel. Bei Ernst Happel kommt mir immer dieses wunderbare Bild in den Kopf. Ich glaube, du kennst das auch, wo seine Spieler einen Ausdauerlauf machen und er fährt auf dem Mofa nebenher und hat die Kippe im Mundwinkel. Kennst du das Bild?
Natürlich, ja.
Das liebe ich so. Aber jetzt zurück. Also das Ganze wieder ist eines meiner Lieblingsbilder. Zurück jetzt zum Eigentlichen. Das widerspricht sich ja nicht. Im Basketball hast du viele Spielunterbrechungen, mehr als beim Fußball. Die Schiedsrichter gehen zum Anzeigetisch, zeigen Fouls an. Das gibt die Möglichkeit, der Mannschaft zusammenzukommen. Wir nennen das einen Huddle. Und wir als Trainer, wir forcieren das auch. Also zum Beispiel habe ich ein Prinzip gehabt in der Vorbereitung. Ich habe in der Vorbereitung so wenig Auszeiten wie möglich genommen, um die Kommunikation zwischen der Mannschaft und mir zu kappen und dafür zu sorgen, dass die Mannschaft untereinander kommuniziert. Weil im Spiel habe ich auch nur 5 Auszeiten und wahrscheinlich mehr als 5 Krisensituationen. Also diese Huddles, dieses Zusammenkommen, wenn die Schiedsrichter pfeifen und dann, dann der Kapitän, der Point Guard oder der emotionale Leader oder wer auch immer zu den anderen spricht und nächste Dinge dann auch anspricht, das ist völlig normal und für mich ist das überhaupt kein Widerspruch, sondern es geht eigentlich Hand in Hand.
Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie emotional die Bayern heute Abend über Fenerbahce drüber bringt oder auch nicht. Michael Körner wird übrigens nicht kommentieren, weil er, wenn ich richtig informiert bin, gestern Abend im Olympiastadion in Barcelona gesessen ist, um eine, naja, ich würde sagen, nicht unverdiente 0-4 Niederlage seines BVB mitzuverfolgen, was uns zur Abschlussfrage bringt. Stefan, du ahnst es. Natürlich. Und ganz ehrlich, bitte, du kannst mir gerne widersprechen, aber wenn du dieses Spiel auf St. Pauli gesehen hast, bei St. Pauli am letzten Sonntag, da war der Fußball dann schon gerecht. Also wenn Gladbach das gewonnen hätte, es wäre nicht gerecht gewesen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich behaupte sogar, das Unentschieden war schmeichelhaft für unsere Borussia vom Niederrhein. Dieses letzte Spiel und der Eindruck dieses letzten Spiels ändert ja nichts daran, dass ich zumindest jetzt die gesamte Saison bislang eher positiv für mich notiert habe. Aber du hast völlig recht, also der Auftritt auf St. Pauli, also wenn Gladbach da verliert, ist es verdient. Und auch wenn ich Gladbach-Fan bin, mir tut es dann immer, gerade wenn es so bei kleinen Mannschaften ist, weißt du, wenn wir bei den Bayern oder in Leipzig ein unverdientes Unentschieden holen, dann kann ich irgendwie besser damit leben, als wenn es bei so einem Kleinen passiert.
Hm. Ja gut, St. Pauli würde bitte gerne schon in der ersten Liga bleiben wollen, aber...
Ich hoffe.
Ist nicht, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage, aber ist dieses Beispiel, dass Gladbach am Coach festgehalten hat, obwohl es ja nicht so gut gelaufen ist auch zwischenzeitlich, war das mehr aus der Not geschuldet, dass das halt wieder teuer geworden wäre? Oder hat man tatsächlich, denkst du, an Gerard Suárez geglaubt?
Oh. Ganz ehrlich, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Die müssten die Leute in den verantwortlichen Positionen bei der Borussia beantworten. Also mit der Frage bin ich überfordert, da kann ich nur spekulieren und das ist nie gut.
Das ist Nico, das ist wahr. Wir wollen nicht spekulieren, wo Stefan Koch demnächst zu hören sein wird. Wo wirst du denn zu hören sein als Experte, als Kommentator?
Nächstes Spiel am Montag. Interessantes Spiel, die Ulmer, über die wir gesprochen haben, zu Gast in Würzburg. Bei Dein.
Übrigens Würzburg auch mit einem positiven Point Differential. Habe ich gesehen. Das kann was werden. Herrlich. Die Würzburg Baskets, wir wissen, ihr alle schätzt es sehr, wenn die Teams in Deutschland sich Baskets nennen. Dazu vielleicht ein andermal. Danke, Stefan Koch. Kurze Pause in der Big Show 706.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Es ist die Big Show 706 von Sportradio 360. Es geht weiter mit dem Motorsport. Es geht weiter zum einen in Bremen mit Eddie Mielke von RAN von Sky. Grüß dich, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Vorbereitung laufen. Katar steht am Nachtrennen. MotoGP Wochenende Nummer 4. Noch sitze ich am Schreibtisch, aber nicht mal lange.
Sprechen wir dann gleich drüber und selbstverständlich auch mit Stefan der Voice Heinrich in Tübingen. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich sitze bereits auf dem Balkon und spreche mit euch, weil es einfach dermaßen sommerlich warm ist, dass man es drinnen kaum aushält.
Gerne würde ich auch rausgehen. Bei mir ist kalter Rennen. Warum auch immer, aber das ist gut, weil es läuft ja so viel im Fernsehen. Und ich weiß gar nicht, Eddie, aber ist die größte Geschichte an diesem Wochenende in Katar, dass der regierende Weltmeister wieder am Start ist?
Definitiv. Also er hat das okay von den Ärzten in Spanien bekommen. Da kann man davon ausgehen. Spanier unter sich in der MotoGP, da wird dann auch mit dem Rennarzt schon gesprochen worden sein. Nichtsdestotrotz muss er heute gleich, in wenigen Stunden findet das, glaube ich, statt, da nochmal antanzen im Medical Center in Doha in Katar auf dem Losail International Circuit. Dann werden sie ein paar Übungen mit ihm machen. Dann werden sie ein bisschen gucken, ob das geht. Ja, und dann wird er es versuchen. Er ist natürlich noch nicht bei 100%, Jorge Martin, das ist logisch. Aber mal schauen. Wir werden dann ab morgen, ich glaube 12.55 Uhr, ganz genau, 12.55 Uhr kann man reingucken. Da fangen dann die Sessions an. Und das ist ja eine Besonderheit in Katar. Man fährt im Tageslicht los. Es ist brüllend heiß. 36, 37 Grad sind gemeldet. Ja, und dann geht's in die Nacht rein, wenn dann das einzige Flutlichtrennen der MotoGP dann auch am Samstag mit dem Sprint und am Sonntag mit dem Hauptrennen stattfinden wird. Ich bin gespannt, aber natürlich werden erstmal alle Kameras drauf Jorge Martin gerichtet sein bei seinem Comeback.
Der Boys, jetzt wissen wir von Marc Marquez, der war ein sehr ungeduldiger Patient und er hat immer wieder reingebirnt und dann hat er sich nochmal verletzt. Was weiß man denn, was für ein Typ ist Jorge Martin?
Er ist natürlich wie alle, die mit sehr viel Leidenschaft ihrer Profession nachgehen. Natürlich auch da hat es ihn ordentlich gejuckt, aber ich glaube tatsächlich, er hat auch von Marc Marquez gelernt, denn das Umfeld von Jorge hat immer wieder beruhigend auf ihn eingewirkt, die Ärzte, seine Berater, das Team von Aprilia, um klarzumachen, zu früh bringt gar nichts, zu früh zurückzukommen, zumal er ja mehrere Verletzungen hatte hintereinander. Und insofern glaube ich, dass er tatsächlich so weit ist, dass er es probieren kann, realistisch probieren kann. Klar ist aber auch, der hat jetzt weit über 5000 Kilometer Erfahrungsrückstand gegenüber den Kollegen, die alle bisherigen Grand Prix 2025 fahren konnten, plus der Testfahrten. Also da hat er einen großen Erfahrungsrückstand. Klar ist, dass es wird er jetzt nicht mit der Brechstange versuchen. Und klar ist auch, aufgrund seines noch nicht hundertprozentigen Fitnessniveaus, wie von Eddie angesprochen, dass wenn er den Grand Prix wird durchfahren können am kommenden Sonntag, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Ich glaube, so muss man das sehen, Eddie, oder?
Ja, er hat selber gesagt, also wenn ich das Rennen durchfahren kann, also selbst den Sprint am Samstag, also die Hälfte der Distanz, die dann am Sonntag ansteht, wenn ich durchfahren kann und das aushalte, dann ist das für mich schon wie ein Sieg, so seine Aussage, und so muss man das auch sehen. Es kann auf der anderen Seite aber auch ganz genauso gut so sein, dass er absteigt nach der ersten Sitzung, weil er merkt, es geht noch nicht. Was er nicht machen wird, da bin ich sicher, er wird nicht nochmal sowas riskieren wie bei dem zweiten Sturz, den er sicher beim Supermoto-Training auf einer Kartstrecke oder auf einem kleinen Mickey-Maus-Kurs zugezogen hat. Da wollte er gucken, ob die Knochen halten, ob das alles funktioniert auf dem Motor. Das hat sich dann dabei nochmal auf die Nase gelegt. Und insgesamt waren es ja 9 Knochenbrüche bei ihm. Deswegen ist das durchaus verständlich. MotoGP-Fahrer sind ja hart im Nehmen. Die steigen auch schon mal mit Verletzungen auf, wo Otto Normalverbraucher sich eine gelbe Krankschreibung holen würde und erstmal ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt wäre. Nee, aber Risikominimierung steht da trotzdem im Vordergrund. Also er weiß auch, dass jeder Kilometer jetzt zählt. Und das große Ziel von ihm ist dann natürlich dann erst in 2 Wochen in Ferres de la Frontera beim Europa-Auftakt. Das ist ja dann nochmal sowas ganz Besonderes. Da stehen dann die ganzen Hospitalities. Da sind dann auch endlich wieder weit über 100.000 Fans an der Strecke. Da will er fit sein und deswegen kann man Katar durchaus auch ein bisschen so als Vorbereitungsfahrt, als Trainingsfahrt von Jorge Martin für den Europa-Auftakt in Ferres de la Frontera sehen. Ich bin wirklich gespannt, wie lange er durchhält und ob er durchhält.
Jetzt hieß es ja, der Voice, okay, Pecco Bagnaia muss Schadensbegrenzung betreiben. Das ist ihm insofern gut gelungen, als dass Marc Marquez sich selbst rausgeschossen hat im Grand Prix im letzten, im Circuit of the Americas. Warum, jetzt nur von der Theorie her, aber warum liegt diese Strecke jetzt in Katar Pecco Bagnaia besser? Einfach, weil es nicht die Lieblingsstrecke von Marc Marquez ist. Reicht das schon?
Das reicht natürlich nicht, denn klar ist, Marc Marquez war auch dort in Austin vor Francesco Bagnaia. Allerdings muss man sagen, nachdem Francesco tatsächlich am Anfang doch diese Saison in der Werks-Ducati-Mannschaft ordentlich zu knabbern hatte an diesem irren Speed und der Konstanz von Marc Márquez, der seine lange Verletzungszeit nun komplett vergessen macht. Und eben auch der aufmüffige kleine Marc-Bruder, nämlich Alex Márquez, sich ja mehr und mehr emanzipiert. Hat sich Pecco Bagnaia, der ex-zweifache Weltmeister, jetzt tatsächlich gerappelt. Das muss man sagen. Er war vom Speed her in Austin deutlich näher dran und hat tatsächlich da Druck auch ein bisschen ausgeübt. Marc hat dann einen Fehler gemacht und insofern war das, glaube ich, ein wirklicher Befreiungsschlag psychologisch für Bagnaia, dass er jetzt tatsächlich auch der Ducati-Werkstruppe gezeigt hat, Leute, ich bin da, mit mir ist zu rechnen. Klar ist auch, dass er auch bei dem Nacht-Grand Prix schon große Erfolge erzielt hat, aber ich glaube vor allem der psychologische Aufschwung durch den Sieg, gerade in Texas, auf der Leib- und Magenstrecke von Marc Márquez, dürfte Pecco wirklich gut getan haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie die anderen sich schlagen werden. Dass mit Alex auch wieder zu rechnen sein dürfte, ist eigentlich klar. Aber kann tatsächlich Fabio Gianantonio das fortsetzen auf der VR46-Mannschaft, dass er mit dem Podiumsplatz beim letzten Rennen gezeigt hat? Der war ja auch lange sehr schwer verletzt. Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis er wieder da ist. Kann der das jetzt, diese Konstanz hinkriegen? Und das ist das, Eddie, was wir tatsächlich von allen Herausforderungen des Werks Ducati-Duos jetzt eigentlich sehen müssen. Wer ist da am konstantesten auf den unterschiedlichsten Rennstrecken? Wir haben tatsächlich Fortschritte bei Honda ja auch gesehen. Yamaha scheint tatsächlich auf dem richtigen Weg zu sein. Auch dort ja Verstärkung durch europäische Techniker. Und der Überraschungsmann, so wenn man so will, der Hadjar, den wir aus der Formel 1 als Überraschungsrookie kennen, müssen wir sagen, gibt's in der MotoGP auch. Ai Ogura, Wahnsinn, was der bisher gezeigt hat. Also es sind viele, viele Fragestellungen, die Eddie jetzt beantworten darf in den Übertragungsstunden aus Katar. Und es ist sehr viel Feuer und Spannung drin. Und ganz wichtig, glaube ich, auch, dass KTM, Eddie, jetzt mal ein bisschen aufsteht und ein bisschen näher rankommt. Denn da ist momentan ein klarer Rückschlag zu verzeichnen, wahrscheinlich auch ausgelöst durch die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate.
Ja, die Vermutung liegt nahe, aber man lässt bei KTM nichts unversucht. Also die waren im Windkanal mit den KTM-Neulingen, mit Maverick Vinales und Enea Bastianini. Die waren in Misano testen mit Dani Pedrosa und Paul Espargaro. Wer weiß, was sie da noch gefunden haben. Und der Losail International Circuit mit seinen 5,3 Kilometern und der 1 Kilometer langen Geraden, der kommt der KTM vielleicht entgegen. Letzter Podestplatz für KTM in der MotoGP letztes Jahr, Brad Binder. Und die ersten drei da vorne in der WM, die sind nur durch 12 Punkte getrennt. Muss man auch festhalten, obwohl es überhaupt nicht seine Strecken waren, die ersten drei Wochenenden, das hat Pecco Bagnaia selber gesagt. Losail International Circuit, das kommt ihm entgegen, denn da ist er der Vorjahressieger. Ja, und die ersten drei sind nur durch 12 Punkte getrennt. Und wie schnell das gehen kann, haben wir ja trotz seiner Dominanz auf seiner Lieblingsstrecke in Austin, Texas bei Marc Márquez gesehen. Ein kleiner Fehler und die Reise ist vorbei. Und so haben wir das Kuriosum im Moment, dass Alex Márquez zum allerersten Mal in seiner Karriere die WM anführt. Und das ist das Bemerkenswerte, durch Konstanz. Der hat nämlich noch keinen Sprint und der hat auch noch kein Hauptrennen gewonnen. Aber der hat eben die Podestplätze eingesammelt und genau nach dieser Methode fährt auch Pecco Bagnaia, was dazu führt, dass er seinen besten Karrieresaisonstart bisher hingelegt hat. Ja, wie gesagt, mit dem Wissen, dass er hier im Vorjahr in Losail gewonnen hat unter Flutlicht, das wird Pecco Bagnaia nochmal zusätzlich motivieren. Und da sind so viele offene Fragen. Ihr habt Fabio Di Gianantonio angesprochen, der hat seine Karriere gerettet in Doha, in Katar, weil er da nämlich sein allererstes MotoGP-Rennen gewonnen hat. Und das ist ebenso bemerkenswert. Also da sind so viele offene Fragen, die wir aber dann am Wochenende, und wir werden bei Sky wieder alle Trainingssitzungen übertragen. Lukas Tulovic, unser Experte, ist zusammen mit Lisa Hofmann, meiner Moderationskollegin, vor Ort. Ich werde mit Florian Alt bei Sky in München, in Unterföhring, im Studio sein. Also wir werden viele Fragen zu beantworten haben und ich hoffe, wir kriegen Antworten.
Eine Sache noch zur MotoGP The Voice, und zwar hat es ja diese turbulenten Startszenen gegeben, vergangenes Rennen in Austin. Jetzt lese ich, dass man da hinschauen möchte, etwas ändern möchte, genauer hinschauen möchte. Funktioniert sowas? Also in der NHL kenne ich das, da wird, wenn irgendwas nicht passt, dann wird halt von einem Tag auf den anderen etwas geändert. Ist es in der MotoGP auch so einfach, dass am Dienstag gesagt wird, da passt uns was nicht und übrigens am Samstag findet der Sprint dann schon unter neuen Vorzeichen statt?
Also ganz so schnell geht's nicht, aber auch da gilt ähnlich wie bei der Formel 1, so es um Sicherheitsrelevantes geht, kannst du es relativ schnell durchkriegen. Und klar ist aber auch, dass alle Beteiligten, glaube ich, sich einig sind, dass dieses Austin-Start-Chaos zu viel Leidtragende hatte und im Grunde die Rennleitung da sich über das eigene Reglement ein bisschen hinweggesetzt hat. Es war tatsächlich ein bisschen eine Grauzone, man muss da genauer drauf schauen. Ich glaube aber, dass die tatsächlich im Verlauf dieses Jahres sich da noch einigen werden, um genau das eigentlich so eine Wiederholung dessen zu vermeiden. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf an Marc Marquez, der hat das einfach ausgenutzt, hat da richtig kalkuliert und taktiert. Aber wir haben in der letzten Woche bei dir hier ja auch schon gesagt, wir hatten tatsächlich ein paar Leidtragende, die sich richtig entschieden haben und durch den Startabbruch tatsächlich dann bestraft worden sind. Und das ist eigentlich wirklich ärgerlich. Dazu war, da waren zwei KTM-Fahrer dabei, da war Uhura dabei. Mike Webb und Co., der Rennleiter, die werden da, glaube ich, in absehbarer Zeit eine bessere, genauere Lösung für finden.
Ja, hat Mike Webb ja im Übrigen auch schon angekündigt und das haben wir auf unserer Aufgabenzettel, auf unserer To-Do-Liste für Doha, fürs Wochenende. Wir wollen versuchen, mit Mike Webb zu sprechen. Wir werden auch mit Pete Beirer als betroffenem Chef der KTM-Truppe, die ja mit Enea Bastianini und Brad Binder zwei Fahrer hatte, die betroffen waren, versuchen zu sprechen. Und ich glaube, dass das jetzt sehr, sehr schnell gehen wird, dass sich da am Reglement was ändert. Denn meiner Meinung nach ist der ganz große Verlierer der Zuschauer. Und deshalb muss ich da an diesem Chaos was ändern, einfach um für Klarheit zu sorgen. Bei den Teams, bei den Zuschauern und bei allen anderen Beteiligten auch. Also, und ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis wir da eine Änderung serviert bekommen.
Jetzt haben wir in der letzten Woche ja schon ein bisschen auf die DTM-Saison geschaut. Eddie, ich möchte gerne bei dir bleiben aus einem ganz einfachen Grund. Du bist da mit den Van der Lindes sehr, sehr gut mit Calvin und Shelton. Aber im kommenden Jahr, in der anstehenden DTM-Saison, wird keiner der beiden Stand jetzt starten. Ist das selbst gewollt? Sind die zu teuer geworden? What's the deal, Eddie?
Nein, die sind nicht zu teuer geworden. Die sind beide mehr oder weniger in ihren Verträgen upgegradet worden. Also Calvin van der Linde ist ja das erste Mal BMW-Werksfahrer, hatte ein umfangreiches internationales Programm vor sich in dieser Saison. Und das passte halt einfach nicht mit den Interessen von BMW überein, dass er nochmal DTM fährt und als Vizemeister des Vorjahres auch Titeljagd geht. Bei Sheldon van der Linde ist das ähnlich. Der fährt den großen Prototypen vom BMW sowohl in den USA als auch in der Weltmeisterschaft, hat da ganz andere Highlights. Also von daher passte es leider nicht. Das kommt manchmal vor. Ich weiß das ja schon länger und ich konnte mich schon länger darauf vorbereiten. Die gute Nachricht aber für DTM-Fans, die bei dem ein oder anderen Rennen an der Strecke vorbeikommen werden, Calvin van der Linde verschwindet nicht völlig von der DTM-Landkarte, sondern der wird bei einigen Rennen bei uns in der Run-Racing-Familie bei Pro7 als Experte seine Expertise zur Verfügung stellen und an meiner Seite sitzen und dann mit mir zusammen die Rennen kommentieren. Also das ist so eine Momentaufnahme, glaube ich, fürs Jahr 2025. Da fehlen natürlich zwei absolute Publikumslieblinge, das ist völlig klar. Aber freuen wir uns über die positiven Aspekte. Wir haben 24 Autos mit tollen, jungen, interessanten Leuten, wie zum Beispiel dem jüngsten DTM-Fahrer aller Zeiten im Mercedes, Tom Kalender. So einen jungen Mann gab es noch nie in der DTM-Historie. Aber eben auch etablierten Stars wie Thomas Breining zum Beispiel im Grello, der neulich in Oschersleben bei den Testfahrten der schnellste war, wie den Rückkehrer Timo Glock im McLaren von Dürr Motorsport. Also da gibt's sehr viele positive Aspekte und ich bin mir sicher, wir werden die Van der Lindes beide irgendwann auch nochmal in der DTM zurücksehen. Denn das wollen sie beide, das haben sie beide auf der Agenda. Sheldon, der Jüngere, war ja schon DTM-Champion. Ja, und Calvin van der Linde, dem Älteren, dem fehlt dieser Titel noch, wie gesagt, Vizemeister des Vorjahres. Aber das ist ja kein Abschied für immer. Ich glaube, da wird dann in den nächsten Jahren ein bisschen was anderes passieren.
Aber The Voice, um das zu schließen, wenn Eddie sagt, BMW hat ihn abgegradet aus der DTM raus, dann sage ich jetzt ganz ganz böse. Naja, besonders wichtig scheint die DTM BMW dann gar nicht mehr zu sein. Ist das zu böse?
Das ist ein bisschen zu böse, denn man hat ja tatsächlich zwei Starfahrer noch in der DTM, die beide schon einer dreifacher DTM-Champion, der andere zweifacher DTM-Champion dabei bleiben und mit dem Team Schubert antreten werden. Das allerdings die Anzahl der Autos reduziert von 3 auf 2. Das ist, glaube ich, auch insofern notwendig, weil im professionellen Motorsport es eigentlich ganz selten geklappt hat, wenn ein Team mehr als 2 Autos einsetzt. Es hängt mit dem Personal zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das hat man im Übrigen ja auch mal vor vielen Zeiten in der Formel 1 versucht. In einem Langstreckensport gibt es da eigentlich nur eine Ausnahme, das sind die 24 Stunden von Le Mans, wo dann viele Werke tatsächlich ein drittes Auto einsetzen. Im letzten Jahr tatsächlich gab es bei BMW ja 3 Autos bei Team Schubert. Es war dann von den Ergebnissen her nicht ganz optimal und ich glaube tatsächlich, dass mit René Rast und Marco Wittmann eben jetzt auch 2 prägende Gesichter der DTM in diesem Jahr wieder im Aufgebot hat, um in der DTM, um Meisterschaften, Siege, Podestplätze zu fahren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Duo mit dem neuen BMW M4 GT3 Evo. Was mich vor allem aber tatsächlich als große Vorfreude ist tatsächlich, dass wir jetzt eben mit diesem Abt-Team, das jetzt den Lambo-Vertrag hat, nach dem Ende ja vom Werksengagement von Audi im GT3-Sport, dass wir da jetzt den Mirko Bortolotti haben. Und der, Eddie, der scheint ja tatsächlich wirklich zu sprudeln, der amtierende Champion, der genau weiß, wie gut Abt ist, wie was die in den letzten 20 Jahren alles geleistet haben, wie viele Titel die geholt haben. Und klar ist, da wird es keine große Angewöhnungszeit geben. Die erwarten von sich selber von Anfang an, um Siege mitzufahren und um Titel zu kämpfen. Und die, dann haben wir noch die zweite hochklassige Verpflichtung. Der Niki Thiem hat seinen Speed ja auch schon oft gezeigt. Also diese Kombination Abt Sportsline, jetzt Lamborghini, Red Bull im Übrigen auch mit dabei, Bortolotti, das ist schon eine Messlatte und da wird sich die Konkurrenz strecken müssen.
Ja, definitiv. Ich hatte das Vergnügen, neulich in Oschersleben bei den Testfahrten Mirko Bortolotti länger zu interviewen für Run Racing. Ziel ist da natürlich ganz klar. Und wer Mirko Bortolotti kennt, der weiß das. Titel verteidigen, das ist das Ziel. Das muss man ihm auch zutrauen. Aber wie gesagt, das sind so viele Namen, die da in Frage kommen bei den 24 Autos von den 9 verschiedenen Herstellern. Da gibt's so viele Highlights und das ist ja das Gute. Die Motorsportsaison nimmt jetzt endlich richtig, richtig Fahrt auf. Ich habe da große Wochenenden vor mir. Erstmal jetzt MotoGP in Katar. Ja, und dann Ende des Monats, 25., 26., 27. DTM live bei Run Racing Pro 7 und Join DTM aus Oschersleben. Und glaubt mir, ich kann's kaum erwarten. Das kribbelt so richtig, wenn ich dran denke.
Eddie, das musst du uns nicht sagen, das ahnen wir. Aber trotzdem, gerne nochmal erwähnt, an diesem Wochenende aber, ja, der MotoGP Grand Prix, der vom Tag in die Nacht geht in Katar, live kommentiert von Eddie bei Sky. Wir machen eine kurze Pause, The Voice bleibt da, dann kommt Stefan Ehlen zur Formel 1 dazu.
Hier ist Corbinian Holzer, ihr hört Sportradio 360.
Ja, weiter geht's in der Big Show 706, jetzt mit der Formel 1. Stefan Ehlen von Formel1.de ist dazugekommen. Was gut ist, er hat jetzt 4 Tage Zeit gehabt, um wieder aufzuwachen, denn selten war ein Grand Prix so langweilig wie jener in Suzuka. Oder doch nicht, Stefan Ehlen, oder doch nicht. Was, wenn du deinen Enkeln mal oder mit deinem 17. Buch dann über diesen Grand Prix irgendwas Bewegendes finden musst zu diesem Grand Prix, was wär's denn gewesen?
Die Tatsache, dass es in Suzuka schon wesentlich aufregendere Rennen gab. Also die Ausgabe 2025 war jetzt wahrscheinlich nichts, weswegen man besonders früh hätte aufstehen müssen, das stimmt schon. Aber es ist auch immer die Frage, was macht halt die Spannung dann aus? Ne? Sind es dann die direkten Zweikämpfe oder ist es ein packender Kampf um die Spitze oder dergleichen mehr? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, es hatte seine Längen, das darf man, glaube ich, schon sagen. Es wurde insgesamt wenig überholt. Und es gab auch kein besonderes Wetter, das die ganze Sache nochmal interessant gestaltet hätte. Und auch die Strategien mit einer Einstoppstrategie durchfahren ist halt ungefähr auch das Langweiligste, was geht in der Formel 1, weil die Reifen einfach zu gut halten. Und dann kommt halt am Ende das dabei raus, ja, dass es eher Prozession ist als Rennfahren. Aber gut, auch solche Rennen muss es halt hin und wieder mal geben. ich sage es immer wieder, wenn man in der Qualifikation die Fahrzeuge nach Geschwindigkeit aufreiht, dass der Schnellste vorne steht, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn im Rennen genau das Gleiche passiert, nämlich dass der Schnellste, der ohnehin vorne steht, auch im Rennen vorne steht. Und jetzt kann man natürlich sagen, insofern, dass der Verstappen vielleicht nicht das schnellste Auto hatte am Wochenende, aber es am besten verstanden hat, den Speed, den er halt hatte, hervorragend umzusetzen. Und insofern hat nicht der Schnellste gewonnen wahrscheinlich, aber derjenige, der es am besten ausgenutzt hat.
Jetzt habe ich das genaue Zitat der Voice von Fernando Alonso gar nicht mehr so auf den Lippen, aber irgendwie war es so, naja, Max ist derjenige, der sein Auto in Sphären hebt, wo dieses gar nichts zu suchen hat. Ungefähr so war's. Und ich glaube, wenn Fernando Alonso so ein Lob ausspricht, dann müssen wir eigentlich auch unser Kapital ziehen, weil diese Runde, diese Qualifikationsrunde, die war außergewöhnlich und dann im Rennen war er einfach souverän mit seinen, gut, an bei der Boxenausfahrt ist es ein kleines bisschen heikel geworden, aber dieser Protest von McLaren, das war dann eher ein Scherzprotest, weil da war ja gar nichts. Ich war überrascht und ich war höchst beeindruckt von Max Verstappen.
Ja, das ist der Max-Faktor. Das ist überhaupt gar keine Frage. Eine inspirierende, fantastische Leistung, der tatsächlich zeigt, dass man auch in einem sehr technischen Sport, dass der menschliche Faktor nicht ausgeschlossen werden sollte. Außergewöhnliche Fahrer können Außergewöhnliches zeigen. Das war beim Ayrton Senna so, das war bei Michael Schumacher so. Das ist aktuell bei Max Verstappen und Alonso hat tatsächlich gesagt, Max ist momentan in der aktuellen Generation der Rennfahrer der Allerbeste. Und du hast völlig recht, Alonso ist nicht dafür bekannt, dass er gern mit Komplimenten um sich wirft. Dem kann man sich wirklich nur vorbehaltlos anschließen. Was Max da gezeigt hat, ist phänomenal gewesen. Es gab ein paar Eckdaten, warum das Rennen tatsächlich so langweilig war, aber klar ist auch Suzuka für alle Rennfahrer eine absolute Vollblutrennstrecke, unglaublich schnelle Kurvenpassagen, aber klar ist auch, sie ist nicht sehr breit. Dazu hat die Neuasphaltierung von etwa 3 Kilometern der Rennstrecke nicht dazu beigetragen, dass es spannender wird, weil dadurch die Fahrzeuge noch ein bisschen tiefer fahren konnten und dann einfach sehr kompakt eng beieinander waren. Dazu müssen wir jetzt auch sagen, bevor das neue Reglement kommt, sind wir ein bisschen mit der Entwicklung am Ende, was es Downforce angeht und vor allem die Dirty Air. Und das ist das Hauptproblem momentan, warum wir dann auch in Japan so einen unglaublichen Langweiler hatten. Es war die härteste Reifenmischung. Es ist sehr, sehr glatter Asphalt gewesen, der nicht sehr reifen worden ist. Es waren niedrige Temperaturen, kam Red Bull und Max deutlich entgegen. McLaren kann eben auch auf rauem Asphalt tatsächlich die Reifen streichen bei hohen Temperaturen, was jetzt beim nächsten Grand Prix, da werden wir ganz andere Temperaturen haben, vermutlich ausschlaggebend sein dürfte. Aber ich würde momentan sagen, der Max ist in einem solchen Hoch, ich schließe da gar nichts aus. Schön war tatsächlich zu sehen, dass eben auch einige von den neuen Namen sich wieder in Szene gesetzt haben. Man muss sagen, fantastisches Rennen von Isaac Hadjar. Die Entdeckung der noch jungen Saison, zweifelsohne. Olli Biermann hat gezeigt, warum er tatsächlich so hoch gelobt ist. Auch das war richtig gut. Und man muss sagen, so langsam ein bisschen Sorgen machen muss man sich schon, glaube ich, lieber Stefan, was bei Lewis Hamilton und Ferrari so passiert. Denn die haben doch 3-4 Zehntel Abstand im Qualifying wie im Rennen auch. Und das ist schon sehr viel.
Ja, das ist schon sehr viel. Du hast recht. Und da hat man natürlich den Sprintsieg in China noch ein bisschen im Hinterkopf, den Lewis Hamilton da erzielt hat, den sich im Prinzip auch keiner erklären konnte vor Ort und den sich auch heute noch keiner erklären kann. Das war einfach ja ein Moment, da hat's gepasst. Ja, und das war halt dieser eine Moment. Sonst ist Ferrari einfach nicht vorne dabei und das wird mutmaßlich noch ein bisschen dauern, bis Ferrari da wieder richtig mitmischt. Also WM-Titel Nummer 8 2025 sehe ich jetzt auch eher nicht.
Stefan, um gleich bei dir auch ein bisschen zu bleiben, ein Mann hat Historisches geleistet, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nämlich Kimi Antonelli ist jetzt der jüngste Mann, der jemals eine schnellste Rennrunde aufgestellt hat. Ich glaube, so rum war es. Ist trotzdem hinter George Russell gelandet, was wahrscheinlich ganz normal ist, aber nach 3 Rennen siehst du schon, was sich Toto Wolff bei der Verpflichtung von Kimi Antonelli gedacht hat?
Ja, ich glaube, da muss man insgesamt noch ein bisschen Zeit geben, aber meiner Meinung nach hat er noch bisher sehr wenig Blödsinn veranstaltet. Also wir haben uns ja letztes Jahr in Italien drüber unterhalten, dass er im freien Training mal so ein bisschen Probe fahren durfte und das Auto ziemlich schnell weggefeuert hat in die Banden. Sowas hat er bisher nicht veranstaltet. Und dann denke ich mir eigentlich, das ist grundsolide dafür, dass er wirklich ja im Brennglas steht. Es ist jetzt ein Top-Team, Mercedes ist vorne dabei, hat schon mehrere Podestplätze erzielt, also da kann man sich vor nichts verstecken. Ja, bei anderen Teams, die ein bisschen weiter hinten rumfahren, da ist es nicht so schlimm, wenn man mal einen Fehler macht, sozusagen. Aber bei Mercedes, da würde das schon auffallen. Aber tatsächlich muss ich sagen, macht bisher einen guten Job. Auf die schnellste Runde und auf die Führungsrunde, die er da jetzt gehabt hat in Japan, würde ich jetzt mal nicht allzu viel geben, weil beides ist halt passiert, sozusagen, ja, ohne dass er jetzt wirklich, ohne dass er jetzt wirklich da die Spitze erobert hätte zum Beispiel, sondern die schnellste Runde ist ja auch kein Bonuspunkt mehr wert, also das passiert einfach so tatsächlich. Das ist jetzt nicht, weil er gewollt hat und weil er unbedingt gekonnt hat und weil er den besten Speed überhaupt gehabt hat. Nein, ich glaube einfach, er macht seine Sache grundsolide. Das ist völlig okay. Bisher fehlt mir noch ein bisschen mal so ein Glanzpunkt, dass er zeigt, hey, ich bin tatsächlich phasenweise auch schneller als der George Russell. Aber das kann noch kommen, weil das ist ja wirklich ein brutal junger Mann und der steht erst ganz am Anfang. Und dafür, dass er das wirklich noch nicht lange macht, macht er das echt gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht und ob er vielleicht tatsächlich auch mal aufs Podium fährt oder gar ein Sieg wird.
Er ist ja ein Teenager, dürfen wir nicht vergessen. Gerade hat er auch erst den Autoführerschein bestanden und ist noch in der Schule, hat jetzt bald seine Abschlussprüfung, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ich finde den schon sehr beeindruckt, aber klar ist, nur so solide, beeindruckte, konservative Leistung wird auf Dauer nicht reichen. Geben wir ihm einfach noch bis Halbzeit der Saison und dann werden wir, glaube ich, schon sehen, dass Toto Wolff den mit Recht verpflichtet hat.
Ja, The Voice, du hast Oli Bermann angesprochen, dann ist auch noch Esteban Ocon zu Haas dazugekommen, der hat diesmal nicht gepunktet, aber es waren jetzt hier ja keine besonderen Umstände. Du hast ja gesagt, oder wir haben es gerade festgehalten, leider kein Regen, hätte ich natürlich gerne gesehen und trotzdem erneut ein Punkt für Bermann. Das heißt also, ich interpretiere das mal so, das heißt also, dass Haas bei der Fahrerbesetzung, dass sie gesagt haben, okay, wir setzen auf ein komplett neues Paar, nicht falsch gelegen sind.
Das stimmt. Das war ganz offensichtlich eine gute Entscheidung. Denn anders als noch in Shanghai, da müssen wir noch zugeben, dass Oliver Bearman, um in die Punkte zu kommen, da Schützenhilfe benötigt hat. Aber in Japan war das wirklich grundlegend anders. Er war der schnellere Haas-Pilot und trotz des sehr, wie sagen wir vielleicht mal, trägen Renngeschehens war er zu jedem Zeitpunkt selbst in der Lage, tatsächlich in die Punkte zu fahren. Mehr als P10 war auch nicht drin. Was erstaunlich ein bisschen bei Haas ist, ist nicht nur die wunderschöne Lackierung, die sie in Japan hatten, mit den Rosenblüten, aber klar ist auch, dass die ganz offensichtlich wieder, und das haben wir im letzten Jahr ja auch schon gesehen und Stefan auch hier schon gelobt, dass die mit ihren sehr geringen finanziellen Möglichkeiten es immer wieder schaffen, Updates zu bringen, die gut und solide wirklich funktionieren, die echte Fortschritte beinhalten. Und das war jetzt in Japan genauso.
Ja, das zeigt nur tatsächlich, dass auch im Hinterfeld viel passieren kann, ne? Und dass die Formel 1 halt ein Entwicklungsrennen ist über ein komplettes Jahr hinweg und dass die Entwicklung eben nie stillsteht und dass man selbst mit vermeintlich kleinen Dingen doch sehr viel bewegen kann. Ich habe zum Beispiel auch gerade das erste Buch von Günther Steiner nochmal gelesen und fand es auch sehr bemerkenswert, wie er da halt schildert, was so läuft hinter den Kulissen schon so im Rennstall. Das ist tatsächlich viel mehr, als man eigentlich mitkriegt, auch als wir Medienschaffende mitkriegen. Und insofern habe ich immer den allergrößten Respekt davor, was diejenigen machen, die ohnehin begrenzte Mittel zur Verfügung haben, wie jetzt die kleinen Teams, die wir wissen, zum Beispiel Haas hat ja einen einzigartigen Ansatz, das alles zu koordinieren und mit möglichst wenig Ressourcenaufwand, das bringt mir schon sehr viel Respekt ab.
Es steht zu meiner Linken hier, Driving to Survive. Surviving to Drive ist das. So ist es. Surviving to Drive heißt das Buch von Günther Steiner, das Stefan Ehlen, glaube ich, gerade referenziert hat. Ja, es ist sehr, sehr lesenswert, weil es unfassbar unterhaltsam ist, aber eben auch informativ. Eine Frage noch, also wir hören eben auch gerne beim Boxenfunk rein, da sage ich, Charles Leclerc mit seinem Renningenieur ist immer wert reinzuhören. Der Lewis Hamilton vielleicht auch, weil er noch ein bisschen über Kreuz ist, aber dann The Voice taugt sowieso Alexander Albon aus irgendwelchen Gründen, bei Red Bull hat er mir nicht getaugt, aber bei Williams schon. Und jetzt muss man schon sagen, wie lange würdest du Carlos Sainz noch zugestehen? Albon war in diesem Team, er kennt alles, er kennt das Auto. Jetzt haben wir gerade mal 3 Rennen hinter uns. Mhm. Aber wie lange muss man Carlos Sainz noch Zeit zugestehen, dass er wirklich dann ganz auf Augenhöhe mit Albon ist?
Nicht mehr sehr viel. Und in Japan war das schon, dieser Unterschied schon eklatant. Mhm. Auf so einer wirklichen Fahrerstrecke muss man sagen, einer, der so viel Grand Prix schon gewonnen hat wie Sainz, der sollte eigentlich da näher dran sein an seinem Teamkollegen. Du hast recht, sie hat natürlich entsprechend die Nestwärme. Und man muss auch zugeben, dass der Herr Albon also sicherlich auch als Persönlichkeit durch die enttäuschende Red Bull-Zeit wirklich gewachsen ist als Charakter. Er scheint tatsächlich das Team auch führen zu können. Und er macht sehr viel weniger Fehler als früher. Also er ist ganz offenbar eben auch durch Enttäuschung, durch Rückschläge stärker geworden, mental stärker geworden. Ein guter und schneller Rennfahrer war er immer schon. Das haben wir ja in seiner Formel vor Formel 1 Zeit schon gesehen. Der ist ja nicht umsonst in die Formel 1 gekommen. Aber ich glaube, Carlos Sainz hat sich's leichter vorgestellt. Den Eindruck hat man schon. Und in Japan war mein Eindruck, dass er es zu sehr mit der Brechstange versucht. Inzwischen jetzt schon beim dritten Rennen mit der Brechstange. Dazu ist er lang genug in der Formel 1, der Carlos Sainz Junior, um zu wissen, dass das so nicht geht. Was ist denn dein Eindruck, Stefan?
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Auf der einen Seite, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Carlos Sainz, so ist ja auch sein Selbstverständnis, durchaus zu den eher besseren Fahrern gehört. Und andererseits muss ich sagen, naja, also das ist er noch schuldig geblieben jetzt beim Williams. Das ist sicherlich kein einfaches Auto und sicherlich muss man da ein bisschen umsteigen. Aber wenn man tatsächlich sich auf die Fahnen schreibt, potenzieller WM-Kandidat zu sein, beziehungsweise im Gespräch ist bei diversen Cockpits, bei Top-Teams, bei Spitzenteams wie Mercedes, Red Bull, Ferrari und dergleichen mehr, dann muss da deutlich mehr passieren, weil Alexander Albon, der ist jetzt auch nicht unbedingt der, wo wir sagen, das ist der nächste Serienweltmeister in der Formel 1, der ist ein patenter und guter Fahrer und der gewinnt gerade, glaube ich, nochmal an Ansehen. Und wenn der Sainz jetzt aber weiter so rumstöpselt, dann habe ich den Eindruck, dann weiß ich nicht, ob dann das Angebot noch kommt von Red Bull, von Mercedes, von Ferrari oder sonst woher. Dann kann es auch gut sein, es ist dann halt Williams und es bleibt dann halt Williams. Also in der Formel 1 ist man immer so gut wie sein letztes Rennen und dieser Wechsel bisher, muss ich sagen, steht schon ein bisschen im Zeichen von, vielleicht ist das jetzt auch gerade einfach nochmal eine Erdung, wie gut Carlos Sainz wirklich ist. Es wird sich zeigen, er hat sicherlich da auch noch ein paar Rennen Zeit. Er hat jetzt selber gesagt, 5 bis 10 Rennen gibt er sich noch, dann muss alles sitzen. Und an den Worten müssen wir ihn natürlich dann auch messen. Das heißt, zur Saisonhälfte muss dann also schon klar sein, dass er deutlich vor Albon liegt, weil alles andere wäre schon eine krasse Niederlage.
Ja, so und jetzt steht also eine Sache vielleicht noch nur, weil der Voice darauf hingewiesen hat, wie schön der Haas war. Ich finde halt Ferrari Rot in Ehren und auch das gute alte Lotus Schwarz in Ehren, aber ein weißer Formel-1-Wagen. So wie in Red Bull an diesem Wochenende gehabt hat, so wie es die Racing Bulls ja permanent sind, aber ein weißer Formel-1-Wagen hat schon auch was. Aber
das absolut.
Schon, oder? Das, ich finde das
ja, ja. Cool. Ja. Ich denke da auch an die Stewards zum Beispiel von 97 bis 99, die hatten ja auch nur dieses Schottenmuster drauf und ansonsten war es ein weißes Auto, mega cool.
Ja, so ist es. So, und jetzt lese ich in einem befreundeten Portal, für das auch Stefan Ehl bahnbrechende Texte schreibt, ist McLaren in Bahrain unschlagbar? Und wenn man diese Frage schon stellt, drängt sich die Antwort ja auf. Wenn ja, warum nicht, ist meine Frage an dich, The Voice.
Also sagen wir mal so, McLaren wäre jetzt mal gut beraten, den Tempovorteil, den sie eigentlich ja im Auto haben, in den nächsten beiden Rennen in Bahrain und in Jeddah, endlich auch mal auszuspielen. Sie haben das beste Auto, ist überhaupt gar keine Frage. Aber der Max zeigt mit außergewöhnlichen Leistungen, dass man eben auch mit dem zweit-, dritt-, viertbesten Auto die McLaren schlagen kann. Sie müssen vor allem auch strategisch sich vielleicht noch ein bisschen flexibler halten. Denn für mich hat das schon so den Eindruck, als der Piastri in doch einigen Phasen des Japan Grand Prix ein Tick schneller war, über die Dirty Air und die Schwierigkeit, hinter einem vorausfahrenden Auto tatsächlich nah genug ranzukommen, um zu überholen. Das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Da müssen die Reglementsmacher, vor allem dann beim neuen Reglement, hoffentlich darauf achten, dass sie da sich was einfallen lassen. Aber klar ist, McLaren ist schon auch unter Druck. Und sie haben tatsächlich jetzt bei den zu erwartenden höheren Temperaturen einen klaren Reifenvorteil. müssen aber tatsächlich jetzt dann mal gucken, dass sie auch diesen Speed-Vorteil, den sie im Qualifying und im Rennen haben, in deutlich mehr Punkte umsetzen. Denn klar ist, Red Bull und Max hat jetzt tatsächlich Lunte gerochen. Geh mal davon aus, dass Red Bull technisch auch alles versuchen wird, um tatsächlich die Probleme, die sie haben, die sie ja jetzt auch kennen, die ein bisschen mehr einzugrenzen. Sie scheinen das Auto etwas besser zu verstehen, denn am Freitag in Suzuka war der Max ja nirgendwo. Und sie haben dann am Samstag und Sonntag sukzessive gearbeitet, Veränderungen vorgenommen. Und das hat alles offenbar tatsächlich dazu beigetragen, dass sie die Wende geschafft haben. Dazu dann abrufbare Leistungen bei Max, auch unter größtem Druck. Der bleibt da stabil. Und ich glaube, bei McLaren, die müssen jetzt mal langsam gucken, denn sagen wir mal, Red Bull wird nicht langsamer werden. Und wir können auch davon ausgehen, dass Mercedes, die momentan so ein bisschen unter dem Radar fahren, aber auch eben schon eine Menge Podiumsergebnisse und Punkte geholt haben. George Russell würde ich auf keinen Fall über die gesamte Saison abschreiben als ein potenzieller Siegkandidat. Und bei Ferrari, okay, 3-4 Zehntel, wir haben es gerade gesagt. Fred Vasseur entschuldigt sich ja inzwischen auch schon und sagt, zerknirscht, ja, es ist im Winter nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir stehen nicht da, wo wir hinwollen. Aber klar ist jetzt bei McLaren, da ist durchaus Druck im Kessel. Und die Frage wird auch auf Dauer sein. Und da beneide ich jetzt die Chefs, Andrea Stella und Co., nicht unbedingt. Piastri und Lando Norris, wir haben es jetzt auch in Japan wieder gesehen, da ist die Hackordnung nicht klar. Und die sind beide sauschnell und wollen beide Weltmeister werden. Also das auf Dauer zu managen, man könnte sagen, ist ein Luxusproblem. Aber damit werden sie noch zu tun haben, da bin ich sicher.
Ja, aber ab wann muss man das klären, Stefan Eden? Also ich würde sagen, ab Mitte der Saison jetzt, wenn ich zwei so gute Leute habe, würdest du jetzt schon als Teamchef sagen, okay, wir haben eine Nummer 1, wir haben eine Nummer 2?
Nee, würde ich nicht, weil es überhaupt nicht absehbar ist, wie das alles weitergeht. Aber was ich schon machen würde, ich würde open-minded an die ganze Sache rangehen. Und ich als Andrea Stella hätte zum Beispiel jetzt im Rennen in Japan die Positionen getauscht und hätte gesagt, okay, der Piastri meint, er ist schneller, dann soll er halt mal zeigen. Man hätte problemlos am Ende wieder zurücktauschen können. Und dass man das nicht gemacht hat, dass man da nicht den Mut gehabt hat, auch die Positionen einfach mal zu drehen oder dass man auch nicht gesagt hat, okay, wir probieren jetzt mal einen Undercut gegen Verstappen, ja. In der Überzahl 2-1, also da muss ich sagen, wenn einem diese Kreativität dann fehlt, dann hat man Angst vor der eigenen Courage und das rächt sich halt dann vielleicht. Ne? Ein Max Verstappen profitiert halt dann, der fährt halt dann seinen Stiefel runter, wenn McLaren sich da wie so ein zahnloser Tiger verhält und das kann halt McLaren am Ende noch in den Hintern beißen. Deswegen, also es ist für mich nicht nur die Nummer 1 Diskussion, es ist für mich auch die Art und Weise, wie sie halt Rennen fahren und Teamfriede schön und gut, das eskaliert dann eh früher oder später, wenn die beiden dann mal ernsthaft um den Titel fahren. Bis dahin wäre aber McLaren halt schon gut beraten, sie würden da so ein paar Punkte vielleicht versuchen rauszukitzeln, die sie so halt mehr oder weniger kampflos abgeschenkt haben.
Herrlich, herrlich, wenn so viel Sport am Wochenende ist, wir freuen uns drauf. Danke Stefan Ehlen, danke The Voice, kurze Pause in der Big Show 706.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Es ist die Big Show 706 und wir schalten jetzt nach Toronto. Da sehe ich mich selbst auch sehr deutlich Anfang August und Christoph Leuchtenberg vom SID hat natürlich sofort erkannt, Christoph, warum das so ist. Ich werde im Sommer dann zum Tennis sein. Wir werden uns bei den French Open sehen. Ich freue mich sehr. Warum bist du eigentlich dort?
Ich mache ein bisschen Urlaub und das kombiniere ich mit ein bisschen Sport schauen. Ich bin bei ein paar NHL-Spielen. Heute Abend schaue ich mir die ruhmreichen Toronto Raptors in der NBA an. Das ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuersüchtig, pflichtig vielmehr. Und bin jetzt bis gestern mit dem Zug einmal quer durchs Land von Vancouver nach Toronto gefahren. Das ist ein ziemlicher Traum. Also ich kann es dir nur empfehlen und es ist, glaube ich, im Moment auch die stabilere Alternative gegenüber den USA.
Ja, mein Problem ist, dass ich danach weiterreise in die USA, um dann dort von den US Open zu berichten. Aber das ist eine andere Geschichte. Du hast auch Major League Baseball, glaube ich, auf deinem... siehst du die Blue Jays dann auch in Toronto?
Die sind leider im Moment auf dem
größeren Auswärtstrip. Die haben gestern in Boston gespielt, immerhin gewonnen, aber die spielen erst wieder kommende Woche hier und das hat mir dann irgendwie nicht mehr in den Kram gepasst. Ist aber eine tolle Angelegenheit. Also der altehrwürdige Sky Dome, ja, mittlerweile Rogers Center genannt, der ist hier um die Ecke. Ist toll, aber hat diesmal leider nicht gepasst. Die Maple Leafs leider auch nicht. Also, naja, die Raptors, aber das ist halt auch hartes Brot im Moment.
Ja, gut, ich meine, das ist ja so gewesen, dass Dennis Schröder auch mal für ein paar Monate, aber bei welchem Verein war Dennis Schröder nicht? Wir wollen aber natürlich mit dem Christoph, auf den ich mich schon freue dann bei den French Open, dass wir uns endlich mal persönlich begegnen. Aber Christoph, wir wollen natürlich über den europäischen Radsport sprechen, ganz natürlich, wenn du in Toronto sitzt. Weil es endlich mal auch was Gutes aus deutscher Sicht zu berichten gibt. Also es gab manche Medien, die getitelt haben, Maximilian Schachmann gewinnt die Baskenland-Rundfahrt. Ich habe dann nochmal recherchiert und bin zu einem recht eindeutigen Ergebnis gekommen. Es schien mir, als hätte er das Auftaktzeitfahren gewonnen, als hätte er das gelbe Trikot verteidigt, aber doch noch nicht die ganze Rundfahrt. Wo liegt die Wahrheit, Christoph?
Du hast es komplett richtig ausgedrückt. Also er hat einen sehr, sehr guten Start in diese Rundfahrt reingelegt. Das ist auch eine der Rundfahrten, die ihm sehr gefällt, die er immer gern gefahren ist. Damals vor allen Dingen schon zu Quickstep-Zeiten. Und bislang ist eigentlich das zu beobachten, was wir uns erhofft haben, dass er nach dem Weggang von Bora wieder total befreit auffährt. Also er erinnert wirklich an den Max Schachmann von vor, naja, kurz vor Corona. Also er ist wieder der Alte dazu und das macht wirklich Spaß. Und das, was er da im Baskenland macht, das wirkt gut. Deutsche Topleistungen sind ja im Moment nicht allzu breit gesägt. Wenn ihr auch den schweren Sturz von John Degenkolb bei der Flandern-Rundfahrt am Wochenende. Also das ist schon eine tolle Sache, was Max da jetzt in der frühen Saison schon macht.
Wenn du sagst, er fährt befreit auf, was hat ihn denn bei Bora unter Anführungszeichen zurückgehalten? Was die Position, die Erwartungen an einen Deutschen? Ich meine, man hatte Primoz Roglic als Spitzenfahrer im letzten Jahr. Davor war auch ein Spitzenfahrer da und Schachmann und auch Lennart Kemner. Ich war da zu viel Druck für die Jungs.
Ich glaube, es war nicht der Druck. Also das kann man auch nur ein Stück weit spekulieren, was ich nicht so gerne mache, aber es wirkte schon so, als wäre das Klima trotz des Teammotors, was ja Band of Brothers ist, sei nicht das allerbeste gewesen und da haben sich dann wohl vor allen Dingen die Deutschen ein wenig benachteiligt gefühlt. Also es hat atmosphärisch wohl nicht mehr geklappt und die Jungs treten jetzt auch nicht nach, aber es scheint für alle, die da jetzt weggegangen sind, auch Emo Buchmann, Lennart Kemner, scheint es doch wieder einen Schritt in die richtige Richtung gegangen gewesen zu sein. Und sie wirken jetzt im Moment einfach befreiter, glücklicher und es hat wohl Zwänge gegeben, mit denen sie nicht so gut klargekommen sind.
Wenn du sagst, es ist eine Rundfahrt, die Maximilian Schachmann liegt, heißt das dann, dass er sie sogar gewinnen kann oder zählt er trotz des gelben Trikots noch nicht zu den Favoriten?
Er kann sie gewinnen. Es ist was ihm liegt. Die Berge sind nicht zu lang. Es sind keine komplett brachialen Anstiege. Es ist sowas, was wir auch von Paris-Nizza kennen, wo er sich auch schon sehr gut bewiesen hat. Also diese kurzen, rund einwöchigen Rundfahrten mit knackigen, nicht allzu langen Anstiegen, die auch einen Zeitfahren drin haben, das ist eigentlich so sein Metier. Also das kann er sehr gut.
Okay. Dann gehen wir einen weiter. Und ich frage mich, ob es war gar keine Sprintniederlage, die vor ein paar Wochen Tadej Pogacar gegen Van der Poel erlitten hat. Und wer war noch dabei? Ganna war auch noch dabei bei Mailand San Remo. Er hat es versucht davor, er hat es öfter versucht wegzukommen. Das war ja spannend zu sehen. Die anderen beiden sind immer wieder rangekommen. Jetzt hat Tadej Pogacar am Wochenende die Flandern-Rundfahrt wieder gewonnen. Es war wieder mit Van der Poel in einer Gemengelage. Der Junge macht so viel Spaß und ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat kommt, aber ich habe gelesen, irgendjemand hat gesagt, er ist der beste Fahrer aller Zeiten, weil er sich eben nicht nur auf die Tour de France konzentriert, sondern weil er auch die Klassiker mitnimmt. Und die Frage ist, wie wird's bei Paris-Roubaix ausschauen?
Bester Fahrer aller Zeiten, es ist schwer zu beurteilen. Also ich habe das Rennen natürlich auch mit sehr viel Spaß gesehen auf einem relativ ruckeligen Mobilfunkstream in den kanadischen Wäldern irgendwo ich zwischen Jasper und Edmonton. Das hat so knapp gereicht, aber die letzte Stunde, das ist natürlich auch wieder sowas, ich glaube, in Sachen Radsport muss man sagen, what a time to be alive. Es macht einfach riesen Spaß, gerade diese Frühjahrsrennen und was wir da jetzt schon wieder für große Rennen in der frühen Saison gesehen haben. Ob er jetzt der Beste aller Zeiten ist, diese Quervergleiche. Eddy Merckx hat natürlich noch mehr gewonnen. Dafür führt Eddy Merckx auch noch in Sachen Dopingtests mit 3-0. Tadej ist 26, da wird noch eine Menge zukommen, aber was er bis jetzt da schon geleistet hat, also wenn wir mal die neuen großen Titel gibt, die es jedes Jahr zu gewinnen gibt, das sind die drei großen Rundfahrten, das sind die Straßenrennen, die 5 Monumente, da hält er derzeit 6 von 9 Titeln. Das ist schon gewaltig. Also das ist die Frage, wo geht jetzt diese Reise hin? Man hat bei Milan-San Remo gesehen, das ist ein Rennen, das liegt ihm einfach nicht. Es gibt diese beiden relativ kurzen Anstiege, kurz vorm Ziel, die sind nicht allzu steil. Da weiß genau Mathieu van der Poel, was Pogacar machen wirkt. Er muss nur sein Hinterrad halten. Nur ist natürlich ein bisschen gleich gesagt, aber das kann er bei diesen Steigungsprozenten bis so 6, maximal 7. Bei der Flandern-Rundfahrt sind diese Hellingen deutlich steiler. Der Eau de Quarmont, der ist bis zu 9% und den gibt's mehrmals. Das heißt, irgendwann kann Tadej einen van der Poel da mürbe machen. Das hat jetzt auch hier funktioniert und das ist dann eher sein Rennen. Wie es jetzt, das war ja auch deine Frage, in Roubaix aussehen wird, ist es schwer. Du hast ja nicht wirklich diese signifikanten Anstiege. Es sind ein paar Kuppen, aber das ist halt eher ein Flachrennen. Und er muss halt, wie es Van der Poel vergangenes Jahr eindrucksvoll gemacht hat, im Flachen wegfahren durch brutal hohes Tempo. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich würde in diesem Terrain Van der Poel als Favoriten sehen, okay. Aber es ist komplett offen. Also ich freue mich auf dieses Rennen. Ich muss auch gucken, weil ich hier dann wegen dem stabilen WLAN bin. Aber es wird ein Spektakel. Es könnte ein wenig regnen, was das aus dem Rennen macht. Man weiß es nicht, aber es wird sicherlich wieder ein großes, großes Rennen, in das auch andere Leute reinhalten können. Mats Pedersen macht derzeit einen sehr, sehr starken Eindruck. Ich glaube, Wout van Aert ist mittlerweile ein bisschen an seine Grenzen gekommen. Ob das nochmal für ganz vorne reicht, aber es wird auf jeden Fall Jasper Stuyven kann man noch rechnen. Sicherlich. Wird mehr als ein Zweikampf in Roubaix, aber es wird ein tolles Rennen.
Es ist ja im Grunde genommen das Faszinierende, finde ich, es ist berechenbar. Man weiß, Pogacar wird angreifen irgendwann mal und dass es dann aber trotzdem schafft. Genauso wie bei der Weltmeisterschaft, wir haben letztes Jahr darüber geredet. Das ist für mich das Faszinierende. Mathieu van der Poel, Milan San Remo, da hat es eben aus den Gründen von dir genannt geklappt, dass er nicht gewonnen hat. Aber das macht es ja nochmal so besonders, finde ich. Bei der Tour de France, okay, wussten wir, US Postal mit Armstrong, die fahren vorne weg, die machen die Gegner fertig und irgendwann fährt Armstrong vorne weg. Aber Pogacar, bei diesen Eintagesklassikern, das finde ich faszinierend, Christoph, dass man weiß, er wird es versuchen und dass es ihm dann trotzdem gelingt.
Ja, also erstmal, er hat natürlich auch dieses brutal starke Team. Die haben bei der Flandern-Rundfahrt unfassbar gut gearbeitet. Es ist alles auf ihn ausgerichtet, was natürlich zum Leidwesen von Nils Bullitt geschieht. Aber naja gut, er wird dafür auch mal Freifahrt bekommen, vielleicht bei den ganz großen Rennen. Und denke mal, finanziell ist er da auch nicht schlecht gestellt. Aber Tadej Pogacar, was er macht, ich habe nochmal nachgeguckt, der letzte Fahrer, der überhaupt in seiner Karriere sowohl die Tour wie auch Paris-Roubaix gewonnen hatte, war Bernard Hinault. Hm. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Und in einer Zeit im Radsport, die eigentlich so vor einem Jahrzehnt immer mehr in Richtung Spezialisierung ablief, dass eigentlich die ganz großen Rundfahrtasse nebenher nur noch ein paar Vorbereitungsrennen gefahren sind. Ob das jetzt ein Froome war, wie Nibali hat man bei Milan-San Remo gewonnen, aber letzten Endes hat man sich da komplett spezialisiert und Tadej Pogacar fährt alles und das ist ihm, glaube ich, nicht hoch genug anzurechnen, was seine Fähigkeiten angeht.
Liebe Kinder, Bernard Hinault, das waren noch Zeiten, da sind die Radfahrer ohne Helme den Berg raufgefahren, wenn ich mich richtig erinnere, haben dann so einen komischen Sturzring gehabt, wenn es wirklich ernst geworden ist und meinetwegen bei den Zeitfahren, wobei da bin ich mir nicht ganz sicher, ob vielleicht nicht Laurent Fignon der Erste war, der wirklich diesen absolut geschmeidigen Helm gehabt hat, aber das waren noch Zeiten. Danach, glaube ich, Miguel Indurain, der Hinault abgelöst hat, große Zeiten des Radsports und keiner möchte wissen, was die Leute sich damals reingeschmissen haben. Gib mir bitte ganz kurz noch, wenn du denn, und ich bin mir sicher, du bist up to date, aber wie sieht's denn mit den anderen beiden Kandidaten aus? Der Olympiasieger, über den wir natürlich damals auch gefeiert haben in Paris, so sehr wir getrauert haben, dass Tadej nicht dabei waren. Aber wo ist Remco Evenepoel gerade?
Noch ist geplant, dass Remco nach seinem schweren Trainingssturz, ich glaube im Dezember war es, jetzt auch in der kommenden Woche müsste es sein, am 18.04. beim Fall von Brabant einsteigt und dann die kompletten Ardennen-Klassiker fährt. Keine Ahnung, wie gut er drauf sein soll. Wenn er antritt, wird er sicherlich in einer vernünftigen Verfassung sein. Das heißt, wir können uns dann vielleicht darauf freuen, dass es zum Duell Remco gegen Tadej bei Lüttich-Bastogne-Lüttich zum Abschluss dieser ganz, ganz großen Klassiker. Wir haben danach noch Frankfurt-Eschborn, aber Ende April eben Lüttich-Bastogne-Lüttich als letztes der ganz, ganz großen Eintagesrennen. Wie er jetzt wirklich drauf ist, schwer zu sagen. Das müssen wir abwarten. Aber er hat ein volles Rennprogramm, was auch Amstel Gold Race und Flèche Wallonne beinhaltet. Das wird spannend.
Okay, und dann natürlich Jonas Vingegaard. Weiß man irgendwas von dem? Du hast, glaube ich, eh schon mal erwähnt, wo werden die beiden aufeinandertreffen, wenn überhaupt, vor der Tour?
Aufeinandertreffen werden sie beim Criterium Dauphiné. Da wird eigentlich alles so einen guten Monat vor der Tour, das wird Anfang Juni stattfinden, da werden eigentlich alle großen Favoriten, ich glaube Roglic ist auch dabei, Remco hat gemeldet, Pogacar ist dabei, das wird dann, ja, Stand jetzt wird es da einen ersten Anhalt geben, wer in welcher Form dann zur Tour de France kommen wird, wobei das natürlich dann auch wieder relativ ist, wenn wir uns erinnern, Vingegaard war einen Monat vor der Tour 2024 gefühlt noch Intensivstationspatient und setzte dann auch fast Bestmarken an den hohen Bergen. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, aber ab Anfang Juni werden wir dann sehen, wer ganz grob in welcher Form dann in Richtung Tour steuert.
Ab Anfang Juni. Hoppla, da sind wir ja gemeinsam in Paris, da werde ich dich sehr, sehr quälen. Du allerdings, und das zum Abschluss, möchtest dich auch noch quälen. Du hast gestern mir, glaube ich, geschrieben in einer WhatsApp-Nachricht, dass du eventuell auch einen Abstecher zum Major League Soccer planst. Ich hoffe, da ist was dazwischen gekommen, weil ich war letztes Jahr Major League Soccer. Das war damals im City Field in New York. Ich war jetzt nicht so begeistert. Steht dieser Plan noch oder hast du diesen Punkt schon abgehakt?
Ich habe in Vancouver schon den, jetzt muss ich überlegen, wie der Titel dieses Wettbewerbs heißt, ist der CONCACAF Champions Cup. Das ist so quasi die Champions League Nordamerikas und ab dann die Vancouver Whitecaps, die wir noch aus frühen Zeiten kennen, weil er unter anderem Holger Osig gespielt hat und Arno Steffenhagen und sonstige Leute, die...
Von denen ich noch nie was gehört habe, ganz ehrlich.
Und der große Eckhard Kautzun hat sie mal trainiert, aber es war vor der MLS-Zeit. Auf jeden Fall haben die im Champions Cup gegen die UNAM Pumas aus Mexiko gespielt und ich mute mir noch mal in Montreal die Major League Soccer zu. Montreal Impact oder Montreal FC, CF, wie sie mittlerweile heißen, spielen in einem kleinen Stadion neben dem wunderschönen Olympiastadion von 76 gegen Charlotte FC. Das ist am Wochenende, wie am Samstag.
Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst geht dorthin, wo es wirklich wehtut. Christoph, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 706.
Hallo, hier ist Jörn Reuß und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 706 geht weiter und seit ich sie vor zwei, drei Wochen in SAP-Garden persönlich getroffen habe, lasse ich sie nicht mehr aus meinen Klauen. Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung sowieso nicht. Servus Christian.
Hallo Jens.
Und Ruben Stark hat eine lange Pause bekommen, aber jetzt heißt es wieder wöchentlich ackern. Hi Ruben.
Da komme ich nicht umhin anscheinend. Grüß dich.
Grüß dich. So, wir mäulen natürlich, weil ich spüre es ja. Ich habe das schon bei der Zusage von Christian Bernhard gespürt, bevor wir zum Eishockey kommen. Christian, warst du die am wenigsten überraschte Person, möglicherweise sogar in ganz München, dass Inter Mailand am Dienstagabend dieses Match bei den Bayern gewinnt?
Jetzt, dass es gewinnen, weiß ich nicht, ob ich unbedingt damit gerechnet habe, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass, glaube ich, so viele in Fußball Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz auf dem Schirm hatten, wie ja, wie gefestigt diese Intermannschaft ist, was die können, was die jetzt schon über Jahre sich erspielt haben mit Inzaghi und den Spielern, diesem Kernteam da, die ja alle schon lange mit dabei sind. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, dass vielleicht ein paar mehr hierzulande in Deutschland davon überrascht waren, muss ich sagen.
Was mich überrascht hat, und da zitiere ich noch meinen Sohn, wir schauen uns die Aufstellung an und der Robin sagt zu mir, was, der Mkhitaryan spielt überhaupt noch? Und er spielt ja wirklich noch und er spielt gut. Und natürlich dieses erste Tor von Thuram vorbereitet, Thuram hat es, glaube ich, vorbereitet, Lautaro, ja. Das war fantastisch. Also da muss ich sagen, das war für mich komplett unitalienisch. Entschuldige, die Frechheit, Christian.
Ja, das eben genau. Also daran sieht man halt eben auch, zu was Inter mittlerweile, muss man ja auch schon sagen, seit 2-3 Jahren in der Lage ist. Also Inzaghi hat am Anfang schon, als er kam, viel über diese defensive Stabilität, hat er seinen Weg reingefunden, die ja Inter immer noch hat. Aber gerade in den letzten 1-2 Jahren haben die sich halt auch spielerisch enorm weiterentwickelt. Und dieses Tor, würde ich sagen, passt da ja wunderbar rein, wo man sieht, wie die Abläufe passen, wie blind sich Thuram und Lautaro verstehen. Und ich würde auch das Siegtor noch mit reinnehmen, denn in dieser Schlussphase, wo ja dann doch nach dem 1-1 der Bayern-Druck auch nochmal groß wurde, wo man sich ja vielleicht auch denken könnte, ja gut, da war Inter dann heilfroh, mit dem 1-1 da rauszukommen. Nee, da spielen die halt auch nochmal sowas aus, das halt auch nach deren Gameplan ist. Klar kann man das sagen, da gab es 1-2 Bayern-Fehler, das ist schon richtig, aber du musst es dann halt auch erstmal noch so ausspielen. Und da war angefangen von Sommer, der ja viel mehr als nur ein parierender Torhüter für Inter ist, sondern wirklich der erste Aufbauspieler, dann über Barella, der das einleitet. Also da sieht man halt, dass sich bei Inter in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig viel gute Strukturen ergeben haben, die dann da, ja, vieles davon dann in München zu sehen war im Hinspiel.
Aber Ruben, ich teile auch die Einschätzung vieler Bayern-Fans. Es ist noch nichts verloren. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Ein 1-0 und dann Verlängerung, wo alles passieren kann. Wie siehst du die Lage?
Ich sehe so 2011, glaube ich, als sie im Achtelfinale damals gegen Inter ausgeschieden sind, hätte es nach heutiger Regelung ja auch Verlängerung gegeben. Also vielleicht ist es tatsächlich noch eine Chance, aber was sie natürlich überhaupt nicht wiederholen dürfen, ist, Inter diese Räume anzubieten, die sie in jetzt im Hinspiel gegeben haben. Neben der Frechheit und der Schlitzohrigkeit und der Zielgerichtetheit, mit der Inter das ausgespielt hat, war das, glaube ich, auch ein wesentlicher Grund. Also mehrfach waren da riesige Lücken in der Zentrale und in die ist Inter total hineingestochen, muss man sagen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie da rausfliegen. Aber es ist schon so, dass da noch was geht.
Gut, die Inzaghis sind immer wieder ein Dorn im Fleische der Bayern, egal ob es Simone oder der andere. Bayerisches
Gebiet.
Ja. Jetzt hat es vor vielen Jahren, und damit lasst uns einen Schwenker zur deutschen Eishockeyliga machen. Christian, es gab vor vielen Jahren einen, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht in Deutschland, ich auch nicht, aber ich habe das mit Begeisterung gesehen, nämlich als Andreas Thiel im Tor des VfL Gummersbach und natürlich dann auch der deutschen Nationalmannschaft der Hexer genannt wurde. Und wenn ich jetzt einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von dir von, ich glaube, vor 2 Tagen richtig verstanden habe, dann ist Julius Hudacek, nämlich in Köln beheimatet oder zumindest sportlich beheimatet, gar nicht weit weg von Gummersbach, jetzt wieder genau dieser Goalie, den man offenbar braucht, um in den DEL-Playoffs oder generell in Eishockey-Playoffs etwas zu reißen. Liege ich da richtig?
Ja, es fühlt sich so an. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen für Ingolstadt fühlt sich so an. Also es ist ja in den Eishockey-Playoffs nie verkehrt, einen Torhüter zu haben, der heiß läuft. Da würde jede Mannschaft sagen, ja, gerne nehmen wir. Und den hat Köln definitiv mit Hudacek. Nur ganz kurz eingangs, weil wir ja auch mit dem Ruben schon da waren in der letzten Konstellation, könnt ihr euch noch erinnern, wie wir nach dem 7-0, wie es dann, wo wir gemeint haben, ja gut, es war halt ein Spiel, gell? Und jetzt hören wir uns ein paar Tage später und plötzlich führt Köln 3-1 in der Serie, nachdem Ingolstadt das erste 7-0 gewonnen hat. So schnell kann es gehen, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, also hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass wir jetzt darüber reden, dass jetzt Köln schon mit, ja, einem Bein im Finale steht. Aber ja, Hudacek, brillant. Die Kölner haben genau die richtige Antwort auf dieses Ingolstädter Spiel gefunden. Also machen es wahnsinnig eng, stehen in den Schussbahnen, verteidigen aufopferungsvoll, haben dann eben Hudacek, der den Rest erledigt. Und ich würde sagen, das ist so das klassische Beispiel, dass du in dem Moment sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst, weil jede gut verteidigende Mannschaft in den Playoffs ist erstmal ein gutes Setting, damit kannst du jeden Gegner wehtun. Aber ich würde sagen, Ingolstadt tust du damit doppelt weh, weil dadurch, dass Köln so engmaschig steht, geben sie Ingolstadt halt auch nicht diese Umschaltmomente. Und da ist Ingolstadt mit Abstand die Nummer 1 in der Liga. Also wenn Ingolstadt ins Tempo kommt, wenn die ausschwärmen können, schon angefangen mit ihren Verteidigern, mit Breton, dann sind die eigentlich kaum zu verteidigen. So. Das nimmt Köln aber einfach raus aus der Rechnung, indem wir einfach sagen, ja, kommt gerne in unser Drittel, da warten wir dann auf euch. Und zwar sehr gut strukturiert. Und dementsprechend würde ich sagen, der Jalonen-Ansatz, also des Trainers der Haie, macht sich gerade für die Haie doppelt bezahlt.
Ruben, merkt man dann auch bei einer Mannschaft wie Ingolstadt, die die Vorrunde, die Hauptrunde gewonnen hat, dass sie dann von Spiel zu Spiel ein bisschen tighter wird? Und jetzt stehen sie ja dreimal mit dem Rücken zur Wand am Ende des Tages.
Kurz noch vorab, man sieht und spürt halt, warum dieser Jalonen so viel in seiner Laufbahn gewonnen hat. Ne? Irgendwas erkennt er halt und nutzt es aus. Und das ist eben klar bei Ingolstadt, wie sagt man es klassisch, da fasst jeder den Schläger jetzt ein bisschen fester an als vielleicht sonst. Da entsteht natürlich so eine gewisse, weiß nicht, ob es schon eine Verkrampfung ist, aber natürlich entstehen da die Fragezeichen im Kopf, warum gehen die Scheiben jetzt auf einmal nicht rein? Sie haben ja nach wie vor genügend Torschüsse, aber ja, das Köln hat halt wirklich viel gelernt aus diesem ersten Spiel und machen es Ingolstadt, und das hat der Christian ja richtig gesagt, eben richtig schwer, indem sie ihnen konsequent die Räume wegnehmen, und dafür haben sie einfach bisher keine adäquate Lösung. Das muss man so sagen. Und dann bei Köln, was noch dazu kommt, der Maxi Kamara, der hat seinen Scoring-Slump ja überwunden und hat jetzt getroffen regelmäßig, aber Justin Schütz hat in 10 Playoff-Spielen noch nicht ein Tor geschossen und dennoch steht jetzt mit einem Bein im Finale. Das sagt, glaube ich, auch was aus über die Mannschaft.
Jetzt sagt man in den USA ja oft, Christian, ja, also wenn New York gegen Los Angeles spielt, so wie es im letzten Jahr bei der MLB war, da freut sich die ganze Major League Baseball, weil da habe ich zwei super große Märkte. Ich habe eben mit den Yankees und mit den Dodgers die beiden herausragenden Franchises, zumindest was die Attraktivität angeht. Denkt man bei der DL genauso, dass man sagt, okay, die Eisbären, zu denen kommen wir gleich, die sind schon im Finale, aber jetzt lieber noch die Haie als Ingolstadt, weil Köln, einer der traditionsreichsten Vereine im deutschen Eishockey, gegen die Eisbären Berlin, das ist ja eigentlich ein Traumszenario für die DEL.
Ja, also das wird uns keiner von den Offiziellen in die Mikrofone sagen, das ist richtig. Aber das werden sich sehr viele denken. Ja klar, ganz klar. Also du hast es schon angesprochen, die Haie sind einfach ein riesen Traditionsclub. Sie haben ja auch nicht umsonst, auch in den letzten Jahren, hatten den höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa, mehr als 18.000 oder um die 18.000 eben rum in der Lanxess Arena. Und wenn man weiß, wie emotional der Sport in Köln gelebt wird, angefangen vom FC eben auch über die Haie, ja, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drum rumreden. Dann wäre die Liga sicherlich alles andere als traurig, wenn es am Ende Eisbären gegen Köln heißen würde. Ich glaube, die Kölner warten mittlerweile auch seit mehr als 20 Jahren auf den nächsten Meistertitel. Also klar, das wäre eine Geschichte, die würde der Liga sehr gut zu Gesichte stehen. Und ja, muss auch, das, was Ruben gesagt hat, finde ich auch. Also ich hätte nie gedacht, auch noch bis vor ein paar Wochen, dass die Haie wirklich in so einen Flow reinkommen, um jetzt wirklich ja so knapp davor vorm Finaleinzug zu stehen. Also wirklich Hut ab vor Jalonen, aber auch Hut ab vor der Mannschaft. Also du musstest ja dann die Idee, die Jalonen ihnen sicherlich gut vermittelt, musst du dann halt auch gut umsetzen. Und das machen sie halt einfach. Also es ist schon beeindruckend, wie konsequent sie in den Schussbahnen stehen, wie viel Raum sie wegnehmen, wie, wenn Huda Check, da man vielleicht mal einen Nachschuss zulässt, wie schnell dann vorm eigenen Tor aufgeräumt wird. Also das ist schon, das ist einfach wahnsinnig stimmig und finde ich, zeigt halt auch so ein bisschen, es ist halt auch das Faszinierende an so Playoff-Sportarten. Ich glaube, wenn vielleicht Sportbegeisterte oft nur Fußball verfolgen, dann kennt man das ja so nicht, dass eben gerade in den Playoffs halt manchmal, da kommt halt eine Mannschaft in so einen Flow rein, in den Rhythmus rein. Die wissen dann, was sie zu tun haben, dann steigt das Selbstvertrauen, dann passen die Schlüsselspieler, eben angefangen von Hudacek, Qualität haben sie punktuell, die setzen sie offensiv ein, den Rest erledigt ein sehr, sehr guter Defensiv- und Mannschaftsgeist. ist echt faszinierend, was die Playoffs halt immer wieder, dass sie Mannschaften hervorbringen, die dann so ja einen Rhythmus finden, der dann wirklich für alle, in dem Fall auch im Moment für einen Hauptrundensieger, schwer bis kaum zu knacken ist.
Ich überlege gerade, ob das wirklich für alle gilt, aber es ist ja tatsächlich so. Das gilt für die Major League Baseball, wenn du dann plötzlich einen Hitter hast, der komplett heiß läuft. Ja. Da spielt natürlich das Pitching auch eine Rolle. Es gilt fürs Basketball auch, ja. Letztes Jahr die Dallas Mavericks, die dann irgendwie, warum auch immer, ins Finale gekommen sind, weil Luca eben so herausragend war. Aber all das, Ruben, scheint ja die Eisbären Berlin überhaupt nicht zu stören oder zu belasten. Die sind im Finale 4-0 gegen die Adler Mannheim und jetzt natürlich eine rein hypothetische Frage. Aber hätten sie einfach vielleicht, weil das Matchup nicht so gut war, wie es offenbar gegen Mannheim war, aber hätten die Münchner eine schwierigere Hürde darstellen können für Berlin? Oder ist Berlin einfach um so vieles besser, auch als München, dass es dann meinetwegen im besten Fall 4-1 ausgegangen wäre? Rein hypothetisch, ich weiß, aber hätte das Matchup vielleicht besser gepasst?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da im Serienverlauf einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied gegeben hätte. Mag sein, dass sie vielleicht mal ein Spiel geklaut hätten oder so, aber insgesamt ist das, ja, sind wir beim berühmten Schweizer Uhrwerk.
Ja.
Bei Eisbären. Also das funktioniert einfach. Da greift ein Rädchen ins andere und dann hast du natürlich eine Sturmreihe jetzt auch in den Playoffs mit Running, mit Tiffels und mit Föder. Also das ist schon extra klasse, was die spielen. Ich weiß auch nicht, wer die stoppen soll. Also sollten die Kölner ins Finale kommen, das ist nochmal eine ganz andere Wucht, die dann auf sie zurollt und dann ist es auch die Tiefe und ja, haben wir ja, glaube ich, letzte Woche auch schon angerissen, die Torhüterposition, oder wenn wir es nicht haben, dann zeige ich es halt jetzt nochmal. Stettmer in der ersten Runde im Viertelfinale top, dann kommt Hildebrand im Halbfinale genauso top. Also alles, was die im Moment machen, läuft darauf hinaus, dass sie den nächsten Titel holen. Ich kann es mir nicht antworten.
Wird zu Gold. Dann die abschließende Eishockey-Frage. Christian, was hat Zach Boychuk verbrochen? 4 Spiele Sperre lese ich. War es wirklich so schlimm?
Ja, da geht's ja meistens, geht's ja damit los, wenn eine Sperre ein bisschen länger dauert, dann handelt es sich ja um Wiederholungstäter, also quasi, wo schon in der jüngeren Vergangenheit oder zumindest in nicht allzu fernen Vergangenheit was Ähnliches war. Das ist ihm da sicher, quasi auf die Füße gefallen. Und ja, dann bist du halt schnell mal bei 4 Spielen. Aber ja, wie es Rumi schon gesagt hat, das macht den Eisbären dann in dem Moment halt auch kaum was aus, weil dann gewinnen sie einfach das 4. Spiel ohne ihn mit 6 Toren und zaubern dabei auch noch, weil bin völlig bei Ruben, das ist wirklich ein Schweizer Uhrwerk, aber auch ein Schweizer Uhrwerk, das manchmal unfassbar glänzen kann. Also diese allein 3 oder 4 Tore, die da jetzt im letzten Mannheim-Spiel geschossen haben, wie sie die rausspielen, also das ist sensationell. Dazu eben noch diese stabile Verteidigung, super Torhüter. Also ja, die sind mit Abstand das beste Paket. Und allein wenn man sich jetzt anschaut, jetzt sind die haben ein einziges Spiel bisher in den Playoffs verloren, 4-1 gegen Straubing, wo es zwar auch immer wieder mal eng war, aber die gewinnen sie dann halt die Spiele. Da nehmen die Mannheim einfach 4-0 raus. Ich habe es gestern noch gehört, Mannheim hat noch nie in der Geschichte von Best-of-Seven-Serie eine Serie 0-4 verloren. Ja, macht dann halt einfach Berlin. Also ja, das ist schon Wahnsinn, was die da aufs Eis bringen. Und ja, bin ich auch völlig bei Ruben, egal, was da in der anderen Serie passiert. Wenn die nur annähernd so weiterspielen, dann, glaube ich, ist gegen die kein Kraut gewachsen. Punkt.
Ruben Stark ist ein Mann, der in allen Sportarten zu Hause ist. Jetzt habe ich mit Stefan Koch schon kurz die Bayern angeschnitten, die heute Abend gegen Fenerbahce spielen werden. Ich habe mit Christoph Leuchtenberg schon über Paris-Roubaix gesprochen. Aber ich glaube, Ruben, du wirst dich eher heute in den SAP-Garten begeben, als dass du dich aufs Radl setzen wirst, um Tadej Pogacar die Daumen zu drücken. Wenn ja, bist du heute? Also wie ist deine, ja, deine Aussicht für heute Abend? Also ich gehe davon aus, dass auch viele türkische Fans da sein werden. Die Stimmung wird sicherlich prächtig sein. Was erwartest du vom heutigen Abend im SAP-Garten?
Ja, für die Bayern natürlich ein Must-Win-Spiel heute Abend. Fenerbahce
könnte sogar mit einer Niederlage besser dran sein, am Ende in der Ausgangsposition für das Playoff-Viertelfinale, aber da gibt es so viele verschiedene Varianten. Also da kann alles Mögliche bei rauskommen an Konstellationen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass Fenerbahce irgendwie drauf spekuliert, sie auf Platz 3 zurückzurutschen und sich dann heute zu schonen oder so. Die Bayern müssen schon mit der vollen Wucht vom Bosporus sozusagen rechnen. Und bei ihnen ist es natürlich so, die haben jetzt das Ulm-Spiel, ja, sagen wir mal, zumindest von der mentalen Seite so ein bisschen abgeschenkt, was am Dienstagabend war, also von der Priorität ganz nach unten gedrückt. Heute geht's für Bayern um alles. Es ist alles möglich zwischen Platz 5 und Platz 10, je nach Spielausgang. Was natürlich dann für das Play-in-Turnier oder das Playoff-Viertelfinale ganz, ganz andere Voraussetzungen jeweils brächte. Also ja, da ist jede Menge drin und wahrscheinlich wissen es die Bayern noch nicht mal vor Freitagabend, wie es jetzt am Ende ausschaut, weil das finde ich ein bisschen ein Mysterium der Euroleague. Der letzte Spieltag wird gestreckt über 2 Tage. Dann finden die Spiele an den jeweiligen Abenden noch nicht mal gleichzeitig statt. Also das ist so ein bisschen seltsam. Man stelle sich das in der Fußball-Bundesliga vor, das gäbe einen Riesenaufschrei, der Manipulation sei dann Tür und Tor geöffnet, so ungefähr. Also das ist echt strange, zumal so viel passieren kann.
Ja, man stellt auf der anderen Seite, erinnert euch bitte dran, wie der letzte Spieltag der Champions League, der letzte Spieltag der Europa League und auch der Conference League war. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, Christian. Also natürlich, es macht Sinn, alles gleichzeitig zu machen, aber wie viele Spiele waren es dann? Waren 16 Spiele gleichzeitig? Es war schon schwierig zu verfolgen und das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, natürlich der glorreiche 1:0-Sieg von Sturm Graz gegen Leipzig.
Das ist dir das als großer Leuchtturm dieses letzten Spieltags hängen geblieben.
Naja, weil es für Sturm natürlich auch finanziell was gebracht hat.
Ich wollte gerade sagen, sind noch ein paar Millionen in die Vereinskasse rein geschwappt. Da sagt man nie nein
dazu. Wir brauchen jeden Cent. Also wir wissen, was Ruben heute Abend macht. Christian, was bringen die nächsten Tage für dich beruflich?
Ich freue mich schon sehr am Wochenende. Am Sonntagabend steigt in Rom das große Derby zwischen Roma und Lazio, was ja immer ein Blick wert ist, würde ich sagen, weil es für mich mit das emotionalste Derby in ganz Europa ist. Und es geht für beide auch um die Champions League Quali noch. Sind beide da rund um Platz 4 dran. Dementsprechend große Vorfreude, dass ich das dann mit kommentieren darf.
Und Ruben, ich gehe davon aus, du wirst gemeinsam mit mir vom ersten bis zum letzten Meter Paris-Roubaix dir anschauen. Und wem die Daumen drücken, das ist meine Frage. Du bist so komplett wertfrei.
Na, ziemlich. Also wirklich, ich muss wirklich.
Ich bin so ein Bogacar-Hooligan geworden. Also ich
überhaupt nicht. Also er ist cool und es ist natürlich ein Typ, den du extrem gut auch vermarkten kannst, weil er natürlich auch ein bisschen was hergibt und so, ne? In seiner Art ist halt extrovertiert und so, ist viel natürlich viel, viel näher als ein Vingegaard, der so ein bisschen eher in sich gekehrt ist und zurückhaltend, das ist klar. Aber sagen wir mal so, wenn ich für jemanden so ein bisschen die Daumen drücke, dann ist es Wout van Aert.
Ja, ah, der große Wout. Hoffentlich ist er schon wieder fit genug. Wir werden das sehen. Gleich geht's übrigens nochmal aufs Eis mit Heiko Ulderb. Euch beiden herzlichen Dank. Danke Christian. Danke Ruben. Kurze Pause in der Big Show 706.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm, and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 706. So, wir gehen über den großen Teich. Wir gehen zu Heiko Ulderb nach Boston. Aber Heiko, die Geschichte trug sich nochmal wo genau zu? Wo hat Alexander Ovechkin tatsächlich The Great One Wayne Gretzky überholt? Das war bei den Devils, oder nicht?
Nee, auf Long Island. Island, bei den Islanders.
Bei den Islanders war es, okay.
Genau, am Sonntag. Also wir sind ja vergangene Woche
stehen geblieben bei, dass er sehr, sehr nah dran ist am Rekord. Und dann ist er am Freitag im Heimspiel gegen Chicago, hat er beim 5:3 Sieg sein 893. und auch das 894. Tor der NHL-Karriere geschossen, somit gleichgezogen mit Gretzky, vor den Augen von Gretzky. Und hatte sogar die Chance noch, also war ganz gut von ihm, weil die Befürchtung war so ein bisschen nach, nicht, dass er das Rekordtor mit einem Empty Netter erzielt. Und Chicago lag hinten 4:3 oder 3:4, nahm den Torwart raus und Ovechkin hat dann zum Trainer gesagt, nee, lass mal. Dann machte Washington das 5:3 und dann waren noch irgendwie knapp 80 Sekunden zu spielen. Da hatte Ovechkin noch ein oder zwei richtig gute Schüsse, also es hätte auch da passieren können. Und ich glaube, es hätte ihm schon was bedeutet, daheim das zu erzielen. Ne? Gut, hat nicht geklappt und dann war klar, nächste Chance. Dann am Sonntag auf Long Island bei den New York Islanders und da hat er dann das Tor geschossen in der 28. Minute aus seinem Büro, wie man immer so schön sagt, from his office. Ich glaube, man hat ja so viele Statistiken jetzt um die Ohren gehauen bekommen hier in den letzten Tagen. Ich glaube, von seinen 895 Toren jetzt hat er 393 oder 394 aus seinem from his office geschossen, sprich links vom Tor, aus dem Bulli-Kreis da. Leon ist ja auf der anderen Seite. Ovechkin ist ja Rechtsschütze, Leon ist Linksschütze. Und passte schon, war wirklich ein Strahl. Und dass die da jetzt verloren haben, das Spiel 1:4, war komplett nebensächlich. Die haben die Partie sofort unterbrochen für 10, 12 Minuten. Teppich wurde ausgerollt, Gretzky kam runter, Gary Batman kam runter, Ovechkins Frau war da, Ovechkins Mutter war da, die beiden Kinder, Ilja und Sergei, seine beiden Söhne. Und alle haben applaudiert und alle waren glückselig. Ich habe mit Dennis Seidenberg danach noch telefoniert, der saß in der Loge neben Gretzky, der gehört ja da zum erweiterten Trainerstab der Islanders und da sitzt halt dann das Management und da saß er auch mit drin und er sagte, also die Atmosphäre war schon elektrisierend in der Halle, weil jedes Mal, wenn er aufs Eis kam und am Puck war, dann war so eine gewisse Anspannung zu spüren und da sagte er auch, also das war ein Capitals Heimspiel, da haben einige Islanders-Fans richtigen Reibach gemacht und für diese Partie ihre Dauerkarten an zahlungskräftige und zahlungswillige Capitals-Fans verkauft, also am Sonnabend waren da schon Preise mir das zu sehen von 1400, 1500 Dollar, weil die Leute einfach dabei sein wollten, ne? Wenn nicht nur, ich würde sagen, nicht nur Eishockey, sondern ja, Sportgeschichte geschrieben wird, weil dieses einen Rekord hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen und da haben alle gedacht, das war's. Also da kommt keiner mehr ran. Ich glaube, irgendwie im März 1999 hatte Gretzky das letzte Tor geschossen seiner Karriere. Die letzten 7 Spiele ist er dann torlos geblieben. Und ja, also den Rekord hat er gehabt seit, ich glaube, 1994. Da hat er Gordie Howe überholt. Da hat er sein 802. Tor geschossen. Muss man überlegen, das sind ja, er lag vor, der Zweite in diesem Ranking war lange Zeit Gordie Howe. Auch eine Legende, Gretzkys Legende auch. Und der hatte dann, ja, für mehr als 90 Tore brauchst du normalerweise 3 Jahre. Ovechkin hat eine super Saison, muss man sagen. Der hat jetzt schon bei 42 Toren, meine ich. Und wenn der sich noch zwischendurch das Wadenbein gebrochen hätte und ich glaube 40 Tage ausgefallen wäre, dann wäre der Rekord schon viel früher gefallen.
Die Capitals spielen auch eine gute Saison. Aber lass mich zu diesem Rekord nochmal was fragen. In der NBA, wenn da Punkterekorde aufgestellt werden, dann kann man ja sagen, okay, zu Zeiten von Michael Jordan, da wurde noch richtige Defense gespielt. Da wurden die Offensivspieler tatsächlich noch daran gehindert zu werfen. Das hat sich alles geändert. In der NFL ja dasselbe, der Quarterback wird geschützt, sicherlich aus gutem Grund. Ist es deshalb vielleicht im Eishockey sogar der am besten zu vergleichende Rekord, weil man sagt, okay, ich meine, die gehen ja immer noch, vielleicht dürfen sie nicht mehr ganz so volle Kanne reingehen wie früher, bei Gordie Howe, bei Wayne Gretzky dann auch, aber irgendwo die Idee des Spiels hat sich ja nicht so sehr verändert wie bei den anderen beiden, oder?
Also natürlich, das ist jetzt, wir vergleichen hier die 2000 mittlerweile 20er Jahre mit den 80er, 90ern. Ne? Gretzky hat von 79 bis 99 gespielt, beide 20 Saisons gespielt. Gut, Ovechkin wird noch weitermachen. Der wird dann auch jetzt demnächst, ich weiß nicht, ob es noch diese Saison ist, die 900er-Marke knacken oder ob er das dann erst im Herbst schafft. Aber Gretzky wurde das natürlich auch gefragt. Ne? Da hieß es immer, naja, dein Rekord ist ja jetzt gebrochen, aber bei dir war es ja auch einfacher zu deinen Zeiten. Ne? Also da gab es ja die Pads von den Torhütern waren kleiner, die Torhüter waren nicht 1,98 Meter groß, es gab diesen Butterfly-Stil noch nicht oder Style noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Zuschauer den kennen oder ob du ihn kennst, also nee. Du gehst ja runter und dann ist unten alles dicht, so groß wie die Pads sind, da kommt kein Puck vorbei. Und wenn du dann noch oben, sag ich mal, 1,98 groß bist, da bleibt nicht viel Platz. Und das gab's ja früher alles nicht. Und da hat ja Gretzky dann mitunter halt auch, ja, also unglaublich, wenn man das ja auch sieht, Tor ist eine Sache, aber Assists noch, ich glaube, der hat irgendwie noch 1000, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 1800 Vorlagen gemacht oder so. Also da ist er weit gegenüber Ovechkin voraus. Und jetzt ist es ja halt, heutzutage hat jeder Verein hat einen Goalie-Coach. Die Torhüter sind einfach besser. Ne? Aber da sagt Gretzky, ja, das stimmt, aber damals ging es halt auch anders längst. Also, ne, da wurde den Gegenspielern viel mehr erlaubt. Sicherlich hat Gretzky auch immer seine Leute um ihn herum gehabt, die ihn beschützt haben. Aber damals, also sagen wir mal, so viel oder so schnell wie heute gepfiffen wird, war es damals garantiert nicht. Also wenn da auch eine Schlägerei war, dann wurde geprügelt, dann sind die Schiedsrichter nicht dazwischen gegangen. Also das ist heute halt ein bisschen anders. Und wenn du doch überlegst, ich glaube, Ovechkin hat mehr Tore, ich habe Zahlen gesehen, aber wie gesagt, es waren so viele Zahlen, hat mehr Tore im Powerplay, glaube ich, erzielt. Das ist ja auch immer sowas, obwohl das sind natürlich auch Tore. Also beide sind großartig und die Grundvoraussetzung für beide Rekorde ist natürlich Longevity, ne? Oder Longevity. Also sprich, du musst eine lange Karriere haben. Und wie gesagt, Gretzky hat 20 Jahre gespielt, Ovechkin ist in seinem 20. Jahr. Wird noch, ich weiß nicht, wie lang sein Vertrag noch ist, der wird jetzt 40. Also ich glaube, der wird den Rekord noch ausbauen und Gretzky hatte ja auch gesagt dann bei dieser kleinen Spontanzeremonie auf dem Eis, Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden, aber er sagt, ich habe keine Ahnung, wer den Rekord jetzt brechen soll und das ist auch so. Also ich habe ja letzte Woche schon mal kurz angerissen, Leon hat jetzt 399 Tore in seiner Karriere in 11 Jahren, wobei man sagen muss, die ersten 4 Jahre waren so ein bisschen, war nicht so gut, ne, da wurde er auch zu den Junioren geschickt und fiel teilweise in der Finger in der AHL an. Er und Austin Matthews, die haben seit 2018/19 324 Tore jeder geschossen, sind die besten. Matthews hatte gleich, ich glaube, der hat 4 Toren angefangen. Der wäre eventuell einer, der müsste aber auch noch 10-11 Jahre mindestens spielen. Weil denen fehlen beide noch so knapp 500 Tore und wie gesagt, Ovechkin hört ja nicht auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann nächstes Jahr, wenn er weiterspielt, mit mal auf 12 oder 8 Tore runtergeht. Sicherlich werden nicht mehr so viele Empty Netter dabei sein. Ne? Da waren schon einige dabei. Da war immer zum Schluss jetzt, bis auf das Spiel gegen Chicago, wenn Empty Netter waren, klar, die kannst du natürlich sammeln, sind auch Tore. Aber ich glaube, der wird noch, weiß ich nicht, in seiner Karriere mindestens 50 Tore mehr schießen. Vielleicht ist er der Erste, der die 1000 knackt. Keine Ahnung. Ich möchte aber auch noch anfügen, Jens.
Ja, füge, bitte.
Wo Jaromir Jagr jetzt steht. Genaue Zahl. Kannst du vielleicht parallel gucken, während ich erzähle? Oder?
Ja, ich gucke. Bitte.
Ich meine 768 oder so. Weil Jaromir Jagr ist in seiner Prime für 3 Jahre nach Russland gegangen. Nach Omsk. Da hat er gespielt. Und da hat er, würde ich sagen, so irgendwie was zwischen 115, 120, 130 Tore nicht verschenkt, aber die wären wohl drin gewesen für ihn in dieser Zeit.
766 wird mir hier vorgeschlagen.
766, siehst du. Ja. Also dann wäre er normalerweise derjenige, der, und der war im guten Tempo damals, hat eine, wie gesagt, so, keine Ahnung, 35, 40 musstest du bei ihm immer rechnen. Da wäre der wahrscheinlich gewesen, der zuerst an den Rekord rangekommen ist. Allerdings auch einer, der ja, ich glaube, jetzt noch spielt in der Tschechei und auch sehr, sehr lange noch in der NHL gespielt hat.
Ja, weil es so gute Knödel gibt von der Mama. Ja, da gibt es exzellente Knödel. Kannst du vielleicht noch ganz kurz, um Ovechkin abzuschließen, aber was ist es bei ihm? Ist es sein Schuss? Ist es seine Schnelligkeit? Ist es, ich meine, er schaut ja, alle schauen aus wie 10 Kämpfer. die meisten NHL-Spieler. Vielleicht nicht ganz
so groß. Ja, also er ist natürlich, Gretzky hat auch gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe bei der Junioren-WM, hat er gleich gedacht, wow, das ist Wahnsinn. Also, dass der auf 20 Jahre NHL bringt, ist eigentlich schon, ja, nicht verwunderlich, aber vielleicht so ein bisschen überraschend, weil er spielt, sag ich mal, so ein bisschen wie Rafael Nadal Tennis spielt, Jens. Mhm. Und auf Sand halt. Und irgendwann hast du halt die Meilen auf dem Tacho und da geht's nicht mehr, da meldet sich der Körper. Aber Ovechkin, muss man wirklich sagen, natürlich, der rammt der heutzutage nicht mehr alles und springt auch nicht mehr die Banden da hoch, die Scheiben, wenn er ein Tor schießt. Aber ich habe mit Dennis Leidenberg halt nach dem Spiel gesprochen, er sagt, ja, also der ist jedes Mal, der war wie so ein, als er in die Liga kam damals, wie so ein junger wilder Bulle beim Vorchecking. Der hat alles gerammt, ist in jeden reingerannt. Ich kann die Zuhörer hier nur ermutigen, schaut mal nach, Dennis Leidenberg, Alexander Ovechkin, Check, Playoffs 2012. Daran muss ich als erstes denken, als ich mit Dennis telefoniert hatte, weil das war die erste Runde. Die Bruins waren Meister, spielten in der ersten Runde gegen Washington und gleich im ersten Spiel, da will Ovechkin links vorbeigehen und Dennis kommt ihm entgegen. Und Dennis war bekannt für seine Checks, aber da prallte er von Ovechkin einfach nur so ab, lag vielleicht auch so ein bisschen am Winkel, ne? Aber Ovechkin ging dann auch zu Boden. Aber da sagte Dennis am Sonntag so spaßenshalber, ja, den Check spüre ich heute noch. Und das ist 13 Jahre später. Ja, also du musst gesund sein. Und das Interessante ist ja auch noch, also Ovechkin ist ja nun wirklich kein Vorbild für jemanden, der Obst isst oder so. Der hat danach, ging zur Pressekonferenz, hat erstmal wieder ein Bier aufgemacht. Der hat in der Kabine Bier aufgemacht. Also der genießt das Leben auch schon, muss man wirklich sagen. Hat natürlich auch gute Mitspieler um sich herum gehabt. Niklas Backström, den Schweden. Ich weiß nicht, da kam auch eine Statistik, wie viel diese Tore der ihm aufgelegt hat. Aber ja, ich meine, der wird jetzt im September 40 Jahre und das ist schon eine Maschine. Irgendwann, war es 2006 oder so, ein bisschen später hat er ja mal gesagt, oder 2012, da hatte er eine Verletzung oder war angeschlagen, aber da sagte er irgendwie, ja, russische Maschinen gehen niemals kaputt. Und die laufen halt.
Jetzt sehe ich aber, Heiko, wenn ich auf die aktuellen Tabellen schaue, die Washington Capitals im Osten die beste Mannschaft punktemäßig. Ja. Ich meine, das wäre natürlich fast wie ein Thomas Müller-Moment, wenn Alexander Ovechkin tatsächlich die Chance hätte, nochmal um den Stanley Cup mitzuspielen. Ist das, und das muss ja realistisch sein bei dem Tabellenstand.
Ja, aber wir wissen ja, in der NHL-Tabelle ist halt nicht so, ne? Einfach reinkommen. Also ich sehe im Moment, du musst natürlich auch das Gesamtbild sehen dann, Jens. Also Florida, die haben, meine ich, alle zur Verfügung jetzt oder fast alle. Florida zum Beispiel, der Meister, da ist ein Matthew Tkachuk seit dem Four Nations Face-Off-Turnier Mitte Februar fehlt er. Und da hoffen sie, dass er zurückkommt jetzt zu den Playoffs pünktlich. Also für mich, im Osten ist meine Kohle auf Florida, auch ein bisschen auf Tampa noch. Die haben es halt gewonnen kürzlich. Ne? Tampa war es, glaube ich, 2021. Florida dann 23 im Finale gewesen, 24 gewonnen. Die wissen einfach, ja, wie man gewinnt. Toronto ist irgendwie immer dabei, aber verliert dann in der ersten Runde oft und hat jetzt aber mit Craig Berube, sag ich mal, einen Trainer, der den so richtig ja in den Hintern tritt, der mit St. Louis 2019 Meister geworden ist, also der auch weiß, worauf es in den Playoffs ankommt. Und Washington, glaube ich, ist erstmal zum einen die Überraschung, dass sie jetzt schon so gut sind. Und die müssen es so ein bisschen erst zeigen, diese ja noch jüngere Mannschaft in den Playoffs mit einem jungen Trainer auch, ja, was sie da können. Aber andererseits, warum soll das nicht so weitergehen? Also du bist ja nicht die beste Mannschaft im Osten, nur durch Zufall. Aber das ist halt dann zwar immer noch Eishockey, aber haben wir schon so oft drüber gesprochen, halt irgendwie ein ganz anderes Spiel. Du hast halt 7 Spiele, um jemanden rauszukicken. Es wird härter gespielt. Du kannst halt nach jedem Spiel das Videotape rausholen und sagen, guck mal hier, das haben die gemacht, da müssen wir uns anpassen, weil es halt immer wieder derselbe Gegner ist. Und dann kommen auch so kleine mentale Spielchen noch dazu. Aber klar, wenn du einen Alex Ovechkin dabei hast, der nach wie vor noch torhungrig ist, John Carlson haben die noch dabei, mit dem sie auch Meister wurden damals. Ja, Washington würde ich auf keinen Fall unterschätzen, aber für mich persönlich mein erster Tipp im Osten sind halt Florida und Tampa, die eventuell in der ersten Runde aufeinandertreffen könnten gleich.
Müssen die Oilers, ich sehe hier 6 Punkte Vorsprung, gleich viele Spiele, 5 Spiele sind es noch vor den Flames, die Wilds sind auch noch dahinter und die Blues, aber müssen die Oilers tatsächlich ein bisschen um die Playoff-Qualifikation
Nö, das nicht, das ist wohl sicher. Und ich glaube, die haben sich damit abgefunden, nach oben geht nicht mehr viel. Die werden gegen die LA Kings spielen müssen. Zum, ich glaube, vierten Mal nacheinander in der ersten Runde, vielleicht sogar das fünfte Mal. Und die müssen vor allen Dingen sehen, dass sie gesund werden. Also das ist jetzt, ich habe ja vorhin was gesagt, Alex Ovechkin hat viele Meilen auf dem Tacho, also Leon Dreiseitel spielt seine elfte Saison, der war bislang irgendwie unkaputtbar, bis der vor 3 Wochen dann 4 Spiele ausfiel, hatte der, glaube ich, ich habe auch wieder so eine Statistik gesehen, wo du denkst, was? Der hat irgendwie nur in seiner Karriere 6 oder 7 Spiele verpasst wegen Verletzung. Und jetzt hat er 4 Spiele ausgefallen, hat er 3 Spiele gespielt und jetzt fällt er schon wieder aus. Und weil sonst wäre der, glaube ich, echt der einzige Kandidat gewesen, der 60 Tore hätte schießen können diese Saison. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Da ist einfach nur fit werden für die Playoffs, sich vielleicht noch in den letzten 2, 3 Spielen so ein bisschen einspielen. McDavid fehlt seit, weiß ich nicht. Mittlerweile sind es 2,5 Wochen, sind es 3 Wochen. Und Ryan Nugent-Hopkins wird heute wohl auch nicht spielen. Muss man halt so ein bisschen gucken. Ich glaube, dass das halt noch dieses, letztlich ist die Playoff-Position egal. Wichtig ist, dass du einigermaßen gesund in die Playoffs gehen wirst und deshalb froh bist, wenn du drin bist. Und dann ist die Platzierung egal, weil ja, Hauptsache, du hast die Leute zur Verfügung, die du brauchst. Und die Oilers, ganz klar, das hat man wirklich gesehen in den Spielen, in denen sie fehlen. Ohne McDavid, ohne Dreiseitel ist das echt erschreckend wenig.
You heard it here first. Danke, Heiko.
Wir haben auch über Ovechkin gesprochen. Ich finde, wir müssen halt auch, letzte Woche hatten wir es ja auch schon angerissen. Also mir war das sehr, sehr viel Lobhudelei und sehr, sehr viel Hofviererei hier von der Liga. Also da war ganz, ganz wenig Kritisches zu sehen. Und er ist halt Putins Vorzeigeprofi. Und das muss man bei ihm halt, glaube ich, auch erwähnen. Und ich glaube, Putin wird sich da im Kreml die Hände gerieben haben, dass jetzt in der stärksten Eishockey-Liga der Welt kein Kanadier oder Amerikaner der Rekordmann ist, sondern ein Mann aus Moskau, der ihn noch sehr, sehr verehrt. Und ja, da gab es, wie gesagt, wenig kritische Stimmen. Ich meine, Wayne Gretzky stand da und gratulierte, aber gut, der hat ja seine eigenen Probleme jetzt mittlerweile. Der saß neben Cash Patel, saß neben ihm, der neue FBI-Direktor, bei den Spielen in Washington und in New York, mit ihm in derselben Loge. Gary Bettman hat da ganz groß applaudiert, also bei den Four Nations Face-Off, da waren die Russen ja noch ausgeladen, weil die Schweden und die Finnen gesagt haben, wenn die spielen, sind wir nicht dabei.
Ja, ja.
Die Russen sind ja aufgrund des Krieges, genauso wie Belarus, noch vom Eishockey-Weltverband bis 2026 ausgeladen. Kann sein, dass in Mailand einige russische Einzelstaaten erlaubt sein werden, aber Mannschaften nicht. Und deshalb, ja, Stand jetzt wird so aussehen, dass Alexander Ovechkins Freund Wladimir Putin ihm den letzten noch offenen Traum seiner Karriere versaut, weil, also Olympia Gold wird er nicht holen können nächstes Jahr, weil er nicht dabei sein wird in Mailand. Und er wird 40 im September, also dann 2030 wird er 44 sein, da wird er garantiert nicht mehr auflaufen.
Moment, wir rechnen kurz zurück. 2010 war Canada USA?
Genau. 2014 war Kanada Schweden, meine ich.
Ja.
2018 und 2022 waren die NHL-Jungs nicht dabei.
Okay. Das wird nichts mehr werden. Wir hoffen alle, dass es keinen Grund mehr gibt, die Russen auszusperren, aber ich bin da nicht mal vorsichtig optimistisch, dass es so sein wird. Heiko, wie immer eine ganz große Freude und die Playoffs stehen vor der Tür, wenn ich den Spielplan richtig deute. Da werden wir dann natürlich ganz, ganz detailliert drauf eingehen. Kurze Pause.
Ja, nächste Woche natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, große Playoff-Vorschau hier bei Sport.
Ja, natürlich, alle.
Weil die beginnen am 19. oder 20., also am übernächsten Wochenende. Da ist ja die Donnerstagssendung perfekt für eine Playoff-Vorschau-Extravaganza.
Extravaganza, da werden wir den Anchorman, der soll uns das einsprechen dann, das Intro für die Extravaganza. Pause!
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nimmer mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 706. Weiter geht's. Zum einen mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus.
Und mit dem vierten offiziellen 390 Just Baseball, Axel Goldmann. Servus, Axel.
Hallo.
Ich habe den Eindruck, Axel, du wirst weich, erstens, du wirst soft, ja, und du hast dich vor allen Dingen am Dienstag, ich glaube, wenn du Thomas Müller siehst, dann siehst du nur noch den Fußball-Weltmeister von 2014 und nicht den Bayern-Spieler, der dir jahrelang auf den Sack gegangen ist. Was ist es jetzt? Was ist es, Axel?
Ich sehe eine absolute Vereinslegende in Thomas Müller für Bayern-Fans und ich kann das respektieren. Und ich kann respektieren, wenn Bayern-Fans Thomas Müller verehren und wenn Bayern-Fans Thomas Müller als eine absolute Ikone ansehen. Warum kann er mir deswegen nicht auf den Keks gehen? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich kann die Leistung von Thomas Müller akzeptieren oder respektieren. Ich kann respektieren, dass er ein begnadetes Ausnahmetalent ist. Dieses Tor, was er dann zum 1:1 am Dienstag geschossen hat, das ist ja kein Skill-Tor. Das ist ja kein Tor, wo du sagst, sowas kann man trainieren. Diesen einen Schritt nach vorne zu gehen, im genau richtigen Moment, auf genau der richtigen Höhe zu stehen, einen halben Meter hinter dem Ball, das ist halt purer Instinkt. Das ist etwas, was man nicht trainieren kann und was man einfach als Superkraft anerkennen muss. Und vor dem Hintergrund finde ich halt den Umgang der Bayern mit Thomas Müller einfach schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Jonas Hector gesagt hätte, ich möchte noch ein Jahr beim ersten FC Köln spielen und Christian Keller dann gesagt hätte, hey, du bist aber zu schlecht, wir haben keine Verwendung mehr für dich und wir müssen Gehalt einsparen, da hätte ja aber Skyspock heimgebrannt. Das glaubt mir aber mal. Und genau so sehe ich halt einfach den Umgang der Bayern mit dieser ikonischen Figur Thomas Müller sehr, sehr kritisch, weil das hat ja nichts damit zu tun, mit meinem persönlichen Befinden zu tun, dass ich Thomas Müller über 17 Jahre, die er gespielt hat oder wie lange es war, halt größtenteils für jemanden gehalten habe, mit dem ich wahrscheinlich eher nicht weggehen möchte. Aber das ist doch kein Problem. Das ist eher mit mir wahrscheinlich auch nicht jetzt. Von daher kann ich das, glaube ich, schon differenzieren. Und ob das jetzt altersmilde ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eigentlich Common Sense.
Also ganz ehrlich, ich bin ja kein großer Weggeher. Eigentlich überhaupt kein Weggeher. Aber wenn ich mit jemandem durchaus gerne mal weggehen würde, wäre es Thomas Müller. Nicht mit ihm alleine, sondern in seiner Gruppe. Ich bin dann nur dabei. Felix Neureuther vielleicht noch dazu. Und dann bin ich einfach nur Mäuschen. Dann höre ich nur zu. Und da kommen sicherlich gute Geschichten bei rum. Aber ist verstanden, Axel. Ist absolut verstanden, was du meinst. Wie traurig ist mein Leben? Also wie traurig ist mein Leben? Gestern Abend, Mittwochabend, läuft bei mir die Konferenz bei DAZN. Ich schaue mir also beide Champions League Spiele an. Und Tom, nebenbei denke ich mir, könnte ja sein, dass was bei Major League Baseball läuft. Dann mache ich den schweren Fehler, dass ich nicht ins 10. Inning einsteige bei St. Louis at Pittsburgh, weil Pittsburgh das Spiel ja noch gedreht hat. Ich habe gesehen, St. Louis führt 1-0. Sondern Tom, ich bin nach Wrigley Field gegangen. Wo ich gestern
ach, du Abend, liebe Zeit.
Ach du liebe Zeit. Und meine Frage an dich, Tom, ist, geht das denn schon wieder los?
Ja, du, wir sind bei 8 und 5, du. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, aber was ich gestern gesehen habe,
ich hab's auch geschaut, ja. Ja,
es waren leere Ränge, es war eine dismal Pitching Performance. Also mir hat das nicht gefallen, Tom. Aber wenn du optimistisch bist, okay, dann bin ich's auch.
Ich bin nicht optimistisch. Ich bin Clubfan. Da kann man nicht optimistisch sein. Nein, man darf ja eins nicht vergessen. Also es war ja gestern nicht unbedingt ein Tag, wo man tagsüber zum Baseball geht. Es ist gerade extrem kalt in Chicago. Sieht man ja auch, dass die Spieler solche, wenn man sowas so Skihauben aufhaben oder so Bufftücher da sich rumbinden. Also ich kann mir schönere Tage vorstellen als einen Mittwochnachmittag in Wrigley Field bei 1 Grad über Null. Das ist nicht besonders erfrischend, muss ich sagen. Und ja, dass du da nicht immer deine besten Leistungen bringst, das ist auch klar. Sie haben es jetzt seit sie ihren Opening Day hatten, die Cubs letzte Woche Freitag, haben sie es ganz gut hinbekommen. Aber ja, du hast halt, it's one of these days. Und bei 162 Spielen kann das schon mal vorkommen, gell? So ist es jetzt ja auch nicht.
Was ist das denn für ein Meckern auf hohem Niveau? Die Cubs haben einen super Start in die Saison hingelegt. Shota Imanaga ist ein großartiger Pitcher, der in seinen ersten beiden Starts für die Cubs schon wieder mal gezeigt hat, was da läuft. Ihr habt die Padres 2-1 geschlagen.
Ich sage ja gar nichts. Alles gut, darum habe ich am
Anfang. Ja, das hat sich aber so angehört, als würde ich wirklich aus den tiefsten Tiefen.
Nein, ich habe das tatsächlich darauf bezogen, weil er gesagt hat, dass ja da niemand da war. Gell? Also alles gut. Ja. Ich bin sehr mit dem sportlichen Ausgang der bisherigen Spiele bin ich durchaus zufrieden.
Aha, okay.
Da möchte ich überhaupt nicht meckern. Okay. San Diego im Griff gehabt, Arizona im Griff gehabt, Texas im Griff gehabt. Alles Mannschaften, die gerade, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, in ihren Divisions ganz weit oben stehen. Und dass die Cubs, wie ja alle geschrieben haben, den schwersten April überhaupt aller Zeiten seit Menschengedenken haben. Okay, war jetzt ein bisschen übertrieben. Das habe ich sehr wohl zur Kenntnis genommen und bin deswegen durchaus erfreut. Kyle Tucker macht, was Kyle Tucker macht. Clown Basis, dass es keinen Morgen mehr gibt. Seiya Suzuki macht sich als DH sehr gut. Shota Imanaga hat gestern jetzt nicht so gut geworfen, muss man mal fairerweise dazu sagen. Aber das kann ja mal vorkommen. Nein, ich bin durchaus zufrieden. Alles gut.
Ich habe mir auch ein paar Spiele der Red Sox angeschaut und bin natürlich immer über Christian Campbell gestolpert und über Rafael Devers, der irgendwie vergessen hat, wie man den Ball trifft, zumindest eine Zeit lang. Wie zufrieden?
Die ersten 19 At-Bats.
Ja, genau. Also Axel, abgesehen davon, oder ich meine, Campbell macht Spaß, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist auch der Vertrag jetzt bis ins Jahr 2058 verlängert worden, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, bevor er dann irgendwo hingetradet wird. Aber machen die Red Sox zu Beginn der Saison Spaß? Ich meine, die Yankees stehen mit 7-5 jetzt auch gar nicht mal so gut da, wie es vielleicht zu befürchten gewesen wäre.
Ja, eigentlich schon. Es ist ein bisschen ambivalent im Moment bei den Red Sox. Jetzt die letzte Serie gegen die Blue Jays, die war jetzt nicht so super, muss man ehrlicherweise zugeben. Das waren jetzt 3 Niederlagen in Folge in der Division, die schon wehgetan haben. Und die Blue Jays habe ich ehrlich gesagt nicht auf meinem Bingo-Zettel für die Playoffs dieses Jahr. Das hat dann schon ein bisschen wehgetan. Aber ja, es macht schon tatsächlich Spaß. Also William Abreu macht im Moment unglaublich viel Spaß. Christian Campbell ist ein absolutes Megatalent. Und der Vertrag, den die Red Sox da unterzeichnet haben, ist halt in der heutigen Zeit, wenn man sich heutige Blockbuster-Verträge in der MLB anguckt, dann ist das ein absoluter Schnapper. Ich meine, der kriegt jetzt bis 2028 $2, $3 und $4 Millionen. Das ist nicht so viel. Und 2028 wird Christian Campbell zum zweiten Mal All-Star gewesen sein. Also das ist ein absoluter Mega-Vertrag. Dazu hast du mit Garrett Crochet von den White Sox einen Pitcher jetzt als Ace dazugeholt, der ja letztes Jahr schon gezeigt hat, was er in einem, ja, die White Sox, man mag mir bitte verzeihen, aber in einem sehr, sehr unterdurchschnittlichen Team zu leisten imstande ist. Und jetzt mit den Red Sox, mit einem Contention-Team, wird er, glaube ich, nochmal einen Schritt weitergehen. Er hat das gezeigt, dass er es kann. Und ich bin ehrlich gesagt relativ optimistisch, was die Red Sox diese Saison angeht. Ja, mir machen sie Spaß und ja, mir macht auch diese Rafael Devers Geschichte nicht die größte Sorge. Ich glaube, dass das sehr viel Kopf war, weil er von der Third Base weg gegangen ist oder weggegangen wurde und jetzt nur noch DH spielen kann, da muss der sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen im Kopf justieren und sagen, okay, jetzt stehe ich halt nicht mehr bei jedem Play auf dem Feld, sondern schlage halt nur noch. Aber wenn man gesehen hat nach seinem ersten Hit, wie er da in die Kamera gelächelt hat und 3 Millionen Herzen geschmolzen sind in Neuengland und Mainz dazu in Köln, dann glaube ich, dass Rafael Devers über die Saison schon wieder seine Hits kriegen wird. Und ja, mir macht Spaß und ich blende jetzt einfach mal die letzten 3 Tage aus. Ich mach's wie Donald Trump und sage, es ist gar nicht passiert.
Ah ja, okay, gut. dass du auf Trumps Spuren wandelst, das hätte ich nicht erwartet. Es ist schon erstaunlich, dass die Red Sox damals sich eben gegen Xander Bogaerts entschieden haben und für und gegen Mookie Betts erstaunlicherweise. Und für Rafael Devers, aber... Ich mag die Red Sox ja, ich mag die Red Sox, ist mir immer noch ich sitze hier in einem Pulli, wo Boston Red Sox draufsteht, also was soll ich sagen, aber trotzdem. Eine Sache, weil Axel die Toronto Blue Jays jetzt anspricht, Vlad Guerrero Jr. hat einen Vertrag unterschrieben für, ich glaube, über $500 Millionen. Aber habe ich das richtig verstanden, dass der Signing-Bonus für
352 Millionen sind, ja.
Das heißt, Tom, die wachsen jetzt Cash rüber übermorgen, oder wie?
Nein, auch das ist komisch. Die werden über die Dauer des Vertrages ausbezahlt. Also die werden jetzt nicht vorab ausbezahlt, wie es ja häufig mal der Fall ist, sondern die werden jährlich in Tranchen ausbezahlt. Dieser Signing-Bonus. Also der wird, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt das große Finanzgenie, wie Donald Trump, man kann ja da viel tricksen. Ich meine, das Bemerkenswerte ist ja nach wie vor Shohei Ohtani, der sein Gehalt praktisch erst dann ausbezahlt bekommt, wenn sein Vertrag ausgelaufen ist. Und jetzt haben sie halt 352 von diesen 500 Millionen als Signing-Bonus deklariert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Trick, um die Salary Cap zu umgehen. Also die haben ja sowieso keine, ich nenne das Salary Cap, aber um in die Luxury Tax halt nicht reinzufahren.
Genau. Also er bekommt jetzt innerhalb der ersten 30 Tage nach Vertragsunterzeichnung bekommt er 20 Millionen Cash. So, das ist die erste Tranche. Und diese 20 Millionen gehen schon nicht in die Luxury Tax Payroll. Das heißt, das ist halt unter der Hand Geld, dass du sagst, ja, hier, dafür, dass du bei uns spielst. So, das sind die ersten 20 Millionen. Und die restlichen Millionen werden halt gesplittet vom offiziellen Gehalt ausgezahlt über die Vertragslaufzeit. Und das ist der Signing-Bonus.
Okay, gut. Ich ahnte eh schon fast sowas. Ich wusste nicht, dass man den Signing-Bonus auch über viele Jahre hinausziehen kann, aber mit diesem ganzen Deferred Money mit Ohtani eben bei den Dodgers, dass da irgendwas getrickst wird, ich ahnte es schon fast. So.
Naja. Ja, bitte. Okay. Ich meine, du kennst ja die Mets. Natürlich. Was bezahlen die Mets jedes Jahr erstmal?
$1 Million an Bobby Bonilla. Ja, das siehst ist ein Bobby Bonilla Day, natürlich.
Siehst du. Ja. Das war halt damals schon.
Ja. Die Mets 8-4 übrigens. Gestern 5-0 verloren bei den Marlins, die erstaunlicherweise 6-6 sind. Aber lasst uns das zum Abschluss hier noch klären. Gerne auch ausführlich, Tom. Das große Thema der ersten Tage. Torpedo. Bats, du hast darüber geschrieben, ich habe einen Podcast darüber gehört, wo jemand aus dieser Firma, ein ehemaliger Pitcher, ich weiß gar nicht, wer es war glaube ich bei John Heyman, in Podcast und bei Joel Sherman, und der hat das eben so beschrieben, dass das Gewicht oder die Gewichtsverteilung im Schläger eine andere geworden ist, dass aber das nicht für jedermann ist. Was hat's damit auf sich? Und ich dachte ja zuerst, Tom, sind wir wieder die Yankees, die sich wie immer einen unlauteren Vorteil verschaffen, aber offenbar ist es gar nicht so.
Also, bislang war es ja eher so, dass ein Baseballschläger nach oben hin immer dicker wurde und in einem durchaus in einer durchaus geradlinigen Angelegenheit. Natürlich war der obere Teil ein bisschen dicker, aber es ist durchaus geradlinig nach oben gegangen. Nun ist es so, dass die dickste Stelle des Schlägers so 15 Zentimeter unterhalb der Spitze ist. Mhm. Mehr Dicke bedeutet natürlich A, mehr Gewicht an dieser Stelle, B, auch eine größere Trefferfläche an dieser Stelle. Warum ist man da jetzt erst drauf gekommen? Das ist ja eigentlich die interessanteste Frage. Die Yankees hatten einen ehemaligen Physikprofessor von irgendwelchen obskuren Amateurmannschaften vor 8 Jahren unter Vertrag genommen. Und der ist vor 2 Jahren draufgekommen, dass ich mache das jetzt ein bisschen simpler. Natürlich ist das alles wie immer im Baseball wesentlich detailversessener, aber ich versuche es mal einfach zu erklären. Also der hat dann vor 2 Jahren festgestellt, dass der sogenannte Sweet Spot, also da, wo du den Ball tatsächlich als Spieler triffst, dass der eben gut so 15 bis 20 Zentimeter unterhalb der Spitze des Schlägers ist. So, und daraufhin hat er ein bisschen rumexperimentiert, hat mit ein paar Leuten, die er kannte, bei irgendwelchen Schlägerfirmen Kontakt aufgenommen und dann haben die eben diese Stelle etwas vergrößert. Also diese Dinger gibt es tatsächlich schon seit 1,5, 2 Jahren.
Und letzte Saison haben ja schon Spieler damit gespielt.
Genau, so richtig aufgekommen sind sie dann zu Ende der letzten Saison, als Giancarlo Stanton von den Yankees damit auf einmal ein paar Dinge kreuz und quer durch die Landschaft geschossen hat. Das war ja so der Anfang. So, und nun war es eben so, dass das Ganze jetzt zum Hype geworden ist, liegt an diesem einen Spiel der Yankees am 29. März, glaube ich, als die erstens mal auf den ersten 3 Pitches gleich 3 Home Runs geschlagen haben und als die in diesem Spiel 20-9 ist es, glaube ich, ausgegangen, als die da 9 Home Runs geschlagen haben und der Play-by-Play-Announcer der Yankees gesagt hat, die benutzen diese 9 Schläger. Und dann ist das Ding losgegangen wie eine Lawine, wo du vorher ein paar Dynamitstangen reingeworfen hast. Und jetzt dann gleich mal zu der Frage, ja, die Dinger sind erlaubt. Es gibt ja eigentlich nur 3 oder 4 Vorgaben der Major League Baseball für den Schläger. Erstens, er muss aus Holz sein. Zweitens, er darf maximal 3 US-Pfund wiegen, also das sind umgerechnet ungefähr 1,4 Kilo. Er darf maximal 42 Inches lang sein, was so 1,6 Meter ungefähr ist. Und der Durchmesser darf höchstens 2,6 Inches sein, was so 6,6 Zentimeter ungefähr sind. Und wo der Durchmesser am größten ist, das ist nicht vorgeschrieben. Und deswegen liegt er jetzt bei diesen Torpedo-Bats eben weit unterhalb der Spitze, da, wo eben der sogenannte Sweet Spot ist. Und natürlich kannst du damit dann auch ein bisschen schneller schwingen, wenn das ganze Ding nicht mehr oben ist, sondern weiter zu dir her. Das heißt, du kannst den Schläger halt schneller rumziehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen anschaulich, also nicht anschaulich, aber verständlich erklärt.
Absolutely yes. Und ich dachte aber an den Aaron Judge, Axel, der sagt, nee, ich bleib bei meinem konventionellen Bett. Also es ist nicht, ja. It's not for everybody.
Genau, it's not for everybody. Und bei Aaron Judge kann ich das wahrscheinlich sogar verstehen, weil Aaron Judge halt 3,20 Meter groß ist und 200 Kilo wiegt und der wahrscheinlich diesen verlagerten Schwerpunkt nicht braucht, weil er dann erstmal 3 Jahre einen neuen Schwung üben müsste. Also es ist, wie Tom gesagt hat, einfach eine Verlagerung des Schwerpunkts im Bat selbst. Und ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so das große Ding. Dass das halt so in die Diskussion gekommen ist, das ist halt eigentlich allein Nestor Cortes schuld, der an dem Tag halt einfach geworfen hat, ja, hätten wir 3 wahrscheinlich auch auf dem Mount stehen können. Und ich sehe da tatsächlich gar nicht so das riesengroße Ding. Und ganz ehrlich, Rob Manfred hat sich ja dazu auch geäußert, der Commissioner of MLB Baseball, der dann gesagt hat, wenn es das Spiel noch attraktiver macht, wenn es das Spiel noch offensiver macht, was ist daran schlecht? Und ich glaube auch, die MLB spürt, wie in den letzten Jahren auch, jedes Jahr ein Need, noch spektakulärer zu werden, noch mehr Leute anzuziehen. Und was zieht Leute an? Natürlich spektakuläre Home Runs. Jetzt haben wir in den letzten Jahren ganz viele Entwicklungen auf Pitcher-Seite gehabt, die es halt schwieriger machen, den Ball zu treffen. Jetzt kommt halt mal eine Entwicklung auf Schlägerseite. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich das große Thema ist.
Ja. Es gibt ja Leute oder sag ich mal Experten, auch das jetzt mal ein bisschen vereinfacht dargestellt, die sagen, es macht einen schlechten Spieler nicht besser.
Ja,
es kann gute Spieler besser machen.
Es kann gute Spieler besser machen und es kann dafür sorgen, dass es halt einfach mehr Scores gibt.
Ja.
Mhm. Ja, aber wenn du mir so ein Ding in die Hand gibst, dann schlage ich den Ball trotzdem nicht raus.
Ja, so ist es. Ich meine, natürlich, um zu Barry Bonds zurückzugehen, nicht jeder, der sich so aufblasen lässt, durch welche Mittel dann auch immer, wie Barry Bonds, würde dann oder hätte den Ball so getroffen.
Nein, also Jens, wir hatten bei Just Baseball drüber gesprochen und mein initialer Vergleich, und der wird dich dann wahrscheinlich auch eher abholen, ist halt die Umstellung von Parallel auf Fauststil beim Skispringen. Ja. So, na, nur weil du jetzt den Fauststil machst, musst du trotzdem Skispringen können, um da eine Weite zu erzielen. Das ist nichts, es ist keine Manipulation, sondern es ist einfach nur Optimierung. So, und für wen es passt, da passt's und dann ist gut. Fußballschuhe werden auch jedes Jahr leichter. Du kannst heute auch nicht mehr mit 1950er Fußballschuhen durch die Gegend laufen. Mhm.
Wer hätte gedacht, Wer hätte gedacht, dass Jan Bockleff, der Erste, der in den Fauststil gesprungen ist, ins Baseball-Segment heute hier Einzug hält? Das ist doch verrückt. Das müssen wir beim nächsten Mal wieder aufgreifen. Tom, danke dir. Wir sehen uns in den kommenden Tagen täglich beim MTTC Iphitos, bei den BMW Open. Und Axel sehe ich möglicherweise in Köln, aber das besprechen wir kurz off-air. Hier gibt's eine kurze Pause in der Big Show 706.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
And now for something completely different.
Worüber hätten wir in dieser Woche gerne auch noch gesprochen, aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert. Ganz klar, The Masters. Es wird der letzte Auftritt von Bernhard Langer in Augusta sein. Und ja, ich habe in der Süddeutschen in einem Artikel von Felix Haselsteiner gelesen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich in der Süddeutschen war, dass es irgendwie schade ist, dass Bernhard Langer in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ihm zugestanden hätte. Das lässt sich für mich natürlich schwer beurteilen. Also mein Eindruck ist schon, Bernhard Langer ist bei den Leuten, die sich für Golf interessieren, in Deutschland hat einen gottähnlichen Status. Aber vielleicht interessieren sich auch gar nicht so viele Leute dafür, außer wenn er natürlich die ganze Sache dann gewinnt, was jetzt an diesem Wochenende beim Masters äußerst unwahrscheinlich ist. Jetzt kann man natürlich immer trefflich drüber streiten, ist Golf eigentlich ein Sport, aber wo soll man sonst unterordnen? Oder ist es eher ein Spiel? Ja, also ist auf jeden Fall für mich zumindest mehr Sport als Darts. Darf man so vielleicht nicht sagen, aber ich habe Bernhard Langer, so alt bin ich schon, ich habe die Bernhard Langer den zweiten Masters-Sieg relativ aktiv mitverfolgt und ich meine, ich weiß nicht, ob es in einer Aufzeichnung vom ORF war oder ob das eine Live-Geschichte war, aber Bernhard Langer ist der eine Golfer, dann natürlich Nick Faldo wäre der nächste Golfer, der mir sofort einfällt, den ich früh gut gefunden habe und dann natürlich den auch viel zu früh verstorbenen Severiano Ballesteros, aber so richtig losgegangen und deshalb die Affinität zum Golf Ja, hilft ja nichts. Es ist wie beim Fußballverein, der sucht einen aus und man kann nicht selbst aussuchen. Aber ich habe im Herbst 1996 habe ich ein Praktikum gemacht. Und es war Mitte Sommer, Herbst 1996, ein Praktikum in New York. Dankenswerterweise New York City. Und es war genau jene Zeit, da gab es so gut wie noch kein Internet, aber es war genau jene Zeit, als Tiger Woods sich entschlossen hat, Profi zu werden. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann hat er schon sein drittes Profiturnier gewonnen. So, und wer davor eben Bernhard Langer, Nick Faldo gesehen hat, Jack Nicklaus, die ganzen Großen dieses Sports, das war halt ein Sport für alte weiße Männer, die nichts dafür können, dass sie so sind, weil sie eben älter werden, männlich und weiß sind. No offense hier, weil so ist es halt einfach, zähle ich ja auch dazu. Aber Tiger Woods war dann plötzlich jemand, der jung war, ganz offensichtlich nicht kaukasisch und der irgendwie das Ganze sportlich auf ein komplett anderes Level gehoben hat. Also jetzt schauen alle so aus wie Woods, jetzt sind das alles Athleten, damals not so much, ja, und da muss man jetzt gar nicht John Daly bemühen, ganz zwingend. Ja, und Tiger Woods und dann, die Geschichte ist bekannt, er gewinnt einen Major nach dem anderen, verletzt sich dann, hat private Probleme, aber die Popularität des Golfsports, so wie er jetzt ist, gründet zu 96% auf Tiger Woods. Deshalb an diesem Wochenende das Masters. Ich habe eine Zusage von Gregor Biernat, dass wir uns in der nächsten Woche drum kümmern werden. Mein Favorit, ich habe es letzte Woche eh schon gesagt, also ist ganz klar Rory McIlroy. Den mag ich irgendwie, weil er so knauzig ist und weil er eben ganz dringend diesen Masters-Sieg noch braucht. Golf ist das eine, über das ich gern gesprochen hätte, wo wir nicht dazu gekommen sind. Das andere, schöne Veranstaltung, ist das Final Four im deutschen Handballpokal. War ich nur einmal am Start in Hamburg. Damals haben die Füchse Berlin gewonnen. Silvio Heinevetter ist noch im Tor gestanden und das war das erste und einzige Mal, wo ich, glaube ich, Silvio Heinevetter live gesehen habe und mir gedacht habe, ja, jedes Klischee des spannenden Handballtorwarts wird von Silvio Heinevetter zu 100% erfüllt. Der lebt dieses Spiel mit. Soweit, wenn ich mal die Line-Up mir fürs Wochenende angeschaut habe, Heinevetter ist nicht zu erwarten, hoffe ich zumindest nicht, dass er dann doch ist, am Start ist. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das Marco Hagemann und ich mal mit Sven Sören Christoffersen geführt haben in einer der frühen Big Shows. Und das war kurz nach der Handball-WM und ich habe Marco gesagt, Marco, ich kümmere mich drum um die Vorbereitung auf Handball. Und wir haben dann Christoffersen mit den unsterblichen Worten, glaube ich, begrüßt. Ja, schade, dass es für dich bei der WM nicht geklappt hat, aber umso besser, dass du jetzt für uns Zeit hast. Und dann sagt er, wieso, ich war ja dabei bei der WM. Zum Glück gibt es diese Sendung nicht mehr im Archiv, aber ich meine, dass das waren glorreiche Zeiten damals. Ja, anyway, aber dieses Final Four, das jetzt ja in Köln ausgetragen wird, damals war es in Hamburg, das ist schon lässig, weil dann, wenn sich auch die Fans verbünden von der einen Mannschaft, die schon ausgeschieden ist oder keinen Start mehr hat oder keine Aussicht mehr auf den Titel hat, die sich dann auf die Seite einer Finalmannschaft schlagen, das hat was. Und Handball ist sowieso lässig, Götzi hoffentlich nächste Woche wieder am Start. So, und das dritte Thema wäre nur ganz kurz gewesen, aber sowohl Sepp Dumitru als auch André Vogt in dieser Woche nicht available. Die Rückkehr von Luka nach Dallas, heute in der Nacht, 45 Punkte. Ich habe gelesen, Luka Doncic, der zweite Spieler erst, der erste war, glaube ich, Will Chamberlain, der in einer Saison 45 Punkte für einen Club, für einen Verein, für ein Team, na, Clubverein ist nicht gut in den USA, für ein Team geschafft hat und dann aber auch 45 Punkte gegen eben diesen Verein, also mit den Lakers zurück bei den Mavs. Die Playoffs gehen ja auch bald los. Trainerwechsel haben wir ein bisschen angesprochen, den späten Trainerwechsel in Denver mit Stefan Koch. Aber das wäre auch ein Thema gewesen, das wir in gebotener Eile nachholen. Und natürlich eigentlich alle zwei Wochen Michael Körner am Start, aber der gute Junge hat sich gestern eine verdiente 0-4 Klatsche abgeholt. Nächste Woche gibt's wieder Themen, die wir gerne besprechen wollten und nicht konnten. Für diese Woche bin ich, glaube ich, damit mal durch.
Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Ja. Big Show 706. Wir schalten jetzt in den, darf man noch sagen, man muss ja sagen, weil niemand weiß das besser als ich. Ich war vor 2 Jahren dort in diesem Jahr und Paul Häuser ist nicht das erste Mal dort, aber Paul, du bist im sehr mondänen Monte Carlo Country Club. Hast du dich bitte auch warm angezogen, Kind?
Ja, die Jacke, die brauchst du. Und du brauchst eigentlich auch noch so einen leichten Schal, so einen Windbreaker da oben, damit es nicht reinpfeift, so um den Hals. Das kriegst du stark im Hals. Oder es darf ja auch nichts auf die Stimme gehen. Auch sehr zu empfehlen ist so eine Weste, die oben einfach gut schließt. Mit der Weste bist du eigentlich schon mal safe. Du kannst deine Jacke und Weste kombinieren, weil am Abend pfeift es echt rein. Und dann sind es auch nur so 12, 11 Grad, es kühlt gut ab. Aber wenn die Sonne rauskommt, oh, Jensen, ich sag's dir, dann ist es
ja
herrlich. Dann muss es gut.
Und als ich vor 2 Jahren dort war, da hatte ich im Pressezimmer einen Raum, wo du eigentlich auf den Center Court siehst und du siehst dann dahinter das Meer. Das ist einfach, weil man so oft davor schon im Fernsehen gesehen hat, das ist trotzdem fantastisch, das erstmals live zu sehen. Ganz, ganz groß.
Genau daneben stehe ich gerade, ja. Und ich traue mich nicht rein, weil da kann ich jetzt ja nicht quatschen. Da nerv ich die alle, die Fotografen und die Printjournalisten. Aber von da oben gucke ich gerade runter auf den Center Court. Es spielen Novak Djokovic und Alejandro Tabilo. Also ja, das ist hier schon ganz oben, würde ich sagen. Also für mich ist es persönlich so auf der ATP-Tour sogar das Lieblingsturnier, würde ich sagen, mittlerweile. Weil immer dieser Blick da raus über den Center Court und du schaust immer aufs Meer, dann geht's dir eigentlich schon gut. Und dann vergisst du auch den ganzen Stress.
Denn hast du wirklich, das kann ich bestätigen, also Fernsehleute haben wirklich Stress. Eine Geschichte, die man auch zu Monte Carlo noch sagen muss, es gibt nur noch 2 Tausender Turniere, die wirklich eine Woche lang sind, nämlich Monte Carlo und Paris-Bercy. Und also Bercy heißt ja nicht mehr, im kommenden Jahr wird es woanders sein. Und dieser Donnerstag, Paul, wir nehmen am Mittwoch auf, dieser Donnerstag ist natürlich der geilste Tag im ganzen Tennisjahr, weil alle Achtelfinalspiele da stattfinden.
Ja, und all das, was wir jetzt hier gesehen haben, das war schon Werbung, dass man eigentlich zurückgehen sollte, genau zu diesem Format. Also weil wir hatten schon jetzt ein bisschen Leerlauf, finde ich, auch Miami, Indian Wells, immer mal wieder, wo eigentlich das Turnier dann so einen Durchhänger hat zwischendrin. Und hier hast du halt vom Start super, super Matches. Du hattest Medvedev Khachanov hier gleich am Montag, einen absoluten Banger, dann bekommst du Berrettini, es geht so brutal ab. Und ja, das war schon eine reine Freude. Und das macht es einfach schon so interessant. Also da ist dann gleich Würze drin. Und ich glaube, den Spielern ist es dann auch bei diesen 10, 12 Tagesturnieren, ist es ihnen auch zu lang. Und wir reden ja immer, dass wir eigentlich die Spieler schonen wollen. Und dass sie im Kalender kein Platz frei ist. Aber durch diese 10, 12 Tage Geschichten hast du jetzt eigentlich dir ein neues Problem geschaffen. Und natürlich kriegen die dann mehr Macht und verdienen mehr Geld. Und wenn es ums liebe Geld geht, dann wird alles irgendwie komplizierter. Aber eigentlich war das kontraproduktiv. Eigentlich müssten wir es zurückdrehen.
Absolut, oder? Weil das hat Sascha letztes Jahr in Turin ja auch gesagt. Und ich habe es auch von anderen gehört. Du hast ja keinen Ruhetag, wenn du einen Ruhetag hast bei einem Tausender-Turnier. Wenn du am Montag dein Drittrundenspiel hast und am Mittwoch dein Achtelfinale, dann fährst du am Dienstag ja trotzdem auf die Anlage, trainierst dort 2 Stunden. Das ist ja kein Ruhetag. Ja, so wie wenn du dir mal wirklich eine Woche frei nimmst. Apropos Sascha. Also, feuere los. Ich habe nicht verstanden, warum er dieses Match verloren hat gegen Berrettini. Er selbst sagt, es ist immer das Gleiche. Du hast mit Matteo danach ein bisschen gesprochen, ich habe es gesehen bei Sky. Du hast, Und du hast bei dir ja auch, ich möchte sagen, gefordert bei Facebook, dass Boris Becker jetzt ran muss. Ich bin da, du musst mich schwer überzeugen, weil ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber fire away, Paul, fire away.
Okay. Ja, das können wir ja jetzt herzhaft diskutieren. Das ist das Spannende. Letztendlich, wie es so wirklich innen drin aussieht bei ihm, was da möglich ist und wie dann auch die Ansprache ist, wie die Chemie ist zwischen Sascha Zverev und Boris Becker, das können ja nur die 2 entscheiden. Es muss passen. Und das ist kompliziert. Wir reden hier von einer Einzelsportart und der Spieler er muss die Weiterentwicklung dann auch zulassen. So. Aber also das, was ich jetzt gesehen habe hier vor Ort, das war jetzt dann auch ja wirklich wieder so ein schwieriger Auftritt dann auch in der Analyse danach bei der Pressekonferenz. Da wirkt er komplett niedergeschlagen, so ratlos und auch dann wirklich so destruktiv, zieht sich halt nochmal extra runter und jetzt hängt er wirklich in so einer Negativspirale. Und deshalb mein Plädoyer, er muss sich da jetzt auch helfen lassen. Er ist gefangen in diesem Strudel. Und wie kommt er da raus? Also ich bin mir sicher, am besten durch neue Impulse von außen, weil er hat diesen, ja, es ist ein Family-Clan, er hat dieses feste Team, er hat vor allem mit seinem Papa, immer wenn es auch nicht lief, haben sie Lösungen gefunden und haben es auch immer wieder geschafft und das auch gezeigt, wie gut sie aus Krisen rauskommen können. Auch vor allem nach dieser Horrorverletzung und als es auch mal mit dem Aufschlag diese Jibs gab, die großen Surfprobleme. Also die haben schon viel geschafft, aber jetzt, glaube ich, liegt hier mental noch mal was tiefer. Diese Australian Open Niederlage, die hat so eine Lethargie, die hat sowas Pessimistisches bei ihm ausgelöst. Er hat ja danach gesagt, ich denke, ich bin nicht gut genug. Und jetzt kommen auch diese Pleiten dazu. Also sein Selbstvertrauen ist wirklich weit, weit unten. Und deshalb sage ich, es braucht eine neue Stimme. Es braucht so einen Funken, so einen Spark, ja, und ein neues Mindset, so ein Champions Mindset. Und bei Champions Mindset bin ich natürlich schnell bei Boris Becker. Verstehst du?
Verstehe ich. So, meine zwei Cent dazu sind folgende. Erstens glaube ich, dass Becker und er ohnehin im Austausch sind und dass Becker ihm sicherlich, die werden nicht nur darüber sprechen, wie scheiße das Wetter in Monte Carlo ist manchmal, sondern ich glaube, dass ihm Becker, dass die auch wirklich, auch ohne dass er sein Coach ist, konstruktiv miteinander reden. Das ist das Erste, was ich glaube, was ich nicht weiß, ja, aber davon gehe ich aus. Zweitens, ich verstehe das nicht. Ja? Es müsste irgendjemand eben mal sagen, pass mal auf, Sascha, wenn du normal spielst, und du musst nicht gut spielen, du musst normal spielen, so wie gestern im ersten Satz gegen Berrettini, gegen wer kann dich dann auf der ATP-Tour schlagen? Und das sind ganz, 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 ganz wenige Leute. Das sind eigentlich nur zwei Leute, dass wenn Zverev normal spielt, dann muss er gegen Sinner und gegen Alcaraz, ist er wahrscheinlich Außenseiter und sonst ist er gegen jeden bei Normalform Favorit. Und da verstehe ich nicht, warum er sich dann selbst immer in dieses Loch reinbringt. Das gestern war nach diesem 0:30, wo er dann vier Fehler macht. Also Berrettini hatte 0:30 beim Aufschlag. Wenn Zverev da das Break macht, ist es ein glatter Zweisatzsieg. Er macht es natürlich nicht. Lässt sich dann kurz, was heißt natürlich, aber er macht es halt nicht. Verliert dann seinen Aufschlag, kommt im dritten nochmal ran, als Berrettini aufs Match serviert. Und lässt dann das Spiel wieder laufen. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und das Dritte ist eben, wenn du sagst, ja, der Papa, ich habe letzte Woche mit Nikola Kiefer gesprochen ein bisschen und der sagt, naja, unter Lendl hat das super funktioniert. Kiwi sagt auch, da sollte ein Impuls von draußen her. Aber Lendl ist halt ein Alphatier. Und Boris Becker ist auch ein Alphatier. Und Boris Becker und Papa Zverev, vielleicht verstehen sie sich gut, aber ich kann mir in Gottes Namen nicht vorstellen, dass das mit beiden funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass der Papa sich zurückzieht. Deshalb
muss er ja, eigentlich gar nicht.
Vielleicht, ja.
Ja, und, also wir dürfen nicht vergessen, Boris Becker, der hat auch viele Termine um die Ohren. Der wird gar nicht Zeit haben, um ein Fulltime-Coach zu werden. Und er hat es auch klipp und klar gesagt, bei Stefan, bei Herrn Belloni, der hatte ihn bei so einer Sport-5-Veranstaltung letzten Donnerstag vor einer Woche, da ging es um die Olympia-Bewerbung von Hamburg für 2040. Da war er da und hat er gesagt, er will gar kein Trainer mehr Fulltime sein. Aber ich finde, es braucht dann wirklich diese Supercoach-Rolle und dann kann ja der Papa dabei sein. Ich hatte das Gefühl, die mögen sich auch, dass er ist wirklich ja ein Freund der,
ja,
Freund der
glaub Familie. Glaube ich sofort.
Freund im Hause des Sheriff. Und dann würde das doch passen. Und trotzdem muss man ihm dann natürlich dann auch die Macht geben, dass Boris da schon wirklich übernehmen kann und diese externen Impulse dann auch durchdrücken kann. Und das ist Arbeit. Das ist schwerste Arbeit. Und das ist dann auch manchmal wahrscheinlich ungemütlich. So stelle ich es mir vor. Ach, kompliziert. Er hat es ja probiert mit externen Coaches. Er hat es probiert mit Ivan Lendl. Das ging auch eine Zeit lang super gut. Mit Juan Carlos Ferrero war auch einiges gut. Danach hat es ordentlich geruckelt. Und mit David Ferrer war es ja fantastisch. Er schwärmt ja heute noch von Ferrer und hat gesagt,
den würde er am liebsten sofort wieder zurücknehmen, aber der hat keine Zeit und für den passt es gerade nicht in die Lebensplanung rein. Tja, aber
ja.
Also das, was ich hier auch gesehen habe auf dem Trainingsplatz, also der war 3 Tage, war Boris Becker beim Training von Sascha Zverev dabei. Und da hatte ich schon das Gefühl, die Kommunikation, das passt. Er hört auf ihn und es ist, glaube ich, erstmal nicht so leicht, dass jemand von außen dann auch den Respekt so von Zverev bekommt. Und den hat Boris. Und der hat, glaube ich, die richtige Ansprache. Aber ja, er muss sich dafür öffnen und ich finde, er muss sich auch für diesen mentalen Bereich, also weil das, was er da so auch sagt und diese Ratlosigkeit, das lässt so tief blicken, dass da wirklich ein Mentalcoach ran muss, aus meiner Sicht. Aber das ist meine bescheidene Meinung und Sascha war bisher bei diesem Thema auch wirklich immer komplett abweisend. Er hat gesagt, nee, mach ich nicht, habe ich ausprobiert,
ja, nichts für mich. Naja, schade. So jetzt ein Wort zu David Ferrer. Aber ich glaube, das ist halt ein anderer Typ als Becker. Becker ist ein super Alpha und ich glaube, Ferrer geht auch als Beta durch. So bei seinem ganzen Arbeitsethos, das ist großartig. Aber Becker ist ein super Alpha und ich erinnere mich dran, es kann natürlich auch sein, ich meine, Mischa Zverev, der scherzt ja auch gerne, ja. Aber ich meine, ist gar nicht so lang her, dass er irgendwie gesagt hat, ist eh wurscht, was um dem Sascha als Taktik mitgeben. Er macht dann was er will auf dem Platz. Ja, und wenn das wirklich so ist, dann hilft natürlich, wie gesagt, das kann sein, dass Mischa das lustig gemeint hat, einfach nur um ein Scherzchen zu machen, aber dann hilft das natürlich am Platz auch nicht, wenn es da einen klaren Plan gibt. Aber Sascha hält sich nicht dran. Er hat ja gestern gerade im zweiten Satz dann auch probiert, auf diese kürzeren Bälle von Berrettini vorzugehen und da waren 2, 3 dabei, die er dann einfach im Halbfeld einen flachen Ball mit der Rückhand von der T-Linie lang spielen wollte, die sind jetzt ausgegangen. Ja, und der dritte Satz war dann halt so, dort, wo er sich am wohlsten fühlt, hinter der Grundlinie. Und Matteo hat natürlich dann, bis auf dieses eine Aufschlaggame bei 5-4 im dritten Satz, hat Matteo auch gut gespielt, muss man natürlich auch sagen.
Ja, muss man auch sagen. Du hast vorhin gesagt, Sascha gewinnt gegen alle, wenn er normal spielt. Aber was meinst du mit normal? Weil ich finde, da muss man schon jetzt aufpassen, die Berrettini hat im ersten Satz, er wurde überfahren von Zverev. Zverev war da auch viel aggressiver und die Schläge, die waren so satt und haben Berrettini da weggedrückt. Er hat ihn wirklich von der Platte geschickt. Aber dann wird Berrettini stärker, der hat einen klaren Matchplan, den konnte man richtig gut erkennen, dass Berrettini, so wie er es halt gerne macht, dann diesen tiefen Slice ansetzt und dann irgendwann mal rumkommt, die Vorhand umlaufen kann und mit der Vorhand pressen kann.
Ja,
so. Und das hat schon gereicht. Und wie reagiert Sascha auf diese Taktik? Ich sehe da dann manchmal zu wenig Adaption. Er will ihn mit seinen Mitteln dann schlagen. Er wird dann aber schnell in diesen Matches, und das war jetzt wirklich auch auffällig in den letzten Wochen, gegen Arthur Fils, gegen Fallon Kriegsbohr und jetzt eben auch gegen Berrettini. Am Ende ist er wieder bei seiner alten Kontrolle, ist wieder 2, 3 Meter hinter der Grundlinie und kämpft und versucht, sich mit dem Aufschlag drin zu halten. Aber wie die Ballwechsel ausgehen, entscheidet vor allem dann Berrettini mit seiner Power.
Ja.
Und da kommt mir dann zu wenig. Und ich habe von Zverev kein Slice gesehen. Ich habe mal, was mir gut gefallen hat, waren mal so hohe Returns, so hohe Bälle, mal mit ein bisschen Spin. Aber dass er im Ballwechsel da was ausprobiert, klar, die Volleys haben wieder nicht funktioniert. Das ist dann immer schwierig, wenn du es dann nicht spürst und wenn du auch das Selbstvertrauen nicht hast. Und das war gestern eigentlich ein gutes Match. Und wir würden es gar nicht so über eine große, große Krise sprechen, weil gegen den Berrettini in Monte Carlo, das kannst du einfach mal verlieren. Finde ich völlig in Ordnung. Aber du weißt, was ich meine. Mir fehlt einfach dann mal so eine taktische Umstellung. Und da glaube ich auch, da braucht es einen externen Einfluss, weil sonst sehe ich da einfach keine Weiterentwicklung und ach ja, diese Ratlosigkeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, klar, Becker wäre für uns deutsche Medienvertreter super, wäre für Tennis Deutschland einfach ein Traum. Aber letztendlich ist es mir dann egal. Es kann auch ein Günter Bresnik sein. Jetzt mal noch eine ganz andere verrückte Idee reingebrochen. Aber irgendwas muss doch da passieren. Da muss jetzt was von außen kommen.
Ja, ja, nein.
Er, Sergio Bruguera vorhin übrigens auch vergessen. Mit dem hat das auch eine Zeit lang
drei Spanier, wenn man es mal runterbricht, ja.
Ja, genau. Also das ist genau immer das spanische Modell. Ja, vielleicht muss er jetzt nach den Spaniern. Er könnte ja Rafael Nadal fragen. Ja,
der wäre doch mal.
Das wäre doch was. Nein, aber vielleicht muss er einfach mal jetzt noch was anderes ausprobieren. Aber da muss das passieren. Er muss raus aus dieser Lethargie jetzt.
Ja, das war, also du sagst du natürlich richtig. Mit normal meine ich, der Aufschlag kommt. Er macht nicht so einen Return-Fehler wie bei 30 beide im allerletzten Spiel, wo der, oder bei 15-30 war es, glaube ich, wo der Ball verhungert auf dem Weg zum Netz, dann haut er eine Vorhand raus zum Matchball. Das sind halt Fehler und es ist auch kein Selbstvertrauen, vielleicht ein kleines bisschen unkonzentriert, aber das hängt ja wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Schwierig. Djokovic hat den ersten Satz verloren. Lass noch ein Wort verlieren, Paul, weil du ihn live gesehen hast. Carlos Alcaraz verliert den ersten Satz gegen Francisco Cerundolo mit 3-6, gewinnt dann 0 und 1, glaube ich, oder?
1, ja. Ja,
0, 1. Ich bin ja absolut voll drauf auf den Alcaraz Bandwagon. Ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn er es verloren hätte, aber wenn ich das Ergebnis richtig interpretiere, zum Verlieren war es nicht wirklich.
Nein. Und Cerundolo haben viele gesagt vorher, sehr gefährlich für Alcaraz, ist so ein sehr unterschätzter Spieler auch. Ja. Cerundolo läuft immer unterm Radar, hat dann diese Wahnsinnsvorhand auch und ja, ist zäh. Aber also ihm dann 0 und 1 zu geben nach diesem verlorenen ersten Satz, zeigt für mich, Alcaraz ist eigentlich wieder angeknipst. So. Und das, was ich im ersten Satz von Alcaraz gesehen habe, das war so ein bisschen wieder dieses. Er hatte keine klare Strategie, war so ein bisschen lost, so sind die Schläge wieder so all over the place, also so wild, so unstrukturiert. Und plötzlich spielt er noch aggressiver. Und das ist in den letzten Wochen dann schiefgegangen. Und jetzt plötzlich ist dann alles aufgegangen. Und dann hat es bei ihm ja diese Leichtigkeit, dann kommen die Stops, dann hat er eigentlich der Rundolo komplett in seine Einzelteile zerlegt.
Ja, ja.
Und ich finde, also so wie jetzt Satz 2 und 3 gelaufen sind, lege ich mich jetzt fest, Alcaraz wird hier nicht zu stoppen sein. In der nächsten Runde leider auch nicht von Daniel Altmaier. Und also ich sehe ihn am Sonntag ganz klar hier als Sieger in Monte Carlo. Das war jetzt übrigens gerade sein erster Sieg in Monte Carlo in seiner Karriere. Er hat ja nun hier noch gar nicht
gespielt. Genau, es war sein zweites Match, glaube ich, erstes Spiel oder so ähnlich.
Genau. Und jetzt wird er marschieren, mein Gefühl. Und dann ist er natürlich dann auch für das, was kommt, so für die nächsten Aufgaben erstmal der Man to Beat, der große Favorit.
Ja, danach könnte es natürlich spannend werden, er spielt gegen einen Sieger, Fis gegen Rublev, also Fis gegen Alcaraz am Freitag im Viertelfinale.
Schauen wir es an.
Paul, da würde ich 2,50 € hinlegen. Wie lange bist du noch in Monte Carlo? Wann kommst du nach München?
Ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Okay. Auch ohne Sascha. Und haben wir tolle Stories, die wir noch weiter bearbeiten können. Genau, also bis zum Sonntag bin ich da und dann komme ich am Montag, sehen wir uns auf der Players Party bei den Open, oder?
Und sie wird erst eröffnet, Paul, wenn du reingehst. Das war's, die Big Show. 706 Sportradio 360. Danke, Paul, nach Monte Carlo. Danke allen anderen, die dabei waren. Morgen vielleicht ein Daily, am Sonntag ganz sicher Musikradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!